Wer hat eigentlich den Hörern versprochen, dass ich rap?
Du Keiner. Hast vorher mitten rein gerappt, als wir hier fett.
Ja. Und wer droppt eigentlich gerade diesen heißen Beat?
Wer droppt ja eigentlich diesen fetten Beat, Mann?
Yo. Ingo, drop den Beat, ja.
Drop that Beat.
Drop the Beat.
Was ist das?
Freie Musik. Dots. Dot, Bad dot. Habits.
Dot, dot, dot.
Aber ich muss die Ausgabe...
Au! Also, das ist ja doppelt hässlich. Das ist auch so.
Binärgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 122. Die Band ist wieder komplett, sozusagen, denn wir sind alle da. Matt ist da.
Höher, schneller, weiter.
Felix ist da.
Breiter, dicker oder so.
What?
Wenn er höher, schneller, weiter sagt.
Dann musst du es mit dicker kommen. Okay, der Flydi ist an der Warp-Leitung.
Ja, hallo. Internet.
Okay. Okay.
Mehr Internet.
Mehr.
Nee, ich hätte jetzt,
wir sind ja. Nicht breiter oder voluminöser, genau. Ich bin auch da, ich bin für voluminöser dann heute.
Breitband. Voluminöses Haar.
Ich bin breitbandiger heute.
Ja, voluminöser kannst du nicht sagen.
Wieso nicht?
Ja, also du hast sie ja schon gemacht, das ist schon
krass eigentlich. Wieso? Was willst du denn eigentlich?
Voluminöses graues Haar.
Dicker.
Ey, Dicker.
Digger.
El Digger.
Ey, Digger.
Digger.
El Kapitan, El Digger.
Ja.
Aha. Dann pass auf, dann fangen wir erst mit dem Blast an, weil du es in der letzten Woche verkackt hast.
Aber echt, ey.
Was? Habe ich irgendwas verkackt? Ich kann sowas gar nicht verkacken.
Du hast irgendwas für Firefox Android erzählt und nicht die halbe, nur die ganze Wahrheit.
Ach so, ja. Es
Wahrheit.
Gibt Adblock Plus und Adblock Edge natürlich auch für Firefox for Android. Es gibt uBlock für Android, für Firefox, aber nicht uBlock Origin. Quasi die ganze Traurigkeit mit denen, oh mein Gott, das ist der Originalentwickler und der nicht und so. Ja, also man kann Add-ons für Firefox für Android installieren, nicht alle, aber viele gehen und funktioniert.
Das ist gut.
Und wenn man das möchte, dann kann man das so machen.
Hast du eine Ahnung, woran das oder wonach das entschieden wird, ob man die auf Android installieren darf oder nicht? Müssen die irgendwas Besonderes implementieren oder gibt es da irgendwie ein Review-Komitee, die sagen, ja, darf oder...
Oder gibt es irgendwelche technischen Gründe?
Ja. Ich glaube, die müssen... Back-Orifice implementieren.
Das müssen sie?
Wir machen weiter.
Okay. Experten.
Gut, aber auf jeden Fall haben sich das irgendwelche Hörer zur Hilfe genommen und es versucht und sind irgendwie gescheitert oder auch nicht?
Wie, woran? Was ist gescheitert? Man installiert Firefox und Android und dann drückt man, dass man dieses Add-on haben will. Ja. Und dann ist,
ich kann zu letzter Woche nur sagen, ich benutze tatsächlich den Chrome und auch den Firefox auf meinem Tablet, auf meinem Android-Tablet, gibt's? Sehr, sehr häufig. Und da stört mich diese Werbung massiv. Also werde ich das demnächst jetzt mal ausprobieren.
Also du kannst es, ich weiß nicht, gibt es so Chrome-Adblocker? Ich weiß es
nicht. Ist mir ja dann egal, dann wechsle ich halt auf Firefox für Android.
Ich kann nur sagen, Firefox funktioniert als Browser.
Weil auf Tablet, das Tablet nehme ich halt tatsächlich her, meistens um zu surfen. Es liegt halt irgendwo in der Nähe von der Couch. Und dann nervt halt die Werbung tierisch.
Krass, oder? Das ist übertrieben.
Vor allem diese Overlay-Werbung, das hattet ihr ja auch schon gesagt. Und das nervt irgendwie tierisch. Ja, deswegen. Also nochmal super Danke für den Tipp, mache ich.
Ja. Also da hatte ich es, glaube ich, heute auch schon mit irgendwelchen anderen Leuten davon. Da werden wir später wahrscheinlich auch nochmal dazu kommen, aber ich habe jetzt irgendwie auch kein wirkliches Mitleid für dann so Leute, die dann so Overlay-modale Werbung machen und einen dann irgendwie nerven damit.
Scheiß Hoden, ey.
So, ja, kein Mitleid Fall. Für die.
Kein Mitleid, auf jeden Fall.
Kein Mitleid.
Kein Mitleid für Banner-Ads.
Apropos Mitleid, in eigener Sache würde ich kurz was anbringen. Und zwar, ein großer Versicherer hat gerade eine Aktion. 1.000 Euro für Vereine.
Ist das nicht eine Bank?
Ja. Ist eine Bank und ein Versicherer bestimmt auch, oder?
Ah, okay.
Nee.
Macht nur eine Bank? Eine Bank.
Dann eine Zeit lang waren Versicherer und Banken immer das Gleiche. Mittlerweile haben sie sich wieder getrennt.
Ah,
das ist
okay. Eine Direktbank. Eine Direktbank hat 1.000 Euro für Vereine. Und hier im Checkspace haben wir eine traurige Situation. Wir haben nämlich keinen Lasercutter mehr.
Nein.
Ja. Doch.
Oh.
Ja. Und diese Aktion, quasi, wenn ihr uns oder den Check e.V. unterstützen wollt, dann könnt ihr das machen über den Link. Und wenn ihr es nicht wollt, dann ist es auch okay. Aber es wäre toll, könnten wir quasi diese 1000 Euro für einen Lasercutter bekommen, damit wir wieder einen Lasercutter
Was
haben.
Was muss man da tun? Da muss man
einfach, einfach seine, seine Telefonnummer angeben, die danach sofort wieder gelöscht wird, nachdem.
Ja, klar.
Sehr, in Deutschland ist man dazu verpflichtet, wenn man das hinschreibt,
nachdem
das zu machen.
Nachdem dich da fünf angerufen haben.
Nachdem du sie im Tulpenladen abgegeben hast.
niemand ruft dich an und es wird nicht für Werbung verwendet. Und,
da kann man ja irgendeine Telefonnummer angeben.
Ja, du kannst alle, wenn du ganz viele SIM-Karten hast, kannst du da 100 SIM-Karten-Telefonnummern angeben und kriegst dann da quasi eine SMS drauf. Und diese Codes kannst du dann quasi an den Verein oder an die Vereine, die du gut findest, geben. Zum Beispiel für den Hamster-Schutzverein oder für den Stuttgarter Hackerspace zum Beispiel. Also ich kann ganz kurz vorlesen, weil ich das so toll fand, den Hamsterverein. Oh nein, der ist nicht mehr auf der Frontpage, dann finde ich den jetzt nicht wieder. Jedenfalls, das ist Hamsterhilfe NRW, den möchte ich jetzt mal hier auch pluggen. Und zwar 350 bis 450 Hamster werden täglich im Verein versorgt, gepflegt und bei Bedarf medizinisch versorgt. Das kostet sehr viel Geld. Das ist ihr Grund, warum sie dieses Geld
brauchen. So Hamster mit Fressen.
Ja, das und kostet Horten. Sehr viel Geld. Dass
die in ihre Backen kriegen.
Das fand ich einfach als schöner Satz, warum die Geld brauchen.
Die Backen nicht
voll. Auf jeden Fall. Weil Hamster, ja.
Die essen so viel.
Diese Hamster. Ich meine, ich glaube, Hamster vermehren sich auch relativ zügig.
Das war ein Kernickel.
Also egal. Ich glaube,
Hamster kann man auch so.
Hamster kann man, glaube ich, essen.
Das ist ja, schon okay. Ja, im Zweifelsfall kann man sie essen oder sie leben.
Warum essen die eigentlich diese Hamster? Das wäre doch viel besser. Die Hamsterhilfe. Wir helfen den Hamster und essen die Hamster.
Guck mal, wir haben hier 400 Hamster. Komm, lass uns doch mal einen Wettgrill machen.
Ja, guck mal. Mein Hamster.
Ein Wettgrill.
Mein Hamster hat sich ein Bein gebrochen. Kein Problem. Bei uns findet er ein zu Hause.
eine leckere Barbecue-Soße.
Passend zu ihm. Ist denn auch viel Fett dran?
Ja. Genau, also es gibt die Aktion, es wäre cool, wenn ihr den Checkspace oder euren Verein unterstützen würdet dafür, damit. Denn 1000 Euro. So.
Kriegt er dann.
Vielen Dank, dass ihr bei dieser Werbeeinblendung zugehört habt.
Ja. Overlay-Werbeeinblendung.
Overlay. Und ihr könnt nichts dagegen machen. Und es wird keine Chapter-Marks geben, um das zu überspringen.
Wir wollten ja eigentlich irgendwann mal Chapter-Marks machen, aber jetzt wissen wir, warum wir es nicht machen.
Natürlich.
erst bei der nächsten Sendung gibt es die. Ja. Okay, danke sehr.
Nee, Chapter-Marks liefern wir dann gegen Premium-Abo aus.
In-App-Purchase.
Genau. Es gibt ein In-App-Purchase, dann kriegst du Chapter-Marks und dann kannst du die...
Kannst du Werbung überspringen.
Das ist geil eigentlich. Dann sollten wir erstmal Werbung haben, also bis auf das eine Mal jetzt.
Ja, ich meine... Der Checkspace schuldet uns jetzt quasi Geld.
Ja. Schuldet uns Geld.
Genau. Wir können uns gar keinen Lasercutter, weil wir müssen uns das Geld geben.
Genau.
Apropos Hamster, muss man den nicht irgendwie in die Mikrowelle tun?
Ja.
Wofür? Und durchs Klo spülen?
Zum Trocknen.
Zum Trocknen. Ah, ja. Und für 1000 Jahre den Plover in die Waschmaschine, damit er dem Hamster passt.
Gut, und diese Fan-Referenzen wurden auch präsentiert von Checkspace. Gehen wir über zum Tumblr der Woche.
Na gut, dann ist es wohl so.
Ja. Feminist Mad Max. Oh Gott, wie sieht denn das aus?
Was?
Da muss der Matt was zu sagen, weil der hat es da reingepastet.
Na, habe ich nicht.
Doch.
Also eigentlich war es ich, aber der Matt kann auch was dazu sagen.
Na gut, dann muss
der vielleicht was kann ich dazu sagen. Ich habe den Film geschaut und es fällt mir jetzt gerade erst auf, dass der tatsächlich sehr viele feministische Seiten hat, im Sinne von, da hat es halt viele Frauen, die als starke Persönlichkeiten da dargestellt werden. So ein bisschen.
Ja, das ist cool.
Das ist cool.
So. Es sind halt Screenshots aus dem Film und irgendwie coole Überschriften drüber und halt irgendwie Szenen, wo dann irgendwie starke Frauen lustige Dinge tun.
Genau. Ja. Starke Dinge, oder?
Die das so ein bisschen versinnbildlichen.
Ja, okay.
Der Max ist halt auch überall ultra Friendzone.
Und er ist auch voll mad.
Also Friendzone ist halt er auch so selber.
Mad? Ist er selber mad oder ist er nur Max eigentlich?
Die sind
bei
alle
mir
mad
bekommt der Film maximale Punkte für Mentalness, ganz klar.
Oh.
Und hat mich gut unterhalten.
Mental.
Good. So, jetzt auch von welchem Studio ist der? Universal? Ihr schuldet uns Geld.
Wir haben Werbung für euch gemacht. Wir haben kein Geld bis jetzt von euch überwiesen bekommen. Wo bleibt das?
Where is the money? Ich fand ja viel lustiger die Katzen im Strumpfhosen. Ich weiß nicht warum.
Watze.
Weil es geht.
Das
ist, eigentlich kein Tumblr, aber
ist gut genug. Das ist Tumblr genug, würde ich sagen. Ja. Man kann mich durchscrollen, bekommt jeder.
Genau. Das und man sieht Katzen genug. Mit Strumpfhosen.
Aber ich verstehe nicht wirklich, warum. Muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, es ist lustig.
Ja,
weil's also geht. Es sieht halt lustig aus, als hätten die voll die langen Beine und haha, die haben Steckschuhe an.
Ja,
die Steckschuhe an?
Ja, und Gummistiefel und alle möglichen Sachen. Und
Katze Nummer 5 hat mich geowned.
Quasi. Ja, Katze Nummer 5 ist super. Yeah. Das war auch eine, die ich irgendwie noch weitergeschickt habe.
Oh yeah.
Katze Nummer.
Sieht schon gut aus.
Auf jeden Fall.
Okay. So mag ich meine Katzen.
Kann man machen.
Das war nicht fetisch.
Hey, girl. Gut, das war der Nordtumblr der Woche, damit ihr was zum Grinsen habt. Vielen Dank für die
jetzt müssen wir
Einreichung.
Sein. No, genau. Es kommt jetzt
raus. Jetzt alle traurig.
Von Kinjin.
3, 2, 1.
Was?
Kinjin.
Naja, also ist uns zugetragen worden. Kommen wir zum Toten der Woche. Mhm. Erstmal was ganz Trauriges.
Okay.
Sir Christopher Lee ist tot.
Sauron.
Sauron. Nein, nicht Sauron.
Nicht Sauron. Wie heißt der andere?
Saruman.
Saruman ist quasi so ähnlich.
So, ja,
so Saruman. Ähnlich wie hieß er? Bei was? Star Wars?
Bei.
Da war er doch auch.
Sith.
Ja, so ein Sith Lord.
Chewbacca.
Nein.
Aber er war auf jeden Fall auch der Bösewicht bei irgendeinem James Bond.
Ja, Scaramanga war er bei
James Bond. Ist immer der Bond. Bösewicht gewesen, oder?
Und er war auch Dracula war in einem der bekanntesten Filme so. Und aber bei
Count Dooku.
Count Dooku, genau. The Duke of Count. The Dooku of Count.
Er hat die ganze Zeit so Dooku gespielt und hat dabei rumgezählt.
Gott,
der ich verwechselte ihn mit irgendeinem Charakter aus Dragon Ball. Da gibt es auch einen, der heißt irgendwie.
Vegeta?
Der heißt Son Goku. Scheiße.
Son Goku!
Okay, und er steht im Guinness Buch der Rekorde für die meisten Schauspielauftritte in Filmen.
In allen Filmen?
In Filmen halt. Okay. So. Bei der Wikipedia.
Gelistet. Genau. Schaltet auch diese Woche wieder ein, wenn wir es schaffen, die Wikipedia vorzulesen. Wir sind so gut.
Wir sind mittlerweile bei. S wie Sir Christopher Lee.
Nee, bei C wie Christopher Lee, oder?
Ja,
weil bei
Cersei
bin ich noch
nie. Cersei. Kommen wir dann wieder zurück zu A.
Lannister.
Huh? A. Wie Adblock Edge.
Edge. Adblock Edge ist tot, habe ich mir sagen lassen. Ist mir auch egal.
Weil Edge ist ja auch kein Internet.
Ja, und deswegen haben sie...
Deswegen ist Adblock Edge...
Gibt es jetzt Adblock 3G,
aber Adblock,
oder?
Also Adblock Edge war quasi der Fork von Adblock Plus, der nicht dieses vielleicht
diese komischen Geschäftsgebaren integriert hatte.
Genau, sondern quasi das ohne das
war. Ja.
Und warum ist es jetzt tot?
Weil der Entwickler es nicht mehr weitermacht oder so? Ich
der
Adstomper.
Aber
der Adblocker wurde geblockt.
Ja, gut, und es wird jetzt empfohlen, das, was du letzte Woche gepickt hast, weiter zu
Origin nehmen. Wahrscheinlich, weil das ist bestimmt das Coole.
Oh, jetzt müssen wir Dinge mit Origin im Namen installieren.
Ja, Count Doku, Acker, Grafzahl. Ja gut, so ist es. Ja gut,
schade,
aber kann man
also
benutzen.
Ich habe tatsächlich Adblock Edge
Du musst es deinstallieren sofort.
Viel das eingesetzt.
Das ist das Einzige, was hilft. Sofort deinstallieren.
Echt?
Ja.
Dann wechsle ich halt jetzt wieder zu Adblock Plus, leck mich doch alle am Arm.
Du kannst ja auch einfach diese
aber uBlock habe ich auch in unseren Kommentaren, Twitter-Kommentaren gelesen, das UI sieht hässlich aus.
Aber
who fucking cares, oder?
Ja, who fucking cares, genau.
Weil man sieht es ja eh nie.
Ja,
richtig. Hauptsache blockt Werbung, oder?
Ja, also ist eigentlich besser, wenn man es nicht sieht, oder? Weil das blockt sich selber weg, weil es
Ja.
Also man muss auch erstmal suchen, wo man auf die Einstellung von dem Ding kommt, weil es quasi...
Wer will es denn einstellen überhaupt?
Das sieht hier so aus, ja?
Ja.
Und dann hast du hier quasi das oben diese schwarze Leiste und da kann man dann draufklicken, kommt man hier rein. Und, aber man, du willst auf jeden Fall mehr Filter aktivieren.
Noch
und
mehr
die
Filter.
Filter updaten und so.
Das ist ja anstrengend.
Ich will aber das einfach, musst du auch sonst machen.
Dass es geht.
Nee. Na gut, mach das so.
Einfach machen, dass es geht.
Ja, mach ist doch schon einfach, okay. Dass es geht.
Mach einfach und mach's gescheit.
Genau.
Ja.
Dann noch eine ganz traurige Nachricht. Voyager 2, also Voyager 2?
Voyager 2.
Warum hast du Reacher gesagt?
Das frage ich mich auch.
Star Trek 1.
Hä, na und?
Ja.
Warst du betrunken gerade?
Was? Voyager.
Voyager?
Ja. Ich habe keine Ahnung.
Scheiße. Ja. Einfach auf zu quatschen.
Voyager 2.
Voyager 2. Ja.
Voyager?
Voyager. Keiner sagt Voyager. Nein.
Er hat Star Trek nicht gesehen. Ist okay. Ja, nee. Ist ja, ja.
Macht man auch nicht.
Ja, scheinbar nicht.
Ja. Gut, was auch immer. Okay, Mr. Voyager.
Ja, wer, was ist denn jetzt?
Ist tot.
Hast du durchgeguckt?
Woher weißt du es? Wer hat es gesagt?
Die Sonne selber. Sendet keine Signale mehr, habe ich gehört.
Ja. Der sendet keine Signale mehr.
Nee, der ist nicht.
Stellt sie sich nur tot.
Ja.
Kannst du mal jemand hinschicken vorbei? Ja. Hat ein Arzt den Tod von Voyager 2 bestätigt?
Beep, beep.
In Deutschland.
Der ist, jetzt einfach in so einer multidimensionalen Bibliothek und muss irgendwie stößt die ganze Zeit gegen Bücher und weiß nicht, wo es hin soll. Dieses arme Ding. Es ist jetzt in dieser staubigen Bibliothek gefangen.
Genau. Neben Matthew McConaughey.
Ja, neben Matthew McConaughey und schweben hier Mr. Space Farmer. Ja,
schweben nebeneinander und hauen gegen die Bücher von hinten.
Genau, plötzlich. Also wenn dir einfach irgendwie Bücher aus den Regalen fallen, dann war's.
Dann wisst ihr, Matthew McConaughey oder Voyager leben noch.
Ja. Also, oder entweder das war Mr. Space Farmer oder Voyager.
Oder Voyager, wie manche Leute es wohl sagen.
Wie angeblich. Kolportiert wurde, dass manche Menschen sagen.
Ich habe jetzt gleich mal einfach auf Star Trek 1, also den richtigen Originalfilm, verlinkt. Weil es da geht es um Voyager.
Film?
Sag mal, in welcher Welt lebst du eigentlich?
Ich habe bloß die Serie geguckt.
Die Serie vor allem. Welche?
Voyager? Mit der Voyager?
Ja,
die mit der Voyager.
Darum ging es aber gerade nicht. Es ging um Star Trek, der Film, also Star Trek 1.
Ah,
und da ging es um Voyager.
Ah, jetzt.
Ingo, wir sind noch nicht so alt.
Ja, sorry, also das war mir auch echt zu alt gerade.
Ja.
Tut mir leid. Tut mir leid, Großhof.
Ja, okay. Ja, ich merke schon, ihr habt einfach die Star Trek-Filme alle
nicht
gesehen.
Geschichten vorm Krieg waren hier.
Ja, heute stimmt, wieder da waren wir auch alle noch nicht geboren. 79 ist einfach eine Weile her.
Gut, Ingo, der kann nämlich schon davon erzählen.
Ich war da auch noch nicht geboren, aber hey,
Ingo,
deswegen kenne ich das trotzdem. Ich weiß auch, dass die Filme früher schwarz-weiß waren.
Waren sie das?
Waren sie das?
Ja.
Das wird heute alles nachkoloriert hier.
Ja. Nee, das ist mit Autocoloration.
Hitlers Helfer, Star Trek.
Wenn so ist,
Star Trek war tatsächlich schon.
Hitlers Hunde gibt es als Film?
Hitlers Hunde? Was? Wo sind wir denn hier gelandet?
Hat doch so einen Hund gehabt.
Leute. Aber wo wir bei Untoten waren.
Genau.
Zum Glück, du rettest
uns.
Hin.
Nee.
Gerade noch mal gerettet.
Hitler, wo wir gerade bei Untoten waren. Nee.
Nicht Hitler. Hitlers Hunde.
Hitlers Hunde.
Um Hunde.
Untote Hunde.
Okay. Denk doch mal an die Hunde.
Denk doch mal.
Der Tierschutz. Gibt's eigentlich neben den Hamstern auch einen Hundefall?
Da gibt es so viele Hundeverein, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ey. Frage ist halt, ob es auch so einen Hundeverein gibt. Ja. Solche Arten von Hunden. Untote schön. Hunde zum Beispiel.
Okay. Auf jeden Fall. Naja, in Monkey Island musste man die Hunde ja auch in Anführungsstrichen umbringen. Also eigentlich hat man sie ja nur dann eingeschläfert.
Du hast sie nur eingeschläfert.
Okay.
Ja, ja.
Mit Gift.
Tür zu, Tür zu, Tür zu. Untote der Woche.
Ich glaube, wir kommen heute nicht so richtig weit.
Och, wir kommen schon weit weg vom Pfad.
wir waren schon bei Voyager. Voyager 2 ist echt weit weg.
Oder wie manche auch sagen, Voyager.
Naja, die sind ja wieder zurückgekommen. Ja?
Oh je.
Was auch jetzt. Immer, OpenVZ.
Zurückkommen um Untote, genau.
Ja, das ist was mit OpenVZ?
OpenVZ, ja, ich habe ja gedacht, es ist total tot.
Keiner will es haben.
Nee, es will ja auch keiner mehr haben. Und deswegen fand ich es jetzt total lustig, dass sie tatsächlich im Ende April diesen Jahres auf ihrer Mailingliste geschrieben haben, hey, uns gibt's noch und wir sind jetzt tatsächlich...
Docker. Wir nennen uns jetzt Docker. Open Docker. Und ist besser.
I'm back, baby.
Und wer OpenVZ einsetzt, wird sich erinnern, dass es irgendwie immer noch so ein 2.6 Shit-Kernel ist.
2.6.32, oder? Oder 2.6.16
noch. But not anymore.
1.2.3.
Warte mal. Achso, nee, das mache ich jetzt lieber nicht. Ich mache jetzt lieber nicht meine VPN-Verbindung an und gucke auf dem Server, den wir da haben, was für ein Kernel das ist. Auf jeden Fall irgendein so ein Steinalt-Kernel. Und jetzt sind sie tatsächlich auf Version 3.10 geupdatet.
Das ist mal ein krasser Sprung.
Das
jetzt, wo wir fast bei 4 sind.
4.1.
Ja.
Das
ist schon 4.1?
Sind wir schon, ne? 4-1? Ja, wir sind bei 4-1, oder? Noch nicht? Ja,
doch.
Ich weiß nicht, ich mache halt immer Pac-Man Update und irgendwann kommt ein neuer Kernel.
Pac-Man Update.
Minus A, was sagt der hier? Oh, ich bin auf 4.
Bin ja, auf 4.4.
Bin auf 10.10. Oh, ich bin auf Linux 4.04. Oh, oh.
Linux 4.04.
Version not found.
Ja. Genau, also Docker gibt's wohl scheinbar noch. Das Tolle, ja,
natürlich gibt's Docker. DockerVZ.
So, gibt's DockerVZ noch? Genau, es gibt scheinbar OpenVZ noch. Sie haben das jetzt irgendwie auf den neuen Red Hat Enterprise Linux 7 Kernel portiert.
Wer war da so desperate, das machen zu müssen? Der hat gedacht, so, oh, weißt du, ja, was jetzt noch fehlt?
Und das Tolle ist, also erstens haben sie jetzt einen Mega-Versionssprung gemacht. Ich habe ja schon gedacht, da passiert überhaupt gar nichts mehr und fand es sehr, sehr komisch, dass wir das immer noch einsetzen, also an der Hochschule. Und habe dann die Mail gelesen und habe gedacht, ja gut, okay, wenn man es jetzt endlich mal auf einem neuen Kernel ausprobieren kann, kann man das ja machen. Aber dann steht in diesem Announcement, ja, nee, aber alles andere funktioniert leider noch nicht. Also die ganzen Tools, die bisher funktioniert haben, funktionieren nicht mehr. Und da habe ich gedacht, ja, dann lassen wir das doch einfach. Ja. Also schön, sie haben es jetzt auf den Kernel 3.10 portiert. Blöd, dass alles andere noch nicht geht. Gut ist auch, dass es jetzt endlich so weit Open Source ist, dass es tatsächlich in einem Git liegt und du es dir angucken kannst und selber dran rumentwickeln kannst. War ja vorher irgendwie so halb kommerziell, war ja auch nie richtig im Linux-Kernel drin. Im Gegensatz zu KVM, Xen, OpenV, Dings, was weiß ich. Aber ich meine, wenn was VZ heißt, ja, wie StudiVZ, was gab es dann noch so alles?
SchülerVZ.
Muss man sich ja.
Mein VZ, genau.
Ja.
Oder VZVZ.
Ja. Muss man sich ja auch nicht wundern, dass es einfach Bahn geht, oder?
Facebook VZ.
Ist von Holzbring gekauft worden. Genau, OpenVZ wurde von Holzbrink gekauft.
Und weil sie dachten, das ist so.
Whoops. Naja.
So ist es. Holzbrink beendet Dinge.
Auf jeden Fall.
So. Jedenfalls benutzen sie jetzt Atlassian, Jira als Bugtracker und Git als Verwaltungstool und die Welt wird wahrscheinlich besser. Ich warte, dass Apache das Ding aufkauft und es direkt auf den Graveyard packt, aber...
Ja, ja, also Apache aufnimmt.
Ja, ja,
genau, aufnimmt.
Ja,
ja, ja. Ja, kannst direkt dann neben Hitler legen.
Nee, dann steht's ja wieder auf.
Whoops, nein! Oh, fuck, Gott. Das war das Grab, wo die Leute wieder aufstehen. Oh!
Packen wir ihn woanders rein.
Ja. Wo habt ihr nochmal Adblock Edge hingelegt? Oh, whoops, auch da rein.
Ja, also ich denke auch, die Zeit für OpenVZ ist irgendwie vorbei. Die Leute benutzen jetzt Docker oder Rocket oder...
Was für ein Ding?
Rocket.
Du weißt schon, dass quasi niemand weiß genau, was es macht und wo es es überhaupt gibt. Rocket, ja, das gibt's nicht.
Doch.
Das Rocket gibt's als Namen.
Ja, das ist doch schön. Reicht
ja
doch.
Ja, aber du kannst es nicht mal runterladen, das ist quasi nur eine nette Idee.
Ja, ist doch toll.
Ja, okay.
Nette Ideen reichen ja. Oder
reichen ja, um es runterzuladen.
Also es gibt ein Git-Repository, ja, wo du es kannst.
Ja,
ja, ja, schon
klar. Oder immer benutzt halt einfach Linux-Container, LXD, LSD,
egal was.
Auf jeden Fall, egal was. Mhm.
Bloß kein OpenVZ mehr, weil OpenVZ kommt aus der Hölle und ist halt einfach, hat es halt einfach, wer es nicht in den Kernel schafft, hat es halt auch nicht verdient, weiterzuleben.
Ja, du hast, dafür gibt es ja LXC, das ist ja voll der Quatsch, dass man überhaupt das noch hat.
Ja. Nein. Aber es gibt immer noch Leute, die es einsetzen. Ja, ich benutze das gerade jeden Tag.
Mein Beileid.
Immer noch Leute, die drüber reden hier.
Ja, weil es, weil ich die News gesehen habe und gedacht habe.
Lass es doch sterben.
Wir sind ja auch
Ingo, du musst loslassen.
Ja, ja.
Ja, ich genau.
Guck mir deswegen jetzt auch Docker an.
Let it go.
Kommen wir zu Skype.
Zum Glück.
Skype, let it crash.
Kommen wir von einer schlechten Software zur nächsten.
Man kann zu alles
Man kann alles kaputt machen.
Zum Beispiel Skype, indem du http://// schreibst.
Oh.
Ja, und dann,
also an jemanden und
an
dessen Skype crasht dann.
Und dessen Skype crasht. Und noch nicht mal dein eigenes, das ist eigentlich ganz schön alles.
Das ist
und okay. Das crasht, Skype crasht dann und es crasht so hart, dass du es neu installieren musst, damit es wieder funktioniert.
Das heißt, es ist so eine Erstschlagswaffe,
ja,
weil ein Zweitschlag wird gar nicht zugelassen, weil dann Skype
ist
dann tot.
Ja, das ist dann sowas wie, quasi, wenn die von Cyberwaffen reden, dann ist es genau sowas.
Auf jeden Fall.
So eine Cyber-AK.
Ist Microsoft damit der erste Cyberwaffendienstleister?
Ja. Ich denke schon.
Das ist so ein Military Armed Forces Branch von Microsoft.
Ja, obwohl, da gibt es ja, wie heißen die anderen noch? Wupen oder so? Diese Wupen Labs. Die machen das, glaube ich, auch so. Die verkaufen Zero Days. Und bei Skype kannst du das dann quasi kostenlos.
Free. Ich frage mich bei sowas dann wiederum, kannte das jemand dann bei denen, die Zero Days verkaufen? Hat sich da jetzt wieder alles, ach scheiße, Mann, brauchen wir einen neuen.
Ja, ja. Das ist halt die Frage, wenn du es weaponizen kannst, also quasi wenn du es machen kannst, dass es Computer wegpawnt, dann wahrscheinlich schon.
Ja, es hat jetzt nur Skype weggepawnt, ist ja langweilig.
Ja, es hat nur Skype weggepawnt, aber wenn du das quasi hinbekommst, das Code executed, dann ist natürlich gewonnen wieder. Ja, aber ich glaube, das war da nicht so der Fall.
Gibt es Updates seither? Weil das ist jetzt auch nicht seit, also das ist jetzt schon ein paar Tage alt.
Das ist schon ein paar Tage alt, funktioniert.
Das, ja.
Ist schon eine gute Sache eigentlich.
Funktioniert immer noch zuverlässig, also zumindest von
zumindest der iOS. Die Freundin, die du damit weggeschossen hast.
Nee, was? Nix.
Was war, alle Freunde, hast du nicht allen Freunden in deiner Kontaktliste einfach mal das Ding geschickt, damit...
Weiß nicht,
wovon komm, Matt, geh doch mal schnell online. Dann
wir müssen hier mal was testen.
Genau. Ihr habt den Artikel wohl alle nicht gelesen, die OS X-App ist nicht betroffen.
Ja, aber deswegen kannst du ja deinen Freunden das schicken.
Ja, super, ne?
Geil.
Voll gut. Porno. Jedenfalls, ich habe noch kein Update von Skype im App Store gesehen.
Natürlich auch nicht, weil also der nicht betroffen ist.
Nein, iOS App Store. Habe ich noch kein Update gesehen. Achso. Er müsste ja ein Fix rauskommen.
Achso, iOS ist betroffen, aber macOS nicht.
Oh so ist es. Korrekt.
Macht der Travision.
Ist die Linux-Version betroffen?
Windows, Android, iOS steht hier in diesem Artikel, den ich nicht mehr verlinkt habe.
Scheiße, Bernd.
Man. Okay. Ja. Mein Gott.
Einmal mit Skype crasht.
Einmal mit Profis. Gut,
können wir weitergehen.
Next Skype up. Crasht halt.
GitTorrent? GitTorrent?
GitTorrent.
What?
GitTorrent. So wie BitTorrent, nur GitTorrent.
Was macht das?
GitTorrent.
Was ist es und was macht es?
Das ist ganz interessant. Da hat sich einer mal hingesetzt und ein bisschen Node-Code zusammengehackt. Und der hat quasi Git an BitTorrent angebunden. Das heißt, du kannst einen Git-Clone über eine GitTorrent-URL machen. Und dann kannst du erstmal über das Torrent-Netzwerk kannst du ein Repository klonen. Und du kannst aber auch selber dann quasi.
Warum?
Ist geil.
Du kannst es halt auch selber sieden. Du musst dann irgendwo eine Datei anlegen und dann irgendwie den Daemon starten und dann kannst du halt damit.
Kannst auch, du auch Magnet-Links nehmen?
Das
wäre ja ziemlich geil eigentlich, quasi, dann brauchst du ja gar nichts mehr, sondern kannst du quasi hier
nimm dieses Magnet-Link. Ich habe den Code mal kurz überflogen, das ist lustigerweise auch gar nicht so viel Code, das ist so ein bisschen irgendwie, weiß ich nicht, zweimal 150 oder 200 Zeilen Code und dann eine ganze Menge BitTorrent-Module für Node.
Mhm.
Ist interessant, finde ich.
Wenn du so einen Link bekommst, zeigt ja dann immer genau auf eine bestimmte Version, weil bei BitTorrent ist ja normalerweise so, dass es statisch ist. Damit das quasi alle das gleiche sieden? Oder wie ist es dann?
Also,
weil du müsstest ja dann auf einen ganz bestimmte Revision zeigen, damit die sich nicht ändert, quasi, aber dann hast du ja dann nicht.
Ja, ich glaube, der surft dann halt quasi das komplette Repository inklusive aller Changes. Nehme ich an. Ich hab's mir gar nicht so angeguckt, wie es technisch funktioniert. Ich fand es jetzt nur mal ein bisschen interessant und der Use Case ist halt, auf die Frage von Ingo einzugehen, keine Ahnung, wir benutzen momentan alle GitHub, das muss aber nicht immer da sein und das kann auch mal irgendwie offline sein oder das kann auch irgendwie mal böse Dinge anfangen zu tun und irgendwie Repositories offline nehmen und so. Und da hast du halt eine Möglichkeit, das relativ robust zu hosten, indem du es halt über ein Peer-to-Peer-Netzwerk verteilst.
Ja, also deswegen habe ich gefragt für Magnet-Links, weil du willst ja nicht noch extra irgendwo einen Torrent hosten, sondern du willst ja einfach nur einen Link in die DHT haben und der soll dann einfach das Richtige machen. Und wenn das
also so wie ich das verstanden habe, melden die sich, die haben eine eigene DHT und da tun die quasi das registrieren die URL zu dem eigentlichen Git-Repository, was du da siehst.
Oh, das ist ja langweilig.
Irgendwie so.
Weil eigentlich willst du ja alles quasi im Schwarm haben, oder?
Ja, schon.
Also du willst ja nicht nur auf irgendeine fucking URL zeigen, weil das kannst du ja auch, keine Ahnung.
Naja, also wie gesagt, ich denke, das ist jetzt auch so ein Prototyp.
Also es muss alles in der DHT sein, oder?
Alles, was mit Node ist einfach nur mal so ein Prototyp.
Ja, ist alles mal hingecheatet. Jedenfalls Vielleicht gucke ich es mir mal an. Vielleicht ist es ja cool. Vielleicht ist es aber auch kacke. Ach so, genau, zu dem Skype-Crash bei HTTP-Doppelpunkt gab es ja auch was für iPhone, wo du dann Unicode senden konntest und dann explodiert dein Telefon.
Stimmt.
Warte, ich verlinke das hier mal. Ja. Hat das mal einer ausprobiert wenigstens?
Nee.
Nö.
Gott, damn it.
Ist das ganze Telefon gestorben oder nicht nur iMessage?
Nee, komplett. So, dann ist es gerebootet quasi. Ja. Und es hat für funktioniert und es reicht auch, wenn du so eine Notification bekommst, das heißt, wenn ich dir in irgendeinem Messenger...
Ja, stimmt, Messenger. Da hat mir irgendjemand erzählt, dass man es dann mit Siri löschen muss oder so. Nee, man muss antworten, oder wie war das? Ach,
Don't know.
Gab da dann irgendeinen Umweg, um das wieder wegzukriegen. Also.
Aber das ist ja schon ganz schön kacke auch.
Ja.
Aber na gut, Unicode ist ja auch schwer.
Ja, Unicode, genau, wir sind, warte mal, wir haben Jahr 2015, demnächst fliegende Autos und Hoverboards. Aber das mit UTF-8 haben wir noch nicht hingekriegt.
Und IPv6 quasi das Gleiche.
Ja.
Aber UTF-8 gibt es ja wenigstens schon mal irgendwie. Muss man ja auch sehen.
Also ich meine, das wird schon benutzt und es geht deutlich weniger kaputt als früher. So, bisschen.
Aber immer noch, noch kaputt halt.
Ja. Um das Thema mit GitTorrent noch kurz abzuschließen, das hat mich so ein bisschen daran erinnert, dass Twitter vor mittlerweile sogar schon fast 5 Jahren auch mal so ein Dings gebaut hat, womit sie ihr, weil sie hatten so viele Server, dass das Deployment, da hat das Repository nicht mehr mitgemacht, wenn sie das alles aus dem Git auschecken. Und dann haben sie das quasi gepackaged und haben sich da über Torrent ihr Deployment-Pakete quasi gesiedet innerhalb ihrer Infrastruktur, um das irgendwie schneller hinzukriegen und so. Das ist zwar wahrscheinlich auch total overengineert, aber kann man schon mal machen.
Also wie gesagt, ich hätte es ja geil gefunden, hätten sie ihr Bootstrapping mit Twitter gemacht. In 140 Zeichen ihre Deployments gemacht.
Auf jeden Fall.
Und das wäre super cool gewesen. Dann hätte ich gesagt, Mensch, eat your own dog food. Hat funktioniert. Ja. Aber nein, fucking BitTorrent. Was haben wir jetzt nächstes? Twitter Murder?
Das war die Geschichte mit Twitter.
Autopsy.
Autopsy. Hat sich das mal einen angeschaut? Das ist quasi eine Webseite. Ich glaube, das ist nur eine Tabelle einfach.
Ja, so Google Docs.
Genau, Google Docs Tabelle. Lessons from Failed Startups. Eine Tabelle, wo das Datum drin ist, wann der Startup gestorben ist. Und die Idee. Sehr und Reason of Failure. Und das ist eigentlich schon ziemlich awesome, wenn man da durchschaut. Also es ist auch bestimmt total aufschlussreich, wenn man irgendwie Startup-Dinge macht oder so. Aber es ist auch echt verdammt lustig zu lesen, wenn man damit überhaupt nichts am Hut hat.
Wrong approach.
Wenn wir gerade noch von Failed Startups reden, dann habe ich noch ein Failed Startup. Emojly ist tot.
Emojly? Nein!
Nicht dabei.
Oh. Ich hatte so schön.
Und ich habe es nie verwendet.
Ich habe es mir mal installiert und habe 2, 3 Emojis rumgeschickt.
Ich habe so einen tollen Emojly-Namen gehabt. Oh, mit nur 2 Emojis.
Ja.
Ja, und ich war der pupsende Elefant. Mit 2 Emojis.
Flydi, der pupsende Elefant.
Ich weiß nicht, ob es das noch gab, aber man hätte ja auch nehmen können, so ein Hochhaus und ein Flugzeug zum Beispiel. Das habe ich natürlich nicht gesagt.
Also Felix.
Sorry. Also wer war denn das hier wieder von euch?
Was? Ist denn?
Ich glaube, da hat einer uns gerade in die Leitung gesprochen.
Hä?
Irgendwie.
Ja,
komisch.
Scheiße, oder?
Ich habe nichts gehört.
Nicht?
Also, sag mal, hörst du Gespenster?
Ich muss über dieses Internet, dieses Internet. Irgendwie, also, da ist doch irgendwie, da hat sich doch irgendwie eine in unsere Leitung gehackt.
Ja, Hacker! God damn it! Das ist, weil wir über das über diese ganzen Hacker-Dinge geredet haben.
Ja.
Ja.
Emotionally.
Okay. Ich bin immer noch bei Autopsie.
Echt?
Ja, gut.
Das ist aber auch echt lustig, also.
Ich habe aber schon das nächste Thema eingeläutet.
Eingeläutert?
Angeläutert.
Hilf mir auf die Sprünge.
IT-System günstig abzugeben.
Hast du eingeläutet? Wie?
Hackerangriffe!
Ah!
Achtung, Hacker!
Hacker, das war
von
das,
links, von
das
rechts,
waren die.
Von vorne, von
ach,
hinten.
Die Hacker!
Das waren die Hacker, die auch den Bundestag angegriffen haben, haben uns hier auch angegriffen, um uns in die Leitung zu sprechen.
Ah!
Scheiße.
Die Bösen! Russisch-chinesischen Hacker.
Was waren es für Hacker? Alle Hacker?
Russisch-chinesische Hacker waren es auf jeden Fall.
Russisch-chinesisch?
Ja, sagen die, denen ihr System gerade gehackt worden ist, oder wie?
Das Lustige ist ja, ging irgendwie über Wochen und sie haben es irgendwie nicht gemerkt und nicht hingekriegt, sie rauszuschmeißen. Oder wie?
Also was ist denn eigentlich passiert, konkret?
die Bundestags-IT ist gehackt worden.
Das, also es ist zwar, auch wirklich nur so, es ist gehackt worden. Keiner sagt mir irgendwie, dass irgendwas passiert ist, sondern sie sind gehackt.
Ja, ja.
Die, aber die wissen ja selber noch nicht mal genau,
was denn überhaupt. Sie sind irgendwie gehackt worden und...
aber geklaut worden ist nichts
bisher. Nee, sie sind aber bis in die Innereien vorgedrungen. Bis ins zentrale Mindestsystem.
Bis zum Bosbach oder was?
Genau, bis zu Merkels Telefon sind sie vorgedrungen.
Hashtag Merkel-Raute.
Ja, und von daher haben sie den Twitter-Account des Rechtsprechers übernommen.
Ach so.
Das was?
Beste Gewissen und so.
Regierungssprecher. Haben wir den Twitter-Account?
Der Steffen Seiber, der hat den Rechtsprecher. Und
wird der abgegeben, der Twitter-Account, also an andere Leute, die dann Regierungssprecher werden? Wie
funktioniert das? Ist nicht wie mit POTUS.
Ist noch nicht passiert, ja.
Muss man jetzt dann unter seinen Twitter-Namen schreiben, oder?
Ja.
Dieses,
ich bin der Rechtsprecher.
Ja. Hallo. Kann ich das auch machen? Kann ich denn auch Rechtsprecher werden?
Aber der ist ja jetzt auch gehackt worden, der Rechtsprecher.
Alle sind
vergessen. Alle sind gehackt worden.
Alle oder keiner.
Waren es die gleichen Leute?
Ja, man weiß es nicht.
Ja, auf jeden Fall, man weiß es nicht. Na gut, machen also, wir uns da einig.
Also nach allem, was ich da jetzt bisher gelesen und gehört habe, habe ich so das Gefühl, die wissen doch überhaupt nicht. Und das Witzigste an der Sache ist, und ist natürlich auch das Einzige, was du bei so einem GAU machen kannst, die wollen jetzt ihr komplettes System austauschen.
Genau. Also das alles. Ich habe auch so gedacht.
Und das ist halt, ganz ehrlich, wenn du nicht weißt, was gehackt worden ist, also ich weiß
dann
nicht.
Dann würdest du es auch
also
machen, oder?
Wovon sprechen die da überhaupt genau? Also Bundestags-IT, was ist das? Sind das irgendwie die ganzen Rechner, die da irgendwie im Saal sitzen? Alle Abgeordneten, alle ihre
Büros außen? Die Abgeordneten sind gehackt.
Nee, also ich glaube, das
Biohacking.
Problem ist, Kabel.
Kabel.
Die Kabel ist das Problem. Kabel müssen rausgerissen werden
und neu verlegt werden.
Das komplette Netzwerk muss ausgetauscht werden.
Ja, glaube ich, aufs Wort.
Auf jeden Fall.
So macht weil die sind in diesem Glaskabel sind die drin, die Hacker.
Ja.
Man immer sieht noch. Die quasi, wenn man da reinguckt.
Ja, genau. Du musst erstens, man wird blind, zweitens, man sieht sie.
Ja. Weiß man eigentlich gerade so, wer das bisherige System gebaut hat? Also war das
T-Systems bestimmt!
Ja, und wer kriegt denn jetzt den Auftrag, wenn
T-Systems!
Ja, natürlich
Siemens, Heckler und Koch.
Achso, ich hab verstanden, die Sims, das macht mehr Sinn.
Die Simpsons.
Die Sims haben's gebaut.
Die Sims. T-Systems, genau.
Das wäre mal
geil. Wenn nicht, kriegst du jetzt ein Joint Venture von Deutsche Telekom und so Daimler und
von
EADS und von was haben wir noch?
Heckler und Koch auf jeden
Fall. Hacker und Koch.
Hacker und Koch.
Von Qualitäts-Cyberwaffen um den Schmidt nochmal.
Nein, das war der Hacker Karl Koch.
Oh. Ich fände es mal so geil, wenn es ein Sims-Add-on gäbe, Deutscher Bundestag.
Und du kannst alle spielen. Und alle machen die ganze Zeit nichts, deswegen kannst du auch alle spielen.
So, ja, du gehst hier rein.
Kannst du dann auch cheaten. Ja, da kommen dann immer so die
kannst einen ganz großen Bundestag bauen.
Da kommt immer so ein Lobbyisten vorbei und drücken so ein Geldköfferchen in die Hand.
Das ist nicht cheaten, das ist arbeiten. So funktioniert das.
Ja, nee, also die wissen immer noch nicht ganz genau Bescheid.
Nee, aber sie wissen, dass sie gehackt wurden.
Ich glaube einfach Bundestag komplett neu bauen.
Ja. Abreißen, neu bauen.
Nee, brennen. Damit haben die Erfahrung.
Abbrennen, neu. Nicht, dass die Hacker noch flüchten können, ja?
Ja, aus dem Glaskabel rausflüchten können.
Wenn wir es abreißen können, wieder flüchten.
Das war echt so schön, weil also gerade in dem Tagesschau-Artikel, den wir verlinkt haben, gibt es dann irgendwie so einen Videobeitrag, den Ingo in der Pre-Show irgendwie vorgespielt hat und ich kannte den bisher nicht. Und da, die sagen halt wirklich, es ist noch nicht gelungen, die Angreifer rauszuschmeißen. Und ich stell mir so einen Typen so vor, vom Bundestag, also wer das nicht kennt, wer jetzt nicht irgendwie aus Deutschland ist oder so, ja, Leadname.
Wir pluggen hier unsere Superhörer.
Es ist ja im Deutschen Bundestag so, dass man da vorne anstehen muss und so Tickets bekommt, um das zu besuchen. Und dann gibt es natürlich auch so eine Kontrolle, ja, dass man nichts Gefährliches mitbringt, Notebooks oder so zum IT-Hacken. Und ich stelle mir gerade das so vor, wie einer von den Typen so mit so einem Kehrwisch die Hacker rausschmeißen.
Aber die sitzen, das ist das Fiese. Die wollen nicht aufstehen.
Die machen eine Sitzblockade. Die sitzen vor der Leitung.
Die haben sich angekittet an die Glasfaser. Die haben ihre Firewalls hochgefahren. was man können, halt so tut. Wir können nichts machen, die haben Adblocker und alles. Scheiße.
Ja. Die haben Police-Blogger.
Ja, Blocker. Und LTE, das heißt, die haben für das Internet. In Ordnung.
Das kann bestimmt auch T-Systems regeln für dich. Und einfach mal das Internet komplett abschalten.
Ich bin dafür, Berlin abschalten.
Einfach ja. Den Bundestag abbrennen und Berlin abschalten.
BER gleich mit. Ja, ach nee, der ist ja abgeschaltet. Nee,
der ist nicht in Berlin.
Ja, der ist
in Brandenburg.
God damn it. Dann Brandenburg auch.
Da brauchst du nämlich die C-Zone, um dahin zu fahren. Weißt du, bis Brandenburg.
Ja. Ja. Und Brandenburg brennt gerade wieder von alleine, von daher ist es auch nicht.
In Brandenburg gibt es nichts, was brennt.
Ich war in Brandenburg und die ist Feuerwehr ist jeden Tag mehrfach gefahren.
Hast du wieder gezündet?
Nach Berlin reingefahren oder was? was machen die in Brandenburg?
Da brennt der Wald. Das macht er einfach so.
Ja, einfach so, also aber nicht mal irgendjemand da.
Mit brennenden Autos nach Brandenburg gefahren?
1. Mai, 1. Mai nach Brandenburg fahren, damit die auch ein bisschen was davon haben. Auf jeden Fall. Das ist sonst nichts.
Ach, sehr gut.
Ja, das mit diesem Weg und dem Abkommen, das können wir heute gut, ja.
Ja, okay, wieder.
Schön. Ja. Es ist ziemlich heiß draußen, muss man echt sagen. Also es brennt ordentlich. Ja. So.
Vielleicht können wir das aber auch mit Cyberbomben lösen.
Gut, also wir wissen nicht, was bei der Bundestags-IT passiert ist. Auf jeden Fall ist es gehackt worden.
Die wissen es auch nicht.
Ja, also wir sind mindestens so schlau wie
die Bundestags-IT weiß so es auch nicht. Sie haben es nicht gemerkt und sie haben die Hacker auch nicht rauswerfen können.
Die sind da jetzt noch drin. Ja.
Jeder könnte so ein Hacker sein. Die spielen gerade so Team Fortress 2, jeder könnte es sein.
Genau. Ich hätte ja einfach einen Stecker gezogen und gesagt, ach, geh doch mal in Urlaub.
Ist da nicht Sommerpause eigentlich eh?
Das eh
nicht. Demnächst, noch nicht.
Ja. Vielleicht sollten sie die Sommerpause vorziehen.
Vielleicht hätten sie einfach mal das gibt doch immer in so Filmen, oder? Dass dann einer kommt und das Kabel durchhaut, die Internetleitung nach draußen.
Mit einer Axt. Eine Axt. Der Altmaier wollte unbedingt.
Das stelle ich mir gerade vor. Das war so ein IT-Fuzzi. Und er hat sich nicht getraut. Weißt du, er stand schon mit der Axt davor und hat die Hacker in der Leitung gesehen.
Aber
konnte nichts dagegen machen, waren zu klein.
Sind zu schnell an ihm vorbei.
Ja, gut, fucking Glas.
Okay, jetzt wieder zurück zum Thema. Okay, da wissen wir nicht, was passiert ist. Auf jeden Fall sind sie gefuckt. Und wir kaufen jetzt für mehrere Millionen oder Milliarden einfach eine neue Bundestags-IT, weil die wird bestimmt viel besser als die alte. Hm. Sozusagen unhackbar für die nächsten 10 Minuten.
Ne, unhackbar für immer, weil wir es nie anschalten. Weil das ist dann so wie der BER einfach. wir haben da rausgefunden.
Können wir nicht einfach irgendwie das IT-System vom BER gleich noch ein bisschen hochskalieren und das dann mitbenutzen? Das ist gerade noch im Bau. Oder von der Hamburger Elbphilharmonie. Mhm. Oder so dazwischen. So. So dazwischen noch so ein Rechner.
S21 hat noch nicht genug IT, ne?
Das ist ja sehr weit im Süden jetzt.
Ja,
dazwischen. Ja. Hier gibt es nur Bomben.
Achse des Bösen.
Achse des Bösen.
Okay, okay. Kommen wir so zu Achse des Bösen ist ja schon mal eine gute Überleitung zu Apple, oder?
Wir gehen jetzt über die Achse drüber auf die andere Seite.
Zu den guten?
Was?
Auf die halbtransparente Seite der Macht.
Halbtransparente Seite der Macht.
Ja, genau. Komplett weiß, oder?
Wie ist denn das? Haben nämlich keine Cookies.
Die sind auf jeden Fall weiß, aber ich glaube, das sind trotzdem Blackheads.
Okay, Moment, wie kriegen wir das jetzt hin?
Was nochmal?
Also gut, Apple.
Ja.
Erstmal Apple und Intel. Also Apple und Intel bauen ja zusammen hier Thunderbolt.
Ach so, ich wollte nur sagen, da war so, die haben sich da irgendwie getroffen.
Die treffen sich immer noch.
Ach, die treffen. Also ich muss ehrlich sagen,
es findet noch statt.
Mich hat es dieses Jahr überhaupt nicht interessiert, deswegen stelle ich jetzt einfach dumme Fragen. Ja. Also es ist diese WWDC da irgendwo drüben in
San Francisco.
In San Francisco.
Ist es noch? Ist es schon vorbei?
Ja, die treffen sich immer noch, habe ich gerade gehört. Und da werden Dinge besprochen, die dieses Jahr etwas langweilig waren. Aber nichtsdestotrotz reden wir da kurz drüber.
Tatsächlich ist das nächste Thema, über das wir eigentlich reden, hat nichts mit der WWDC zu tun.
So ist es.
Früher passiert, aber wir hatten seitdem keine Sendung mehr. Und ich finde, das ist ein interessantes Thema.
So
ist
okay, können wir jetzt über Thunderbolt reden?
Genau.
Also Thunderbolt ist ja so ein bisschen tot, nachdem es ja jetzt USB-C gibt.
Aber es kommt wieder.
Denkst du.
Ja,
denkst
du!
Denn
Thunderbolt 3 kommt
mit nämlich den heißen
mehr Scheiß. Geschwindigkeit und vor allem mit mehr Stecker. Nämlich mit Thunderbolt 3
Also eigentlich also der nur mit Stecker einem Stecker, Thunderbolt aber der Stecker 3? Macht halt alles.
Genau, ist ein USB-C-Stecker.
Oh, ist kompatibel. Bam. Yeah. Ja, USB-C, der eine sie zu knechten.
Und zwar bis zu 40 Gigabit pro Sekunde. Und
wie viel kann nochmal USB 3 grad? 20?
Ich glaube 10.
USB 3, Super Speed, ich meine auch 10.
Oder 20?
Super High Speed.
Ich
super.
Meine 10.
Nee, ich glaube es waren 10.
Aha, kann das nicht mal irgendwie einer hier USB SSD?
Kann das nicht einmal einer
hier? Ich guck gerade mal USB 3.1 Generation 2 kann bis zu 10 Gigabit.
Ja, gut.
Also okay, und Thunderbolt, so. Thunderbolt kann das gleiche über den kann mehr über den gleichen Stecker.
Genau.
Thunderbolt
kann es dann auch USB?
Ja.
Ja.
Kann Thunderbolt einfach USB kompatibel. Sein?
Ja.
Dann. Das finde ich ja geil eigentlich.
Also Thunderbolt kann halt ein normaler USB-C sein, aber du kannst halt über Thunderbolt auch andere Protokolle sprechen, nämlich das, was man bisher über Thunderbolt sprechen konnte, das Thunderbolt-Protokoll und DisplayPort.
Und PCI-Express.
PCI-Express, was man über die aktuelle Generation Thunderbolt halt auch sprechen
kann. Aber das geht ja auch über USB 3.
PCI-Express?
Ja.
USB 3?
Bin ich mir nicht
das
sicher.
Doch, ich dachte, das kann man jetzt auch machen.
Ich habe gedacht, USB ist immer Polling und da gibt es nichts anderes.
Aber du hast doch jetzt mittlerweile so viel, in diesem Kabel ist doch so viel, dass du eben mehrere Sachen gleichzeitig machen kannst. Du kannst da auch USB 2 drüber jagen und trotzdem noch PCI Express machen. Und trotzdem, oder USB 2 und USB 3 gleichzeitig und sowas.
Aber ja, aber du kannst, immer noch kein PCI Express dann machen. PCI Express ist ja quasi so ein eigener Bus, ein kompletter.
Ja, du hast ja auch DMA und so Geschichten, was USB normalerweise nicht
genau,
supportet.
Was du auch eigentlich gar nicht bei USB haben willst, dass dein Drucker deinen Laptop fernsteuern kann.
Zum also so wie ich es bisher immer verstanden hatte, war Thunderbolt zum Beispiel eines der ersten Anschlüsse plus Protokolle oder Stacks, wo du sozusagen PCI Express nach außen aus dem Rechner rausgelegt hast. Ja. So, und mit Thunderbolt 3 ist das halt auch alles zusammen, plus es ist jetzt halt auch noch Pin-Belegung oder Stecker kompatibel mit USB und man kann da super drüber chargen und genau, man kann da super nämlich Displays anschließen, weil es ja auch DisplayPort.
Wie viel Power kommt da durch? Wie viel Watt?
Also, du kannst dein Device, da wo der Stecker reingeht, das kannst du mit 100 Watt aufladen und Geräte, die an dem Port dranhängen, kannst du mit 15 Watt laden.
Genau, also in die eine Richtung gehen 100 Watt durch. Und in die andere Richtung raus.
Och, kann man schon was mit anfangen.
Mit USB 3 kannst du 100 Watt in alle Richtungen theoretisch machen, solange die Protokolle unterstützt werden, ja. Hm.
Okay.
Die fahren dann sogar 48 Volt darüber, das finde ich eigentlich
nicht schlecht,
geil. Aber das wird davor quasi ausgehandelt, wer was, wie viel kann und so.
Ja.
Und ja, also ich meine, wenn das Thunderbolt einfach USB kann, dann ist es ja quasi gewonnen.
Ja. Also ich habe das ja jetzt seit ein paar Monaten, habe ich ja so ein Thunderbolt noch 2 Display.
Mhm.
Und das ist schon ganz komfortabel, weil ich habe halt hier überall, ich habe da noch mehrere Monitore dranhängen und irgendwie Backup-Festplatte und Netzwerk und sonstige Sachen und man steckt halt ein Kabel an und dann ist der Laptop, also ein Kabel und Strom und dann ist der Laptop halt versorgt. Und wenn das Strom jetzt auch noch über dieses eine Kabel geht und es dafür einen Standard gibt und man da vielleicht auch irgendwie bezahlbare Docking-Stations oder auch so Third-Party-Displays, die jetzt nicht 1000 Euro kosten und von Apple kommen, bekommt, dann ist das schon ziemlich cool, finde ich.
Ja, also das Interessante an der Sache ist jetzt auf mehrere Ebenen. Erstmal ganz noch kurz zu dem Display, das Plady gerade angesprochen hat. Da kommen auf der Rückseite halt dann nur USB 2 raus, weil der alte Thunderbolt das noch nicht schneller kann.
Ja.
Aber jetzt könnte ein Hersteller wie Apple beispielsweise hergehen und das, was wir schon lange wollen, bauen, nämlich so ein Retina-Display mit einem Port, wo das Gerät drüber geladen wird. Und an dem Display hinten können irgendwie noch USB-3-Anschlüsse dranhängen und du kannst noch ein weiteres Display von da, so Daisy-Chain und alles ist super und alles mit einem Stecker.
Und halt alles, was über PCI-Express geht, halt irgendwie Firewire, Netzwerk.
Eine Grafikkarte zum Beispiel.
Man könnte eine Grafikkarte mit ins Display einbauen, dass du sagst, okay, du hast jetzt einen kleinen stromsparenden Netz, also so ein
MacBook
oder irgendwie, oder halt irgendwie ein, wie nennt man die momentan, Ultrabook. Wenn du das an dein Display ranhängst, dann ist da halt eine dedizierte Grafikkarte drin und die hat dann Dampf.
Und Lüfte. Schon cool. Das ist auf jeden Fall eine coole Überlegung. Mhm. Es gab jetzt gerade das lange ausstehende kleine Upgrade von den MacBook Pros, also den 15-Zöllern, mit, also nur so ein Mini-Upgrade, weil jetzt endlich von Apple die von Intel die Prozessoren verfügbar sind.
Was ist das, Haswell?
Broadwell.
Broadwell, ja.
Und aber da haben sie nur so einen Speedbump, glaube ich, gemacht und nichts weiter. Und deshalb ist meine Hoffnung, dass die nächste Generation dann gleich den kompletten neuen Schüssel mitbringt. Also.
Oh yes.
Meine Hoffnung, weil bei mir steht bald wieder ein neues MacBook an, sage ich jetzt einfach mal so.
Also, ja. Also was ich halt denke, wenn dieses FireWire über wieder kommt, dann kommt wieder genau ein fucking Stecker. Und du willst aber nicht nur einen Stecker haben für was auch immer du mit deinem Computer machst, sondern du willst mindestens zwei.
Keine Ahnung. Du kannst ja auch mehrere davon an deinem Rechner dran haben, weil die sind ja schön, schön flacher und so weiter.
Ja, das Problem ist halt, FireWire, dadurch, dass es ja so viel kann, braucht es ja auch mehr Platz und mehr Cash-Moneys und so, und deswegen kannst du nicht mehr reinbauen wieder, sondern hast wieder nur eins dran.
Also du meinst, dass dann quasi dieses Thunderbolt 3
wieder nur ein Stecker
ist. USB-Stecki, dass das halt dann so viel können muss intern, dass es zu teuer wäre, da mehrere einzubauen.
Ja, genau. Und das passiert ja überall ständig. Also gibt es denn MacBooks, die mehr als einen FireWire-Stecker haben?
Nein. Ich finde es viel verwirrend, dass woher siehst du denn, ob es jetzt USB
das ist ja egal, weil du ja beides reinstecken kannst.
Das siehst du ja am Logo außen drauf.
Genau, und du kannst ja schwarz einfärben. Ach so,
du meinst am nicht vorhandenen Logo außen vielleicht?
Ja. Also ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber bei mir sind an den Ports hier zum Beispiel, also ich habe hier so einen 15-Zöller, da sind an den Ports daneben, wo man denken könnte, oh, ist nur DisplayPort, da sind dann so Blitze, damit man sieht, das ist Thunderbolt. Ja. Also darüber kann ich schon erkennen, was da drüber laufen wird.
Man ThinkPad hat auch so Logos dran.
Und ja, also ich stimme Felix da insofern zu, dass ich auch befürchte, dass halt einfach, wenn der Dinger so viel können muss, dass sie dann halt nur einen Stein irgendwie draufpacken und das halt einfach zu teuer wird.
Ja.
Aber
prinzipiell
ist eigentlich eine coole Sache.
Also aber auf der anderen Seite, ich glaube, das Problem war, also zum Beispiel, es gab ja bis jetzt auch schon neben den Displays, die jetzt Apple produziert hat, gab es ja zum Beispiel auch so Docking Boxen, wo dann halt irgendwie alle Anschlüsse außer halt das Display selber rausgekommen sind. Und die waren halt sehr teuer, weil halt auch diese ganzen Chips sehr selten verkauft wurden, weil sie halt auch relativ teuer waren. Weil sie halt nicht in so solchen Mengen produziert wurden, dass man die irgendwann billiger bekommen hat.
Die interessante Frage für mich jetzt an der ganzen Geschichte ist vor allem, ist das jetzt endlich universell genug, dass man auch mal das aus der Apple-Welt raustragen kann?
Und genau darauf wollte ich eigentlich raus. Das Ding, also was mich jetzt interessieren würde, ist, ob man vielleicht dann in den nächsten paar Jahren dann das auch bei, ich meine, es gibt einen Markt für ganz viele kleine oder mittelgroße Laptops, die vielleicht dann auch mal Bedarf haben, an Peripherie angeschlossen zu werden. Und das ist jetzt nicht nur ein Markt, der von Apple bedient wird. Sollten die anderen Hersteller auch auf den Zug aufspringen, könnte ich mir halt vorstellen, dass die ganzen Bauteile, dadurch, dass sie viel nachgefragt und viel produziert werden, dass dann die Produktion halt dementsprechend auch billiger wird und die ganzen Geräte halt auch günstiger zu haben sind. Ja, könnte ich mir vorstellen.
Ich glaube, das Einzige, was ich durchsetzen würde, ist USB 3 und Thunderbolt 3. Also erstens finde ich es blöd, dass es Verwirrung stiftet, dass du nicht auf den ersten Blick siehst, ist es halt USB 3 oder ist es Thunderbolt 3?
Spielt ja jetzt nicht unbedingt eine Rolle, weil.
Finde ich schon.
Warum?
Ja, weil erstens wird sich, wie gesagt, denke ich mal, USB 3 mehr durchsetzen. Was willst du dann halt mit der vielleicht Peripherie, die du kaufen kannst, die halt Thunderbolt 3 braucht und nicht über USB 3 funktioniert vielleicht?
Ich verstehe das Problem insofern nicht, als es ist halt meine Verantwortung, wenn ich mir so einen Rechner kaufe, das passende Zubehör zu kaufen. Ja, also ich muss doch wissen, ob ich da Thunderbolt 3 habe oder USB 3.
Ja, also das ist, glaube ich, nicht jedem so klar, besonders wenn du ein Apple kaufst.
Ja, ist mir scheißegal, dann sollen sie Amazon leer kaufen und feststellen und 14 Tage Rückgaberecht. Also.
Ja, ich meine, wir kriegen das vielleicht auch noch ganz gut hin, ja, aber was ist mit deiner Mama oder sonst wem, der da halt Geräte kauft und dann halt nur guckt, ach, passt der Stecker, ja, passt. Und dann geht er zum nächsten Gerät und dann passt vielleicht der Stecker, aber funktioniert aber nicht mehr das Gerät.
Sind wir mal ehrlich, also es gibt ja auch andere Geräte, die zum Beispiel einen DisplayPort haben und da würde sich wahrscheinlich auch keiner auf die Idee kommen, irgendwelche Thunderbolt 2 Geräte oder Festplatten oder sowas dafür zu kaufen, um die dann in den DisplayPort reinzustecken.
Das geht?
Shit, das ist der gleiche Stecker?
Aber nein,
ja, das ist der gleiche Stecker.
Nein, nein, also welche, die Displayports, die du als kriegst, die in den normalen Rechnern sind, sind halt große Displayports.
Ja, nee, Mini-Displayports. Es gibt tatsächlich auch andere Laptops, die, soweit ich weiß,
was Displayports haben. Was habe ich hier? Das ist ein Mini-Displayport, oder?
Was?
Das ist HDMI wahrscheinlich, oder?
Nee, also, das ist Mini-Displayport. Ich verstehe immer noch das Problem.
Also ich habe Mini-Displayport in meinem
ThinkPad. Das Schlimmste, was in dem Falle ja passieren kann, also natürlich kann es auch andersrum passieren, aber wahrscheinlicher ist, dass du dann halt ein Silent Upgrade irgendwie kaufst. Also du hast ja mindestens USB 3. Wenn du jetzt, ob du jetzt ein USB 3 oder eine, also mit USB-C oder einen Thunderbolt 3 hast, ist ja egal. Du hast mindestens USB 3. Wenn du jetzt irgendwie aus Versehen da was dran schließt, dann ist es ja nur toll, wenn das dann nachher vielleicht auch Thunderbolt 3 kann. Aber der Fall, dass jemand ein Windows-Notebook hat, wo ein USB oder irgendwie sowas dran ist und sich dann aus Versehen ein Apple-Display kauft, ja, und darüber dann Thunderbolt geht und er sich beschwert, dass das.
Nee, das habe ich noch nie erlebt.
Aber dann ist das Verbraucherverantwortung.
Apple hat ja jetzt in die neuen Dinger USB-C eingebaut, aber USB.
USB-C.
Ja, USB-C mit USB 3. Ja,
also in Anführungszeichen ein reines USB 3.
Genau. Ja. Heißt es jetzt, dass Apple das Ding mit Thunderbolt 3 dann irgendwann mal rausbringt? Oder ist es nur so, ach, Intel hat jetzt mal vorgestellt und wäre jetzt die Idee, das weiterzutreiben?
Das wäre interessant zu schauen, was für ein Stein da auf den MacBooks drauf ist. Ob die da schon so einen Thunderbolt 3 Stein drauf haben, aber das glaube ich nicht, weil Thunderbolt 3 ist ja noch nicht fertig.
Nee, ja. So, also gerade heißt, deswegen, ich glaube, das ist jetzt mal so ein Plan, das in Zukunft zu machen, aber ich glaube, die Geräte, die es jetzt momentan gibt, die haben nur USB-C. Ja.
Das wird von der Produktpolitik her würde ich orakeln, dass das dem nächsten MacBook Pro vorbehalten ist.
Ja.
Also das wird mit dem nächsten MacBook Pro kommen und dann ziehen über die nächsten Jahre alle anderen Produkte wieder nach.
Ja. Ja.
So. Und dann gibt es halt eben, so wie es das immer gab, dann gibt es halt ein hässliches Produkt, das ist eben das aktuelle MacBook, also dieses neue ultradünne, das halt einen ähnlich aussehenden Stecker hat, der aber nicht all das kann. So what? Also bei Apple tut das ja eh nicht so vielen weh, beziehungsweise Apple ist das ja auch scheißegal, ob es Leuten weh tut. Ja.
Also ich kann die Argumentation vom Ingo verstehen, dass man jetzt sagt, okay, was weiß ich, meine Eltern kaufen sich irgendwelche Geräte und denken, die können sie überall reinstecken, weil das ist der gleiche Stecker. Aber mir fallen gerade eigentlich keine Beispiele ein für Geräte, die dann nur über Thunderbolt gehen würden, die jetzt Leute, die nicht besonders technisch versiert sind, sich kaufen würden.
Weil, ohne deine Beratung einzufordern. Das kommt ja auch
generell. Ja, das
kommt natürlich trotzdem, auch noch trotzdem, also USB-Sticks kannst du halt kaufen wie Sand am Meer, okay.
Ja, aber USB-Sticks werden auch bei einem Thunderbolt 3-Port gehen. Ja. Das ist ja das, was ich meine. Die ganzen Geräte, die sich so Leute normalerweise kaufen, um sie irgendwie in einen Computer anzustecken, das ist ja alles USB. Und ich glaube, niemand kauft sich jetzt irgendwie eine externe Thunderbolt-Grafikkarte und erwartet dann, dass die an seinem USB-C Windows-Notebook tut.
Ja, also die eine Sache, die mich an der ganzen Sache stört, und das Wort haben wir jetzt, glaube ich, gar nicht so gesagt bisher, ist Adapter. Weil wenn ich halt nur so eine Buchse an meinem Notebook habe und ich zum Beispiel ein USB oder einen Ethernet oder irgendwas dann darüber, also einen USB-Stick, passiert halt hin und wieder mal, ja. Oder
ein Ethernet,
wie jetzt gerade hier Ingo, damit der Pleite nicht so viele Pakete droppt oder andersrum. Das ist halt extrem nervig und ich meine, da hat Apple halt ja eh schon viel Erfahrung drin, da geile Preise dafür zu verlangen.
Ja, das Problem ist halt auch, das wird halt irgendwann, jetzt mal angenommen, du hast da wirklich nur einen Port, dann wird es halt echt irgendwann auch hässlich. Jetzt nimm mal, also du kannst diese Adapter ja ineinander chainen im Zweifelsfall.
Ja, kannst du so einen Weihnachtsbaum aufbauen.
Ja, also so einen Weihnachtsbaum, aber das wird dann halt irgendwann sehr, sehr hässlich und dann zahlst du halt wahrscheinlich, also gerade bei Apple, für jeden so einen komischen Adapter wieder 30 Euro Strafgebühr.
Okay, bestimmt also den einen Mega-Adapter.
Hallo, wir sind uns einig, ein Port ist not enough. Ein Port reicht nicht aus, oder?
Ja.
Sag ja, Fleidi.
Das ist egal, was auch immer der Fleidi ist.
Kommt tatsächlich auf den Use Case.
Ja, wenn du ein Handy hast, reicht ein Port. Haben wir das auch geklärt?
Nee, das meine ich so nicht.
Okay, dann machen wir dann.
Die interessante Frage ist, wann kommt USB-C beim iPhone? So, bam.
Bam! Haben wir die Frage gestellt.
Nee, um das nur mal kurz zu elaborieren, ich habe einen Laptop, mein privates MacBook. Das schließe ich im Normalfall eigentlich nur an mein Display an, wenn ich dann mal mehr Ports brauche. Und ansonsten hat es eigentlich, da hängt nicht mal groß ein Netzwerk, ein Stromkabel oder sowas dran.
Also ich habe hier gerade ein Stromkabel, ein USB-Kabel und ein Thunderbolt-Kabel dran. Mhm. Ja? Und ich bin unterwegs.
Ja, das sind drei.
Ja, gut. Haben wir das auch geklärt? Also, reicht nicht aus.
Du bist Podcaster, Ingo. Für dich reicht das nicht aus, aber ich würde behaupten, es gibt durchaus sehr viele Leute, wo ein Port völlig ausreichend ist.
Ja. Keinen Sinn. Es ist trotzdem besser, zwei reinzubauen. Gut. Weil die mit einem klarkommen, kommen auch mit zwei klar.
Also ich verstehe die Designentscheidung auch nicht, alles auf einen Port runter zu reduzieren, weil es einfach auch sehr viele Leute sehr, sehr stark einschränkt. Aber ich möchte mal sagen, ich glaube, es gibt schon eine signifikante Anzahl von Leuten, denen es völlig egal ist, wie viel die USB-Ports hier rechnen. Ja.
Gehen wir weiter.
Kommen wir zu was universell Gutem. Es ist WWDC und der Headliner gleich vorneweg.
Apple Clocks.
Apple hat also eine Programmiersprache, Swift. Mhm. Die ist jetzt ein Jahr alt, weil sie haben sie auf der letzten WWDC vorgestellt. Ich liebe Apple allein schon dafür, dass sie einfach nur jedes Jahr was vorstellen. Da kann man sich super merken.
Oh Gott. Haben sie nicht schon die O vorgestellt dieses Jahr? Reicht das nicht?
Letztes Jahr.
Das war schon letztes Jahr?
Und die ist jetzt erst da?
Die ist jetzt erst, echt kann man krass. Jetzt erst kaufen?
So ho, ho.
Anywho, Swift.
Ja, die Uhr ist aber irgendwann im Herbst angekündigt worden.
Ist das auch eine WWDC? Wie viele verschiedene
Sie haben mittlerweile die WWDC für Software im Wesentlichen und neue Produktankündigungen oder eben im Herbst noch so ein Event, da war früher immer das iTunes-Event.
Ich weiß nicht. Irgendwie interessiert es keinen mehr, was Apple vorstellt. Aber
doch, gut. Ich finde es super.
Swift. Weil sie haben jetzt was Tolles vorgestellt, nämlich Swift 2.0. Irgendwie tolle Sprachfeatures und so weiter, bla 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 bla, egal, ist nur interessant für Leute, die Swift benutzen, könnt ihr euch alles reinziehen. Aber, und jetzt kommt's, Apple macht einen Move, den hat man nicht gedacht, sie haben mit Swift mal wieder jemand überrascht, Swift 2.0 kommt raus und wird Ende des Jahres Open Source.
Aber das haben wir doch schon predicted.
Ja.
Haben wir das predicted?
Ich glaube, wir haben darüber geredet.
Es wurde auch irgendwann mal...
Ach so, weil wir gesagt haben, das braucht keine, und dann kannst du es auch gleich Open Sourcen.
Ja. Nice. Also gleich auf eine Open Magic Graveyard.
Also entweder habe ich das irgendwo gelesen oder wir haben darüber geredet, wo wir gesagt haben, wahrscheinlich wird Swift irgendwann Open Source.
Geil.
Ich meine sogar...
Wir haben darüber geredet.
Also sicher. Sie haben das mal angekündigt und viele haben gesagt, sie hätten das gerne und Apple hat sich so, wir sind da nicht grundsätzlich abgeneigt.
Ja, also war das damals schon geklärt, dass das so wird. Aber gut.
Aber das
Interessante ist,
Sprache wird Open Source.
Ja.
Der Compiler wird Open Source.
Krass.
Die Standard Library wird Open Source.
Krass.
Und sie bringen das auch für Linux, den Compiler gleich für Linux.
Nein!
Interessant.
Oh.
Wird mal passieren.
Ich habe kurz überlegt, aber es ist viel besser, dein Gesicht zu sehen, wenn es nicht macht.
Böse. Ihr seid böse.
Böser Ingo, böser Felix. Alle böse. Jetzt machen die einmal was Open Source von Apple und ihr hatet so rum.
Nee, wir haten gar nicht. Wir haben das vorausgesehen.
Ja.
Da steht jetzt aber nicht konkret, welche Lizenz. Da steht irgendwie hier...
Haben sie auch noch nicht angekündigt.
Wahrscheinlich keine...
OSI Approved Permissive License. Das wird dann irgendwas in Richtung Apache, MIT, BSD oder sowas sein. Aber es ist noch nicht ganz klar.
Ich schätze mal, man kann sich an der Lizenz orientieren, unter der dieses Research Kit steht.
Mhm. Weißt
das ist ja auch Open Source.
Unter was das steht?
Nö. Kann man bei GitHub nachschauen. GitHub, Research Kit, bam.
Ich google.
Das ist schön.
Hört auch heute wieder zu, wie wir das
auf jeden Fall.
Wenn wir gerade bei solchen Kits sind, dann iOS 9 und sie haben ein paar lustige neue Features angekündigt. Wirklich, die Keynote war eher langweilig. Ich kann jedem nur empfehlen, sich die Platform State of the Union Keynote dafür reinzuziehen. Das ist nämlich mittlerweile die eigentlich interessante Keynote.
Worum geht's?
Naja, es gibt bei der WWDC immer mittlerweile so zwei Hauptkeynotes. Es gibt die Keynote, wo sie den CEO hinstellt und wo dieses Mal so geendet hat mit, dass der Eddie Q, also der iTunes-Chef da von Apple, dass der so mehr oder weniger 20 verschiedene Songs abgespielt hat auf seinem iPhone, um euch zu zeigen, wie toll man auf dem iPhone Musik abspielen kann.
Das ist absurd.
Oh,
das war echt, so krass,
das war einfach.
Überleg dir das mal. Du kannst Musik auf deinem fucking Telefon abspielen.
Unglaublich. Nee, vor allem Eddie Q kannst. Also das ist unglaublich.
Wow. Ja, das heißt, es muss schon ganz schön gut sein, das iPhone, dass auch sogar solche Leute das hinbekommen.
Und er hat es unter iOS 9 gemacht, also da geht das immer noch.
Ja, das geht da immer noch.
Ah!
Das wird da auch weitergehen.
Das ist
sehr Apple hat noch nicht beschlossen, dass die Zeit der Musik vorbei ist. Im Gegenteil, sie haben ja Apple Music angekündigt, bla bla bla. So. Und ansonsten gibt es nicht so viel, aber diese Plattform State of the Union, das war bisher immer so dann so die eigentliche Keynote für die eigentlichen Entwickler, wo sie eben so sagen, okay, das ist hier im Cocoa-Framework alles neu, das kommt mit iOS X immer alles neu und so weiter. Und die ist dieses Mal sehr interessant gewesen und unter anderem gibt es neue Features in HealthKit. HealthKit ist die App beziehungsweise das Framework auf iOS, wo so die ganzen Vitaldaten des Benutzers reingesammelt werden. Und da kannst du jetzt auch unter anderem deine Mucus Quality erfassen.
Was ist das?
Schlonzqualität. Was du für einen Ausschlonz hast.
Wie, was für ein Schlonz?
Wenn du Schleim ausspuckst, kannst du
Du kannst es auf Display spucken.
Wie geil ist das denn bitte?
Junge, wie groß dein Schlonz ist.
Ja, du kannst hier Cervical.
Sie haben Schlonzen.
Cervical Mucus und dessen Qualität kann man auf einer Skala von dry, sticky, creamy, watery und egg white sich merken.
Und was muss man machen? Muss man wirklich auf Display spucken oder fotografieren?
Nein, das musst du von
Hand
fotografieren. Das musst du von Hand angeben.
Ja, nee, du musst es dann so fühlen. So, ja, das ist spuckig.
Ja, ja. So, what the fuck? Wenn ihr schon dabei seid, ich hab da noch was anderes gefunden. Man kann nämlich auch.
Und du sagst, das ist die wichtige Keynote gewesen.
Das wurde da nicht drin erwähnt.
Mind explode einfach.
Aber das, nee, das ist in den Docs.
Das ist tatsächlich sehr, sehr relevant. Ich kenne es.
Sehr relevant.
Extrem relevant. So.
Okay, dann wird euch ganz kurz noch.
Also, wenn ich Monkey Island spiele und dagegen spucken muss irgendwo und so einen komischen Trank zusammenbrauen muss, dann kann jetzt Apple
Healthkit immer sagen. Das, was der Matt jetzt gerade ansprechen will.
Das nächste, was ich nämlich schon die ganze Zeit ansprechen will, Ingo.
Das ist richtig.
Das nächste ist wichtig und wirklich, wirklich interessant ist nämlich das nächste. HK Category Value Menstrual Flow. Und zwar der Menstrual Flow ist unspecified, light, medium oder heavy.
Und da muss ich auch also drunter halten und aufs Display.
Das überlasse ich
disgusting.
Vollkommen deiner Fantasie.
Nicht
Fantasie.
In meinem Binärgewitter. Solche Sprache.
Solche Sprache. Nee, ich kenne tatsächlich mehrere Leute, die sich da.
Ja.
Ingo, komm jetzt.
Ingo, wir haben auch weibliche Hörerinnen.
Nee, es ist tatsächlich.
Ich ziehe Ingo hier mal runter.
Ich habe jetzt schon fünfmal versucht anzufangen. Darf ich irgendwann mal reden, Ingo?
Ja, tut mir leid.
Ist schon okay. Hm. Schön. Also ich kenne Leute, die sich da irgendwelche Tracker-Apps installiert haben, die es jetzt schon so im App-Store gibt und die sind halt auch einfach alle grottenhässlich und furchtbar und pink und fluffig und du musst dann In-App-Purchases machen, um irgendwelche Themes zu installieren.
Was?
Und ja, nee, es ist ganz grausam, was so diese Menstruations-Tracking-Apps und sonstige Dinge so machen und wenn das Telefon standardmäßig mitbringt, sind da, glaube ich, viele Frauen froh drum, weil es gibt... Ich weiß jetzt nicht, was da
ich mach
so
einfach
lustig
mal,
ist.
Ich mache einfach mal den Ingo auf Mute.
Dankeschön.
Jetzt red schnell zu Ende. Ja, solange nicht in mein Mikrofon rein.
Ich bin
eigentlich
schon fertig. Ich wollte einfach nur sagen, dass es ein tatsächlicher Use Case ist, der dieses Telefon für wahrscheinlich viele Frauen interessanter macht oder irgendwie besser, weil man dann keine komischen, hässlichen Third-Party-Apps mehr benutzen muss.
Okay.
Also auch das wurde geschirrt. Ingo strahlt über unsere Mikrofone rein.
Also ich weiß jetzt nicht, was an Menstruationstrackern so lustig sein soll.
Ich glaube, wie du es erzählt hast, war das Problem. Aber ich glaube, ich mach den Ingo mal wieder rein.
So.
Wir reden schnell über App-Thinning.
Genau,
Also ich meine, die Leute könnten auch einfach zum Arzt gehen und fragen, wenn es irgendwie anders aussieht als erwartbar, aber gut.
Naja, da geht's ja halt auch darum, dass du weißt, wann war denn der letzte und wann hast du den nächsten zu erwarten, weil es gibt da so Dinge wie irgendwie Binden und Tampons, die man vielleicht dabei haben sollte und so. Und
ist es so unterschiedlich? Ich habe gedacht, es ist relativ.
Das haben die Frauen jahrelang ohne geschafft.
Das
aber
kommt
okay,
auf
gut.
die Frau an.
Ah, okay.
Ja.
Also es gibt.
Ich glaube, wir sind da die extrem. Also so, glaub, wir können so wie auch sonst sind wir einfach perfekt dafür geeignet, weil wir haben das Problem schon so oft gehabt, dass wir darüber reden können. Ja?
Einfach vier also, Typen, die über Menstruationstracker so, reden. Das ist also einfach genau
so ahnungslos wie immer. Ja.
Ja.
So.
Aber nein, im Normalfall ist es nicht so super. Also es muss nicht super regelmäßig sein. Sag
okay, was. Alles klar. So. Dann interessante Dinge, die sie vorgestellt haben, ist App-Thinning. Da haben sich nämlich bei iOS 8 viele Leute darüber aufgeregt, dass das irgendwie ein riesen Update von mehreren Gigabytes war, vor allem, weil es ja immer noch Devices mit nur so 16 oder glaube 8 Gig Speicher gibt. Und Apple wendet da jetzt einige Techniken an, um die Apps und auch das Betriebssystem kleiner zu kriegen. Das App-Thinning setzt sich aus verschiedensten Sachen zusammen. Geht im Wesentlichen so drum, wenn du einen iPad hast, der ersten Generation, also iPad Mini der ersten Generation, dann ist das ein ARM V7. Da hast du nicht die Notwendigkeit, dass du jetzt irgendwie auch noch das ARM 64 Binary auch noch in deinem Universal iPad drin hast oder die ganzen Ad3X Grafiken vom iPhone 6 Plus, wie das eben bisher so der Fall war. Das heißt, was Apple jetzt machen wird, und das ist insofern recht interessant, sie nehmen das eine von einem entgegen, das eine, und slicen es dann in mehrere, also für jedes Device gibt es jetzt in Zukunft ein optimiertes IPA. So.
Ein macht weiteren, das dann der Store selber? Oder
das macht der Store selber, genau.
Also das, bisher, genau, das machen bisher, irgendwelche Subsysteme.
Des genau, Stores. Bisher ist es eben so, dass du dein IPA bei dir signierst, schickst es an den App Store, der signiert es nochmal weiter und gibt es an die Geräte weiter, die das installieren. Und jetzt ist es eben so, du schickst ein signiertes zu denen, die nehmen das und packen daraus nochmal verschiedene, die sie selber signieren.
Okay.
Sorgt zum Beispiel dafür, also unter anderem, das ist mit der Grund dafür, sagen sie, dass das Update von iOS 8 auf iOS 9 nur noch 1,7 Gigabyte freien Speicher benötigt. Und dass in vielen Fällen irgendwie die Installationsgröße von Apps bis auf ein Viertel runter reduziert werden konnte. Ist gar nicht so doof, gerade so die ganzen Geräte, die wenig Speicher haben. Also Festspeicher. Dazu machen sie noch was anderes Interessantes, nämlich Bitcode. Bitcode klingt ähnlich wie Bytecode und ist es im Prinzip auch. Das heißt, sie kompilieren, du kompilierst nicht mehr das direkt native Binary und lieferst es aus, sondern du kompilierst das zwar, aber es kommt auch noch so eine Intermediate Language aus der LLVM raus. Man stelle es sich ungefähr so vor wie Java Bytecode. Und sie kompilieren den dann nochmal vor der Auslieferung der App in das finale Format, also auf Seite des App Stores. Bevor das aufs Gerät installiert wird, wird es nochmal in das finale Binary runterkompiliert. Mit dem Effekt, dass sie, wenn sie irgendwelche Optimierungen an ihrer Compiler-Toolchain machen, sie die auch nachträglich sozusagen mitgeben können. Also beispielsweise jetzt gerade Swift-Compiler, Swift 2.0, haben sie auch gemeint, so ja, der Compiler für Swift 2.0, der ist viel schneller als der alte Compiler. Und wenn sie da weitere Fortschritte machen in Zukunft, dann können sie das sozusagen einfach for free dem Kunden weitergeben. Das hat einige Implikationen an das, wie man so Apps verteilt. Und das Interessanteste eigentlich daran ist, es gibt jetzt auch das WatchOS für NativeOS, also natives SDK für das zweite WatchOS. Und da ist das Pflicht. Also bei allen anderen Apps.
Korrektur, die richtige Aussprache ist WatchOS.
WatchOS. Watch, please Apple, WatchOS.
WatchOS.
WatchOS. Genau, also für iOS 9 ist das Bitcode Default an, aber nicht verpflichtend. Sie machen es halt einfach mal an. Also für alle Apps, die mit dem iOS 9 SDK kompiliert worden sind. Und für alle Apps, die man mit dem WatchOS SDK, dem ersten ja wirklichen WatchOS SDK kompiliert, ist es verpflichtend.
Ist das was Gutes?
Naja, ich sag mal so, es ist gut, dass sie das gleich ganz am Anfang einführen, weil das spart ihnen viel Ärger nachträglich, dass sie dann irgendwie eine Legacy-Basis irgendwie noch weiter zu pflegen haben oder so. Oder dass sie dann auf einmal Leuten den Umstieg irgendwie erklären müssen. Sondern sie fangen halt jetzt gleich an. Für das, wo Pleidi und ich gerade so dran arbeiten oder für arbeiten, also so Dienste könnte wie Hockey-App, ist es gelinde gesagt interessant.
Ja, also wenn man es positiv ausdrücken will, ist es interessant, weil unter anderem sind auch so Dinge, die wir da tun, halt bei Crashes auf den Devices
die Crashes zu verarbeiten und daraus Speicheradressen durch tatsächliche Symbole und Methodencalls und Klassennamen und so weiter zu ersetzen.
Ja.
Und naja, wenn da halt irgendwo in der Cloud irgendwie das Binary kompiliert wird und wir da Probleme haben, an die ganzen Symbol-Files ranzukommen, weil die halt beim Kompilieren normalerweise erzeugt werden, dann gestaltet sich unsere Arbeit da so ein bisschen, ja, sagen wir es mal, interessant.
Das heißt aber auch, man geht bei Apple und bei ganz vielen anderen auch von Neumann-Architektur komplett weg und setzt jetzt auf eine Art Harvard-Architektur, richtig? Ich habe später noch
hast du uns jetzt hier weggeheißen?
Lesefu.
Nee, aber
ist aber geil. Doch.
Ich würde jetzt, ja, es ist also, genau also das. Warum weil, was hat das jetzt mit der Hardware-Architektur zu tun?
Die Architektur, nee, nichts, des, ist des keine, Devices es hat nichts, nichts mit der Hardware-Architektur zu tun, sondern mit der Architektur, wie dein Betriebssystem funktioniert.
Das Betriebssystem funktioniert weiterhin gleich.
Nein, also du hast doch als Entwickler von Software für das iPhone hast du doch keine Möglichkeit mehr, quasi deinen eigenen Code, dein Maschinencode zu kontrollieren dann.
Richtig? Doch, du kannst auch das Binary weiter ausspucken, aber nee, im Falle der Anwendung für den App Store wird es
für die Uhr kannst du das nicht.
Nee, für die Uhr kannst du das nicht.
Ja, das ist richtig, oder?
Ja. Aber das
und da gehst du dann weg davon. Dann wird
also du meinst dann auf so einem prinzipiellen Level, weil die Architektur der Uhr selber, die bleibt ja gleich,
ja,
die
ja, klar,
weiterhin die gleichen
Binaries
aus, aber so wie es sich für dich als Entwickler quasi anfühlt,
meinst ja, du? Genau. Ja.
Ah,
also ja, es ist in dem Fall eine,
so sagen,
eine modifizierte Harvard-Architektur. Ja. Ja. Aber prinzipiell gehst du davon aus, dass du keine Möglichkeit mehr hast, wie bei der von Neumann-Architektur, deinen Speicher, den du selber schreiben kannst, auch als auch auszuführen. So, das ist ja die Grundidee, okay, von der von Neumann-Architektur, dass man quasi, du hast nicht Speicher für deine Daten und Speicher für deinen Code, sondern beides ist eins und entsprechend kannst du auch Daten wie Code verwenden.
Der Punkt ist eben in dem ganzen prinzipiellen Krieg oder in dieser Entscheidungslogik, ist die Frage, wie ist das mit dem App Store ja überhaupt nicht abgeriegelt. Also der Punkt ist, wenn du lokal deine Watch-Extension kompilierst, wird es weiterhin, glaube ich, so funktionieren. Es ist nur, wenn du die Watch-Extension dann in den App Store einreichen willst, dann erzwingt Apple von dir, dass andere machst.
Genau.
Aber also es heißt nicht, dass du bisher die Kontrolle verloren hast, sondern nur in dem Falle, dass du über den App Store willst. Wenn du jetzt Ad-Hoc,
ja, aber du hast Beispiel ja keine machen, andere Möglichkeit.
Ad-Hoc geht.
Ja, du kannst als Entwickler irgendwelchen Shit machen, aber du hast ja nicht mal die Möglichkeit, im großen Stil zum Beispiel einen Compiler zu bauen auf deine Uhr, der seinen eigenen Code erzeugt.
Gut, das war ja schon immer nicht so, dass du auf dem iPhone auch.
Ja, genau. Und genau dieser Weggang von der Möglichkeit, also quasi, man nimmt sich ja. Oder Apple nimmt dir die Möglichkeit, genau diesen selbst modifizierenden Code oder den Code, der sich selber neu schreibt, selber zu bauen.
Na gut, Jailbreaken geht immer.
Ja, Jailbreaken geht immer, weil das
ja, das ist jetzt Prinzipienkampf und Prinzipienreiterei.
Ja, also es gibt ja auch sogar die Möglichkeit, wenn du dein Safari quasi verwendest, dann macht er ja genau das. Der baut ja auch aus dem JavaScript, baut er auch Maschinencode, den er dann selber wieder ausführt. Und das kannst du mit Apps halt nicht machen.
Ja.
Und genau, ja, dann habe ich einfach mein Lesefu vorgezogen. Das geht nämlich genau darum, The Death of the von Neumann Architecture. Und der beschreibt genau das, dass es vielleicht nicht so ein guter Ansatz ist, für die Kreativität von Entwicklern auf der Architektur, von dieser Möglichkeit wegzugehen, seinen Code selbst zu erzeugen. Weil du dir ganz bestimmte Sachen quasi nicht mehr ermöglichst. Zum Beispiel einen Code so zu optimieren, dass der dann, dass du, also so ein, wie heißt es?
Ist in der Diskussion auch sozusagen die Rede von, ob du als Entwickler das kannst, weil Apple kann's und Entwickler bei Apple können's.
Also ja, du als Entwickler für das iPhone natürlich, ist ja sehr klar. Zum Beispiel LuaJIT ist da als Beispiel genommen, was du auf Android so hernehmen kannst, was verdammt schnell ist im Gegensatz zu der interpretierten Version von Lua. bis zu, ich glaube, 30 Mal schneller ist es dann quasi, wenn du Lua JIT verwendest, anstatt die interpretierte 48 Mal schneller.
Okay. Ja, aber also was hat das jetzt mit dem Kompilieren in der Cloud zu tun?
Ja, dass du halt nicht mehr die Möglichkeit hast, wenn du Bytecode ausliefern musst, deinen Code neu zu schreiben, weil du halt du kannst deinen eigenen Code nicht mehr schreiben, weil du halt weil dein Code im Speicher nicht mehr veränderbar ist.
Ach, Moment. Da muss ich jetzt kurz drüber nachdenken. Sollte ja eigentlich trotzdem der Fall sein.
Nein, wenn du Bytecode ablieferst, ist es quasi vorbei.
Ja. Also, ja, okay. Vereinfacht gesagt, es ist wie bei Java am Ende.
Ja.
Du lieferst eine Intermediate-Sprache, die plattformunabhängig ist, ab. Wenn das dann nicht mehr der Von-Neumann-Architektur entspricht, dann ist es jetzt bei iOS spätestens jetzt auch so.
Ja.
Noch kurz einen Link nachgeliefert. Musste erstmal googeln, ob das irgendwie bekanntes Wissen ist. Gibt es auch von Microsoft, nennt sich Project N oder hat es sich mal über Project N genannt? Und da wird mehr oder weniger auch C-Sharp-Code nach nativem Code runterkompiliert.
Genau, okay. Und überall, wo du JIT machen willst in deiner App oder in deiner, was auch immer du auslieferst, geht es halt nur, wenn du deinen Code neu schreiben kannst.
Ja. So.
Just-in-Time-Compiler ist halt genau das.
Ja. Also im Prinzip ist das jetzt ähnlich wie, ähnlicher wie bei Android. Nur dass bei Android zum Beispiel mit der neuen Arch Runtime ist Ahead-of-Time-Compilation, aber die findet auf dem Device statt. Also da wird das noch auf dem Device dann optimiert für die jeweilige Architektur. Hm. Versus Apple hat halt die Kontrolle über die Architekturen, die sie da alle haben und machen das im App Store für einen.
Und so. LuaJIT funktioniert wohl auch auf Android. Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert. Ich kenne leider auch nicht die Internals, aber ich habe
Also okay. Naja, also im Endeffekt, also du sprichst jetzt gerade so auf den Just-in-Time-Compiler an, oder?
Ja, auf speziell, also was da halt angesprochen wurde, Lua Just-in-Time-Compiler, den du so auf deinem Android installieren kannst.
Naja, im Endeffekt ist das halt so, wie auch jetzt zum Beispiel der Hotspot-Compiler für Java, ab einer gewissen Anzahl von, also wenn irgendwo Hotspots entdeckt werden, dass Code öfters ausgeführt wird, dann wird irgendwann mal die Arbeit gemacht, diese Instruktion nach tatsächlichen Maschinencode runter zu kompilieren und der wird dann quasi gecached. Und dann wird halt nichts mehr interpretiert in dem Fall, sondern dann wird dieser gecachte Maschinencode direkt ausgeführt.
Okay, also LuaJIT basiert auf Android Native Activity.
Also auf dem NDK.
Genau. Und dort hast du die Möglichkeit, quasi eigenen Code zu erzeugen, den du dann auch ausführen kannst. Okay. So, also das ist nicht
Du kannst halt nativen Code, also irgendwas in C oder C++ geschrieben, das kannst du halt dort ausführen.
Genau. Und damit hast du dann halt wieder die Möglichkeit, deinen eigenen Code zu generieren, weil du den dann halt entsprechend auch ausführen kannst.
Okay. So, kurz noch eine Liste von anderen interessanten Dingen, die auf der WWDC angekündigt wurden.
Ich ziehe das mal
noch. Für mich sehr interessant, UI-Testing. Also was konkret, Apple baut jetzt weiter die Sache aus, die sie schon länger mal hatten. Sie haben jetzt ein eigenes Testing-Framework für UI-Tests. Inklusive dem, dass man eben Tests im Simulator aufzeichnen kann. Also stellt sich das am besten so ein bisschen ähnlich vor, wie dieses Selenium-IDE bisher war. Das heißt, man startet die App im Simulator oder auf dem Device, glaube ich, geht auch, klickt sich dann so ein bisschen durch und das erkennt das automatisch und generiert Testcode daraus aus den Handlungen des Benutzers und den kann man dann noch ein bisschen modifizieren. Finde ich super awesome, weil bisher war Testen speziell auf iOS und Android und speziell User-Interface-Tests und sind wir mal ehrlich, der Großteil von so einer App ist am Ende dann nachher User-Interface-Code oder von vielen Apps ist ein großer Teil User-Interface-Code. Finde ich super cool, dass es jetzt endlich mal irgendwie gut geht. Dann gibt es eben die drei neuen Betriebssysteme-Versionen, iOS 9, WatchOS 2 und El Capitan. Und also macOS 10 hat jetzt einen tollen neuen Namen. 10.11 heißt El Capitan.
Was war das letzte?
Yosemite. Was ein bisschen seltsam ist, weil El Capitan ist irgendwie ein
Berg
im Yosemite-Nationalpark.
Ich glaube, das ist einfach ein Codename für das Entwicklerteam.
Ich glaube, die haben einfach nur hart Drogen genommen.
Ja. So. El Capitan, jawohl.
Ja.
Wir müssen fertig
kommen. Und so die letzte, der letzte interessante Punkt, weil wir da vorher über Adblock und so geredet haben. Es wird jetzt mit iOS 9 einen neuen Extension Point für Safari geben. Also Extensions sind ja das, wie man jetzt Erweiterungen für Software von zum Beispiel eben Safari von Apple in iOS reinpacken kann. Und da gibt es eine Content-Blocking-Extension-Point. Also man kann dann über einen Extension-Point Safari mitteilen, ey, zeig mal diesen Inhalt nicht an.
Okay, kann man das davon
nicht? Es sind noch nicht allzu viele Details dazu rausgeleakt, beziehungsweise ich hatte noch
gab es davor keine Adblocker?
Nö, es gibt
gar nicht.
Keine Adblocker. Wir hatten einen Browser letztes Mal angesprochen in der letzten Sendung.
Es gibt auch, wenn man nach Adblock sucht, es gibt schon ein paar Browser, die man gegen Bezahlung oder so, die man
genau, kaufen kann. Aber das sind eigene Browser, ja, die einen Adblocker drin haben.
Das ist nicht der Safari, das Betriebssystem.
Genau, es ist kein Safari oder Chrome-Plugin oder so eine Erweiterung. Und das ist jetzt möglich, zumindest soweit ich das verstanden habe. Und wir schauen uns das einfach, ich schaue mir das an und kann da in der nächsten Sendung vielleicht nochmal ein bisschen mehr
sagen. Ja, ist auch lustig, ich habe schon die ersten Verschwörungstheorien gehört, dass das jetzt so ein Wink mit dem Zaunpfahl für Content-Distributor sein soll, doch bitte mal Apple News zu verwenden.
Ja.
Weil da können die Leute dann halt ihre Werbung wieder einblenden, wenn sie ihre Artikel über Apple News verteilen. Und im Zweifelsfall können sie dort halt die User die Werbung nicht blocken und im Browser halt schon.
Okay.
Aber ist, wie gesagt, ist eine Verschwörungstheorie und ich bin einfach nur froh, dass ich dann irgendwie diese ganzen Overlay-Crap und irgendwie Scheißendreck mal wegblocken kann.
Okay. Eine andere Sache, die sie in iOS 9 noch eingebaut haben, sind sogenannte App-Links. Das heißt, man kann jetzt direkt in Apps reinlinken und es funktioniert im Prinzip über standardmäßige URLs und die werden dann vom System entsprechend gehandelt.
So wie bei Android quasi.
Im Prinzip ja.
Also so wie bei Android nicht. In Form von Intents oder sind das dann Weblinks?
Ich habe noch nicht genug Zeit gehabt,
mich ja genauer
zu auseinanderzusetzen, aber nach allem, was ich bisher gehört habe, sind das ganz normale URLs und das System behandelt die dann halt richtig. Also
okay.
Interessant an der Sache ist vor allem eins, dass darüber, also sie benutzen das jetzt und man muss jetzt ab iOS 9 das benutzen, um eine andere App zu öffnen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie aus meiner App irgendwie Messages oder so öffnen will oder die Twitter-App oder so, dann muss ich das benutzen. Das bisherige, dass man so Custom-URL-Schemes machen kann, das funktioniert nicht mehr. Und speziell auch, es gab eben bisher Methoden, in iOS, da hatten wir einmal angesprochen, bei UI Application, der Klasse, gab es so eine Methode can open URL und dann hat man eine URL eingereicht.
I can has open
URL. Genau, und dann hat es einem gesagt, ob das die URL öffnen kann oder nicht. Und das haben dann so böse Firmen wie Twitter und Facebook benutzt, um so über so ein Whitelisted Dictionary mehr oder weniger einfach dein iPhone abzuscannen, was für URL-Schemes auf deinem iPhone alles supported sind und was für Apps du dann wahrscheinlich installiert
das
hast.
Das ist ja fast so wie YouPorn, die das gemacht haben für
Links.
Für Links, genau. Also ja. History-Links.
Genau. Das hatten wir in einer der vorherigen Sendungen mal, dass es bekannt wurde, dass Twitter so ein Ding gemacht hat. Das hatte auch irgendeinen Namen, irgendwie so Sand.
Fuck you, hieß es einfach.
Irgendwas mit Trail oder bla. Scheißegal. Wird jetzt nicht mehr gehen. Also haben Leute schon aus der iOS 9 Beta berichtet. Das geht jetzt nicht mehr. Man muss jetzt diese App-Links benutzen. Das ist eigentlich super awesome, weil es zeigt sich, dass Apple immer mehr auf diesen Zug aufspringt, dass sie sagen, wir machen das diesen ganzen Ratten schwer. So, finde ich super.
Finde ich auch. Also muss ich sagen, finde ich auch gut.
Das, also was ich mich jetzt gerade frage, ist, wie funktioniert denn dieser Mechanismus, um so einen App-Link zu bekommen? Weil, also den kannst du ja dann nicht in der App wahrscheinlich irgendwie hardcoden oder irgendwie selbst definieren, weil dann könnten ja diverse Leute die gleichen Links irgendwie definieren. Das heißt, du musst dann wahrscheinlich irgendwie bei Apple dir sagen, gib mir doch mal meinen App-Link. Und der wird dann benutzt, oder
ich meine, das war bisher nicht so, es gab sowas Ähnliches bisher schon, das nutzen sie weiter, und zwar für Passbook oder so. Und zwar ist es so, du musst es nicht bei Apple einreichen, sondern du musst dann auf der Domain eine Verification hinterlegen. Also so ähnlich, wie wenn du jetzt gerade deine Webseite von Google Webmaster Tools irgendwie scrapen lassen willst, dann musst du auf einer Public
Account setzt oder so.
Genau, oder du musst da auf einer erreichbaren URL einen File ablegen, wo irgendein random Token drinsteht und dann checken sie das und dann bist du damit gewitelistet oder dann ist es dir erlaubt. Also du musst sagen, Ownership beweisen.
So. Okay, und wenn du dann kannst du das quasi über deine Domain, jetzt sagen wir mal deiner Firma oder deiner persönlichen Domain oder sowas, kannst du dann quasi das als App-Link benutzen.
Ja, irgendwie. Okay. So. Also
okay, keine Weise so genau.
Muss ich mir eben auch noch alles reinziehen, weil es ist echt wieder extrem viel. Das ist das Interessante. Es ist wenig für User angekündigt worden jetzt auf der Keynote und auf der Plattform State of the Union. Also die drei neuen OS-Releases, die haben wenig neue User-Features, aber extrem viel für Entwickler.
So, ja, und jetzt wird wahrscheinlich dann dafür sorgen, dass mir dann in der nächsten Zeit auch vielleicht mal weitere interessante Apps sehen, die irgendwie neue Funktionalitäten nutzen können.
Ja, so arg viel neue Funktionalität gibt es auch nicht, sondern es ist eher eben, dass da so ein Shift stattfindet von kleine Frickler-App-Buden zu endlich mal sauberes Engineering. So, ein Ding, und da kommen wir jetzt eben zu unserem nächsten Punkt, ein Ding, was sie auch noch angekündigt haben, ist App Transport Security, ATS. Und das heißt im Wesentlichen Folgendes: Apple schafft HTTP ab. Oder generell...
Nicht nur Apple.
da fangen wir jetzt gerade mit an. Ja, kommen wir zu diesem Thema, dass ihr auch mal wieder alle was erzählen könnt und nicht nur ich hier
von Apple labere.
Und zwar mit iOS 9 und ich meine auch mit dem neuen El Capitan wird das eben so sein, dass Apps nur noch über über gesicherte Leitungen sozusagen, Secure Communication, kommunizieren dürfen. Und alles andere ist verboten. Und was secure ist, legt Apple in dem Falle fest, also eine Best Practice. Das ist momentan festgelegt auf TLS 1.2 und Perfect Forward Secrecy. Und
richtig so, schon mal?
Ja, genau. Das ist Default an und das kannst du auch nicht ausmachen. Du kannst nur für einzelne Domains in deiner Info-P-List, also dem Manifest sozusagen von der iOS-App, kannst du für einzelne Domains Ausnahmen definieren.
Okay, also das heißt, du darfst auch dann, dir wird dann quasi von der Sandbox, nehme ich mal an, verboten, ein Plaintext-Socket auf irgendwie beliebige Hosts zu machen, sondern du musst, wenn du das willst, explizit es freigeben, ansonsten bist du gezwungen, TLS zu benutzen.
Genau. Oder also ja. Genau, also das, was eben von Apple gerade als sicher eingestuft wird, als sichere Best Practice. Mhm. Und darüber kann man bestimmt immer drüber gehen, aber drunter halt nicht.
Ja.
Und das finde ich an sich total super. Das wird dann eben automatisch funktionieren, wenn man ganz normal die ganz normalen System Frameworks benutzt, um Kommunikation zu betreiben, wird das automatisch enforced. Das Einzige, was ich mir gerade schwierig vorstelle, ist, nicht so Dinge wie, oh, jetzt ist mein Zertifikat ausgelaufen oder so, das alles Kinkerlitzchen, weil das kann man ja sehen, sondern eher so, jetzt kommt irgendwie ein neuer, toller SSL-Hack raus, irgendein Bug, und Apple ist ganz schnell und sagt, hier, wir updaten unsere Security-Policy.
Und ihr seid alle gefickt.
TLS 5 oder so, was auch immer das dann ist. Und das müsst ihr jetzt alle haben und sie enforcen das over the air von dem Device. Ja, aber im Zweifel sind die Server noch nicht da, zum Beispiel die Update-Server von Apple, von denen du das Betriebssystem-Update oder so ziehen willst, keine Ahnung.
Ja, und
schon hast du einen ganz fiesen Deadlock.
Ist ja geil.
Hauptsache, dann wird es richtig lustig.
Dann sind wir wieder bei sicher, aber nichts geht. Schön, danke.
Dafür ist sicher, genau.
Immerhin,
also ich meine, einen Tod muss man immer sterben.
Ja,
aber am besten der Sicherheitstod anstatt der nicht funktionierende Tod.
Sonst ist es wie beim Bundestag. Ja. Sonst sind sie plötzlich alle gehackt und wissen nicht, wo die Hacker in der Datenleitung
sind. Also sind auf jeden Fall alle gehackt.
Ja.
Und keiner weiß auch, was passiert ist. Es ist einfach nur...
Die sitzen da einfach in Glasfaser.
Gehackt. Ist klar, was passiert ist. Gehackt. Weil dann...
Ja.
Was halt... Hacker-Dinge halt. Irgendwelche Hacker werden immer irgendwas hacken können.
Hacker hacken Dinge.
Ja.
Oh Mann.
Ja.
Das ist natürlich echt traurig.
Ja. Gut.
Ja.
Eine andere Sache, die sie übrigens auch unter der Haube schon jetzt enforcen über die ganzen Low-Level-Frameworks ist IPv6, aber das ist ein Thema für einen anderen Podcast, glaube ich.
Ja, ich bin ja schon froh, weißt du, dass jetzt langsam alle auf HTTPS umstellen. Und das ist jetzt schon mal eine gute Sache. Also Mozilla, Apple, Microsoft hat auch gesagt, sie wollen jetzt im Internet Explorer und im Edge-Webbrowser irgendwie HTTPS enforcen.
Was ist jetzt los?
Ich weiß nicht, was das war.
Ich glaub, gehackt, und diesmal habe ich es tatsächlich auch gehört. Und HSTS soll auch drin sein. Also das ist total gut, dass jetzt plötzlich, also vielleicht sind es jetzt noch Snowden-Auswirkungen oder so, irgendwie alle anfangen, auf HTTPS umzustellen. Auch die US-Regierungswebseiten sollen jetzt alle auf HTTPS umschalten. Ich meine, da wird es egal sein.
Die ganzen Whistleblower.
Ja. Ob die NSA da jetzt noch zuhört oder nicht, ob die Daten vorher das oder nachher abgegriffen werden, ist dann auch scheißegal.
Auch so gut. Gab es da nicht irgendwie so eine News von irgendeiner Regierungsseite? Genau, das, was du erzählt hast, oder? Und das ist genauso wie, ja, wir haben jetzt auf nsa.gov haben wir jetzt auch SSL, damit ihr nicht mehr abgehört werdet.
Was? Genau. Nur noch von uns. Ah. Nur noch von uns,
so, warte.
Genau. nsa.gov gibt es übrigens nicht.
NSA.
Wie heißt ist das? Ja auch egal.
Mil.gov wahrscheinlich. Ah doch, man muss ein www-Font dran machen.
Ja, das
Fuck Noobs.
Scheiße. Nee, bei mir geht's. Hä, du wirst aber nicht redirected.
Naja, gut, der Firefox macht das automatisch.
Achso, der probiert www aus,
ja,
oder?
Ja, genau. Ja. Wenn du den Firefox benutzt, macht er automatisch das www davor. Weil er sich denkt, komische Webseiten ohne www, wir probieren es mal mit. Vielleicht geht das ja.
Leute. Das ist halt der Elternbrowser. So.
Oh, wenn ich jetzt Eltern würden immer alles mit www.punkt vorne.
Ja, www.worldwideweb.punkt.
www.google.de.
Gibt es www eigentlich als
at Google.
Die, Dingsdomain, als Top-Level-Domain? Ja. www?
Nee.
www.www.www.
Ja. Schön finde ich dann immer so, da merkst du, wes Geistes Kind die sind, www.stuttgart.mercedes-benz-mercedes-benz.de. Ja, also einfach, du musst den Leuten noch ein www vorne dran machen,
damit sie, ah, das ist eine Internet. Webseite, ah.
Ja, sonst wäre es vielleicht eine E-Mail-Adresse, da machen wir ein
Edit dran. Aber das habe ich jetzt auch schon gesehen und das macht ab und zu Sinn. Zum Beispiel, du hast india.travel und denkst du dir, okay, was ist das jetzt? Aber das ist eine Webseite. Du kannst auf www.india.travel gehen. Und
ich bin da mittlerweile gebrandmarkt. Alles, was irgendwie ein Punkt irgendwo drin hat, muss eine Domain sein.
Muss eine Domain sein. Erstmal einen Browser eingeben.
Es ist ja überhaupt schon krass, dass sie den letzten Punkt weglassen, ja?
1299.
Zahlen nicht, aber alles, was Buchstaben, Punkt und nach dem Punkt, das ist ja richtig bei deutscher Grammatik oder bei fast
drei
Grammatik.
Buchstaben.
Nee, nach dem Punkt kein Leerzeichen. Sonst ist es ein Satzzeichen.
Oder das Kerning-Problem. Eins von beiden halt.
Kerning, ja. Scheiß Kerning, Blaufein. So, also wir haben Apple, die HTTP machen wollen. Ja. MS, Microsoft will einen zu HTTP, HTTPS zwingen. Ja. So, die US-Regierung.
Ja.
Chrome und
Firefox wollten sowieso schon. Das hatten
genau,
wir schon
die Browserhersteller wollten immer. Aber
in letzten Sendungen schon drüber geredet. Ja. Dann Amazon will plötzlich Zertifikate ausstellen.
Kann also, man die dann auch so irgendwie kaufen, so Amazon Warehouse-Deals?
Genau. Also die haben tatsächlich, sie wollen tatsächlich in die Browser rein als über CA.
Mhm.
Also so wie die Deutsche Telekom und was weiß ich, die indische Regierung und
sie wollen eine Root-CA werden.
Sie wollen eine Root-CA werden, wie 200 alle, die
Aber die haben es auch verdient.
Ja,
so sagen.
Auf jeden Fall.
Sie können sich auch einfach sagen, einkaufen.
Weil dann könntest du direkt für deinen Server, wenn du bei Amazon die shops, dann kriegst du direkt ein Zertifikat dazu und das wäre ziemlich geil eigentlich.
Kostenlos.
Kostenlos.
Ja. Ja, ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, Amazon traue ich das auch eher zu, das halbwegs okay zu hosten im Vergleich zum Beispiel zu der Deutschen Telekom.
Wie jetzt?
Also ich meine ganz ehrlich.
Wie jetzt? Fleide, ich bin enttäuscht von dir. Wo ist dein Patriotismus geblieben?
Nicht vorhanden.
Ach direkt so, direkt gehackt worden von den Hackern.
Ja, jetzt wissen wir,
was passiert ist.
Nee, weißt du, das Problem ist, ich habe in das Glasfaserkabel geguckt.
Ah, jetzt hast du den Hacker gesehen.
Und habe den Hacker gesehen und dann habe ich gedacht, oh Gott, nee.
Haben schon immer gesagt, guck nicht in das Glasfaserkabel.
Und war das Glasfaserkabel halb voll oder halb leer?
Es hat geleuchtet.
Es war zur Hälfte gefüllt.
Und geleuchtet.
Jetzt bist du blind.
Gut.
Genau, also Amazon will SSL-Zertifikate verkaufen. Sind sie jetzt irgendwann dabei? Kommt vielleicht dann bald mal.
Was ist mit dem Let's Encrypt von Mozilla?
Das kommt gleich noch. Es wird jetzt natürlich noch eine Weile dauern, bis sie überall als Root-CA anerkannt sind. Ich weiß nicht, wie schnell das geht. Wird sicher noch ein bisschen dauern. Und wenn, dann weiß ich nicht, ob sie sie wirklich so verkaufen oder ob es dann nur für, was weiß ich, Amazon Cloud Gedöns was wird oder wie auch immer.
Ist egal. SSL-Zertifikat neu und gebraucht ab
12,96 Euro. Genau.
Auch erhältlich bei diesen Anbietern.
Dann gab es ja noch die Initiative von Mozilla mit Let's Encrypt. Jo. Und auch da gibt es Neuigkeiten zu vermelden. Also sie haben sich mit Identrust zusammengetan. Die sind halt da, die über Root-CA.
Genau, und die davon, haben eine Intermediate-CA. Oder?
Genau, und die Mozilla-Leute haben jetzt eine Intermediate-CA und haben da jetzt alle Keys für generiert. Und sind dann halt sozusagen fast bereit, um jetzt mit Let's Encrypt zu starten. kann wohl dann nicht mehr lange dauern. Also es müssen halt noch die Intermediate-Zertifikate, gibt es jetzt Let's Encrypt Intermediate.
Es gibt auch ein Root-Zertifikat. Wie funktioniert
das? Nee, also ein eigenes Root gibt es nicht.
Nee, doch, doch, klar, hier guck's dir an. Also es gibt das Internet Security Research Group Root-Zertifikat und
okay, das ist so ein Cross, das ist irgendwie so Cross-Gedings.
Genau, und der signiert die, den OCSP, also den, wenn du Zertifikate revoken willst, hast du dann quasi dafür ein extra Dings, ein extra Zertifikat und dann hast du das Let's Encrypt Authority X1 und X2 und Identrust cross-zertifiziert das Let's Encrypt Authority.
Genau, und das ist halt der Fall, damit sie gleich überall in allen Browsern und allen Betriebssystemen automatisch drin sind. Weil sonst müssten sie versuchen, ihre Root X1 CA überall reinzukriegen.
Ja, schaffen wir nicht.
Genau, deswegen habe ich ja auch schon die Befürchtung, dass das bei Amazon eine Weile dauern wird. Man hat das Ganze ja auch gesehen bei CA Cert.
Was man jetzt vielleicht mal anfangen sollte,
ziemlich wirklich, lange gebraucht haben und es dann nicht geschafft haben.
Ja, was man jetzt wirklich mal anfangen sollte, ist diesen ganzen Root-CA-Store mal auszudünnen, weil da ist so viel Krempel drin.
Ja.
Und ich den halt standardmäßig.
Alle, die noch nie was erstellt haben, schon mal raus.
Und
alle, die in den letzten 5 Jahren nichts erstellt haben, raus.
Alle, die gehackt wurden, einfach direkt raus.
Alle, die gehackt wurden, direkt raus. Alle, die komisch sind,
ja. alle komischen Leute, direkt raus. Ja.
Genau, ihr seid komisch, raus.
Ja. Direkt raus. Und es gibt dann so eine Internetabstimmung, direkt auf 4chan, wo dann gefragt wird, welche
gerne. Telekom raus.
Würde sein, raus. Das ist doch
die beste
mehr.
Idee ever.
Ich sage ja, alles in DNS, da hätten wir die Probleme
nicht. Achso, ich habe gerade alles auf 4chan.
Alles auf 4chan.
Du kannst auch so ein Doodle machen, ja.
Doodle, genau. Jeder trägt sich ein.
Da kann ich nicht.
Oh nee. Ich meine, eigentlich ist ja DNS eigentlich auch nur eine Distributed Hash Table. Dann könnte man auch sagen, okay, wir machen es irgendwie über BitTorrent in Zukunft.
Bam. GitTorrent.
Ja, entweder GitTorrent. Über GitTorrent oder halt einfach in den DNS rein und dann ist gut. Aber da brauchen DNS wir das ganze... CA-Scheiße nehme ich
DNS,
nicht.
DNS als DHT wäre geil.
Muss ich ja, das habe ich ja gemeint.
Achso, ich habe gedacht, das ist es schon, aber es ist noch nicht. Aktuell ist es relativ...
Ja. Nee, ich meine, die Funktionalität ist ja quasi so eine Distributed Hash Table. Da könnte man auch sagen, okay, man macht das total peer-to-peer und signiert es irgendwie mit Bitcoin oder so, ich weiß.
Signiert es mit Bitcoin! Nee, mit Namecoin, weil die machen ja Nameserver mit Bitcoin, aber es ist kacke. Sorry, Namecoin, Leute, es sagt einfach.
Gut.
Okay.
Halten wir fest, es tut sich da viel und.
Es geht in die richtige Richtung, muss man mal so sagen.
Es geht in die richtige Richtung, genau. Ich hatte ja so ein bisschen die Befürchtung, dass das tatsächlich dann allen Leuten auf die Füße fallen wird, weil, wenn jetzt demnächst wirklich HTTP abgeschafft werden wird, nicht nur, dass es natürlich servermäßig eine größere Belastung sein wird und. Hat ja in der letzten Sendung auch so ein bisschen diskutiert, dass es natürlich Handshake und Key-Austausch und sowas muss man immer alles erst machen.
Hey. Ist natürlich. Aber dafür gibt es ja jetzt hier, wie heißt das Protokoll? Quick.
Ja, gut, das müsste sich natürlich auch erstmal durchsetzen, da sind wir ja nicht. Meine Befürchtung war halt, dass sich Otto Normalverbraucher dann erst ein Zertifikat besorgen muss und das scheiß Geld kostet und man irgendwie aufgeblasenen Unternehmen noch mehr Geld in Arsch bläst. Aber wenn es jetzt Let's Encrypt gibt und es dann gut funktioniert und irgendwie mit einem Kommando oder zwei Kommandos sich jeder einfach so ein SSL-Zertifikat klicken kann und es vielleicht mit einem dritten Kommando dann auch noch per FTP auf seinen Server schiebt und das wird gleich richtig konfiguriert.
Und dann bräuchtest du vielleicht auch gar nicht mehr dieses ganze...
Oder die Hoster bieten es gleich an, irgendwie mit einem Klick wird es ein Let's Encrypt-Zertifikat.
Viel besser, ihr könnt alle, müsst euch alle nur Plex holen.
Plex?
Ja.
Plex? Weil die sind auch verschlüsselt.
Moment, ich muss gerade mal sagen, der Ingo hat es gerade nicht so gemeint. Wenn das jetzt irgendjemand auf die Goldwaage legt, Ingo hat gerade nicht empfohlen, SSL-Zertifikate per unverschlüsseltem FTP zu verteilen.
Ah ja,
das hat er nicht gesagt.
Er hat natürlich gesagt. FTPS.
FTP-Server. Das S ist still.
Ja, das S ist
ein stilles genau. S.
Ich gehe davon aus, dass jedes Protokoll verschlüsselt ist.
Aber FTP ist nicht verschlüsselt.
Na doch. Also das FTP, was ich mit meinem Server spreche, ist immer verschlüsselt.
Nicht in meinem FTP.
In meinem
da
FTP.
Da redest du nicht unverschlüsselt,
ist
Junge.
Das, es ist FTPES, ja, FTP Explicit SSL geht. Ist einfach so drin. Punkt aus Ende. Kann jeder scheiß FTP-Server, jeder gute FTP-Client Boom, Problem gelöst. Ich weiß
nicht. Was? Ich kann dich immer noch verstehen. Dann redest du wohl nicht verschlüsselt.
Wir haben noch keinen Key Exchange gemacht.
Wir haben den Key Exchange schon gemacht, als wir uns
Handshake und so. Ne?
Ja, ja. Genau. Wir haben uns begrüßt, Handshake, waren was trinken, was essen, alles geklärt. Deswegen verstehen wir uns. Und der Hörer, dass er uns versteht, weiß ich auch nicht. Muss ein Glitch
an den Schmatzgeräuschen sein. Wurde Trust entschuldigt.
Ja.
So. Gut. Gut. Haben wir das? Genau. Mhm. Kommen wir nämlich so rüber in den Lesefu.
Laser.
Laserfu.
Lasercutterfu.
Genau. Plex hat nämlich auch HTTPS jetzt für alle User angekündigt. Das heißt, Plex ist dieses Media Center, Media Encoder. Man hostet seinen eigenen kleinen Server und das connectet dann an das Plex Backend, also das Web-Backend von denen. Und dann kann man den auch übers Internet überall finden. Und das war bisher eben unverschlüsselt und jetzt ist es verschlüsselt mit HTTPS und TLS und Loop. Super. Und jetzt ist die Frage, wie haben sie das hingekriegt? Weil, wie sich der technisch affine User vorstellen kann, wenn ich da irgendwie meinen dynamisch IP versehenen Server irgendwo im Internet stehen habe, hinter meinem Provider, dann ist es ja schwer, da irgendwie ein SSL-Zertifikat dafür zu kriegen. Kannst ja nicht einfach nur. Oder auch im lokalen Netzwerk, klar. Kannst ja nicht nur irgendwie jetzt hier HTTPS vorne hinschreiben und geht. So, und da habe ich über den Mark, der das als erster, glaube ich, gefunden hat, einen sehr interessanten Blogartikel, der das auseinandernimmt, wie das anscheinend funktioniert. Und zwar ist es im Wesentlichen so, dass sie erstmal einen Domain-Space bei sich aufgesetzt haben, DNS-Space, wo jeder, der sich daran anmeldet, sozusagen einen eigenen festen Hostnamen bekommt, basierend auf seiner IP im Wesentlichen. Und dann haben sie wiederum dafür, für das sich von DigiCert Wildcard-Certificates ausstellen lassen für alle diese Hostnames. Und so funktioniert das dann am Ende.
Also da bekommt dann im Endeffekt jeder Plex-Server bekommt eine Subdomain.
Ja.
Und für die stellen sie quasi ein Custom-Zertifikat aus und das deployen sie dann irgendwie, also das lädt dann quasi der Server irgendwie automatisch runter und dann geht das.
Ja, weil DigiCert ja eine Root-CA ist, können sie das machen.
Genau. Ja, ich meine, du brauchst ja, das ist cool.
Also, ich hätte es jetzt cooler gefunden, wenn sie das nicht unbedingt mit DigiCert machen, weil da gab es ja in der Vergangenheit irgendwie auch mal so ein bisschen...
Das war eine von den CRs, die wir gerade aussortiert haben.
Probleme, genau, hätten sie irgendwie mit einer cooleren Root-CR machen können, zum Beispiel mit der Deutschen Telekom. Aber besser als gar nichts. Oder ziemlich cool eigentlich. So.
Ja.
Und das Interessanteste daran ist, sie kriegen einen A-Plus-Score damit hin, weil sie es halt alles anscheinend jetzt gerade richtig machen. Und es funktioniert halt auch mit diesen ganzen Drecks-Clients, mit denen man Plex auch mal gern benutzt. Also hier Samsung Smart TV und Chisel. Damit funktioniert es halt auch.
Krass.
Ziemlich cool.
Das ist gut. Mal hardcore. Es geht alles in die richtige Richtung. So langsam, aber sicher.
So langsam, aber sicher.
Mehr Laserfu. Codeless Code.
Codeless Code. Ja, das ist...
Code ohne Code, genau.
Ja, Code ohne Code, genau. Und das ist quasi eine Seite, die sammelt so lustige Geschichten über Softwareentwicklungsthemen, sagen wir es mal so, die so im Stil von so Zen-Sachen geschrieben sind. Also hier so Meister so und so hat ein Software-Team zu leiten und denkt, oh, das ist doch wie die
Kühe auf der Weide,
wir lassen die mal machen. Und das ist ganz lustig und das ist vor allem auch, die Artikel sind, das sind immer so kleine Geschichtchen, die man mal ein paar Minuten lesen kann, die irgendwie so, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, Weisheiten aus der Software-Ecke versuchen rüberzubringen. Und die ganzen Geschichten sind dann auch in mehreren Sprachen schon übersetzt und man kann da irgendwie auf die Seite durchgucken und ist ganz nett, also ich habe jetzt mal ein paar Geschichten da gelesen und da steht irgendwie sinnvolles Zeug drin.
Finde ich schön.
Kann man auf jeden Fall mal machen, also wenn euch irgendwie mal langweilig ist, man sieht da glaube ich auch ein Rating an der Seite.
Wie cool das ist.
Oder nee, das ist das Geekiness Rating. Also die Sachen, die wenig gefühlte Punkte an der Seite haben, die sind relativ einfach zu verstehen und die anderen sind eher so geeky.
How geeky is your codeless code?
Ja.
Okay.
Finde ich auf jeden Fall cool. Okay. Kann man sich angucken.
Wo ich letztens auch drauf gestoßen bin, ist das Offline-Cookbook.
What?
Und ja, es gibt mittlerweile...
Um Kochen, gibt's auch Kochen gibt's oder geht es um... Ja, Chefkoch.de. Yeah.
Scheiße.
Nee, Glück machen wir keine Werbung oder so. Also es geht um Kochen. Also so dieses
nein.
Mit...
Ah, nein. Okay. Nein.
Doch, um Code-Kochen, oder?
Ja, um Code-Kochen.
Okay.
Es geht um eine neue API, eine neue JavaScript-API, nämlich die Service Workers, mit denen du quasi Webseiten offline verfügbar machen kannst und halt auch so Interaktionen offline verfügbar machen kannst und definieren kannst, was denn jetzt irgendwie offline gespeichert werden soll und was nicht. Also mehr oder weniger so eine Web-Applikation, so, die ein bisschen so an die Funktionalität von einer nativen App ranzubringen. Und das ist ein sehr ausgiebiger Artikel, der mal diese API erklärt und mal beispielsweise zeigt, was du damit so machen kannst und so weiter. Ist jetzt leider noch nicht so richtig verbreitet. Also ich würde es heutzutage jetzt selber nicht einsetzen, weil das, glaube ich, bisher eher so in Chrome hauptsächlich supported ist und ansonsten noch nicht so richtig. Aber ich finde es interessant, wohin da der Weg so geht.
Okay.
Also sind auch lustige Animationen dabei und schöner Syntax gehighlighteter Code. Und wenn man sich dafür interessiert und irgendwie so Web-Applikationen offline verfügbar machen will, dann kann man sich das mal angucken. Ist allerdings noch, noch so ein bisschen nicht so ganz ideal unterstützt, würde ich jetzt mal sagen. Was so Browser-Support angeht.
Kommt Zeit, kommt Rat.
Yep.
Gut, aber It's the Future.
It's the Future. Ja, das ist so ein bisschen eine Parodie einer, oder so, da hat sich mal jemand eine Diskussion ausgedacht, wie denn jemand, der einfach nur eine Web-App schreiben will, mit jemandem anderen, der so Hacker-News-Driven Development macht, sich unterhält und dann, ja nee, du kannst jetzt deine Anwendung nicht mehr auf Heroku deployen, du musst dir jetzt deine Anwendung in 12 Microservices aufsplitten und dann musst du die in einen Container packen und dann brauchst du da irgendwie ein Cluster-Management dafür und so weiter und so fort. Ja, ist einfach mal so ein bisschen polemisch geschrieben, was da so heutzutage auch viel auf Hacker News und ähnlichen Plattformen abgeht, was denn gerade als der neue heiße Scheiß angesehen wird. Und,
okay.
Ist ganz amüsant.
Ja, also Sachen habe ich noch nie was gehört.
Ja, darum geht's quasi. Das geht's wirklich darum. Und die zweite Stimme, also der Manager oder weiß nicht, der andere Typ jedenfalls, fragt immer so, ja, okay, was ist das jetzt? Und er so, ja, ist ganz einfach, es sind diese zwei Dinge, aber ein bisschen anders. Und dann fragt er, okay, was sind
das? Ja, oder er erklärt es halt mit drei anderen Fremdwörtern.
Ja, genau. Und dann fragt halt der andere mal nach, so, okay, was ist denn das? Und er sagt, das ist kein Problem, ist total einfach, das ist quasi wie irgendwas anderes, wovon du auch noch nie gehört hast.
Genau. Und, Klassiker. Ja, du hast jetzt hier diese Authentifizierung und dann nimmst du einfach die Authentifizierung und dann machst du den REST API außenrum und dann musst du es verteilen und dann hast du einen Microservice und dann packst du das in einen Container und ja.
Und dann kannst du das alles
mit Kubernetes kannst du das alles orchestrieren.
Und
etcd und so. Also sagen wir mal so, die ganzen Begriffe sagen mir schon was und ich finde das ganze Thema ja auch spannend, aber es gibt halt einfach Use Cases, da macht es irgendwie Sinn und Use Cases, da macht es irgendwie nicht so viel Sinn. Und ich glaube, darum geht es halt hauptsächlich in dem Artikel.
Ja.
Ja.
Lustig. Also ich kann ich empfehlen, es
ist
lustig.
Ja, ist amüsant.
Gut. So, dann...
Ich habe einen Link zu Ferrofluiden verlinkt, und zwar, was das genau
ist. Was ist das genau? Was genau. Ist es?
Also eigentlich
erklär mir das doch mal in einem Satz.
Eisen.
Flüssiges, ja, quasi flüssiges Eisen, was zu bestimmten Zeiten, also genau, das sind Flüssigkeiten, die become magnetized, wie heißt es, magnetisiert werden, wenn sie einem magnetischen Feld ausgesetzt werden. Und das Ganze braucht man dafür, um es dieser Schraube runterlaufen zu lassen, damit man ein geiles Bild hat. So.
Also das ist jetzt, aber das ist jetzt cool. Das ist jetzt nicht so ein Fake-Scheiß wie diese magnetische.
Nee, ist echt.
Also es gibt ja so, was man sich so kaufen kann, so magnetische Knete.
die man also so Knete, die man mit Magneten irgendwie formen kann, aber das ist ja dann einfach nur irgendwie so halbflüssige Knete, wo dann irgendwie Metallspäne mit eingearbeitet sind. Das ist jetzt schon so.
Nee, das sind sieht auf jeden Fall geil aus. Nanopartikel quasi. Ah, also wow. Das ist super.
Dann muss es gut sein.
Super, super klein, kleine Partikel, die sich dann um Zeug drumherum winden, wenn sie am magnetischen Feld ausgesetzt werden, dass sie quasi magnetisch sind. Und darunter ist auch genau beschrieben, wofür es immer gebraucht wurde und wofür es jetzt hergenommen würde. Also so ein bisschen halt.
Jetzt wird es hergenommen für
und,
coole Fotos.
Und darunter kannst du den Wikipedia-Artikel anklicken. Okay. Und du kannst einfach nur das Foto angucken, weil das einfach voll cool aussieht. Ja. Also es sieht halt so aus wie irgendwie, wie nicht echt einfach.
Ja. Nicht gut. Echt. Also alle mögen Ferrofluids, aber warum hassen eigentlich alle Go?
Nanopartikel ist geil einfach.
Ja. Alle auf jeden Fall mehr Nanopartikel.
Warum hassen alle Go?
Das ist eine gute Frage. Ja, das ist so eine Sache, also ich beschäftige mich eigentlich gar nicht mit Go. Also
weil wir alle Russen.
Aber ich hasse es.
tatsächlich nicht. Ich finde es nur so auf einer persönlichen Ebene ganz interessant, weil da so ein paar Leute sich mal irgendwie die Gründe überlegt haben, warum es denn aus bestimmten Communities so Hass in Richtung Go gibt. Und da habe ich zwei Artikel rausgesucht, die diese ganze Debatte so ein bisschen irgendwie versuchen zu beschreiben und irgendwie Gründe dafür sich überlegen, warum das denn so ist. Und finde ich ganz spannend. Also ich möchte jetzt nicht spoilern, warum das so ist.
Spoiler es einfach
kann,
mal.
Das kann einfach jeder für sich selber lesen. Mehr oder weniger, es hat mit Kool-Aid zu tun.
Oh yes.
Sagen wir es mal so.
Okay, das ist immer, naja.
Ja, so, also
und wenn ich gelernt habe, Go zu hassen, werde ich dann Senior.
Go, wirst du dein Go lieben?
Nee, dann
oder bist du es dir gleichgültig? Dann,
wenn ich das weiß, werde ich Senior Ingenieur.
Senior.
Senior Ingenieur. Senior Web Developer.
Senior.
Das ist On Being a Senior Engineer, das ist ein ziemlich cooler, auch recht ausführlicher Artikel über so, ich würde jetzt mal sagen, die weichere Seite des Software Engineerings.
Die weiche Seite des Bartes.
Nee, also mehr so die nicht technische Seite. Also das Zwischenmenschliche, die Art und Weise, wie man irgendwie an Arbeit rangeht, die Art und Weise, wie man an bestimmte Problemstellungen, Problemlösungen rangeht und halt mal so ein bisschen runtergeschrieben, was man denn dann von jemandem, der sich als Senior irgendwas, Engineer, sonst was, bezeichnet, so zu erwarten hat und was denn dann eine gute Arbeitsweise ist. Und da ist sehr viel coole Sachen sind da drin und auch sehr viele Dinge, wo ich mir dann selber auch irgendwie an die Nase packen sollte und gedacht habe, oh, das könnte ich vielleicht auch mal anders machen oder könnte ich vielleicht mal irgendwie drüber nachdenken. Ja. Okay. Also wenn irgendjemand Software entwickelt und denkt, ja, technisch klappt es schon ganz gut, aber so das Zwischenmenschliche oder die Arbeitsweise oder sowas, da könnte es vielleicht noch ein bisschen besser sein, also quasi bei allen, weil ich glaube, das ist das größte Problem in der Berufswelt, ist nicht, dass man die technischen Sachen versteht und lösen kann, sondern einfach, dass man halt auch mit anderen Leuten zusammenarbeiten kann.
Ja.
Und
Leute zacken einfach, das ist das Problem.
Ja, aber das Problem ist halt, es gibt halt gewisse Dinge, da kommt man halt als Einzelner nicht weit.
Und, ja, wie gesagt, Leute sacken einfach.
Ja.
Und das Einzige, was man dagegen machen kann, ist quasi diesen Artikel lesen und dann
auf jeden Fall lernen. Und dann gewinnen.
Und dann gewinnen.
Bam.
Bam.
Nicht mehr sacken.
So, nicht mehr sacken, genau. Weniger sacken.
So einfach eigentlich.
Ja, ich glaube, so kann man es eigentlich auch beschreiben. Das ist ein Artikel, wie man als Softwareentwickler weniger sackt.
Bam. Wie man allgemein weniger sagt.
Oder mal allgemein,
auch,
ja gut.
Hilft da es auch in der Beziehung?
Ja also ich glaube so an die eigene bestimmt. Nase fassen und mal ein bisschen... Das
hilft dir in der Beziehung und beim Benutzen von FTPS?
Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, warum FTPS, aber in Beziehung auf jeden
alles
Fall.
Alles SSH, Mann.
Ja, FTPS ist auch eine schwierige Sache.
Ja, das ist eine schwierige Sache, weil es ein komisches Protokoll ist und deswegen... Hilft dir das bestimmt dabei. Ja, Matt, du warst auf dieser UI-Conf.
Ja, da war ich ja schon vor ein paar Wochen.
Ja, und aber wir haben ja so lange nichts gemacht.
In der letzten Folge, glaube ich, habe ich es mal kurz angesprochen. Ja. Alles unwichtig, weil entscheidend ist, die Videos der Talks sind jetzt online, for free, auf YouTube, in diesem Internet. Und ich habe den ersten hier mal verlinkt. Und
wie viele Likes hat der?
Weiß ich nicht.
Wie viele Views hat der?
Weiß ich nicht, ist mir egal.
Kann man damit schon Geld, also könnt ihr damit schon Geld machen?
Ich mach
wie viele Leute braucht man, damit man da Werbung schalten kann und reich werden?
Das weiß ich doch nicht, ich bin kein YouTuber.
Oh Mann, ey.
So einfach ist das. Ist ja nicht mein Video.
Ich bin ein bisschen enttäuscht.
Und, aber ich habe den ersten verlinkt. Der erste ist auch einer der interessantesten. Und zwar ist der von Mike Lee, der Talk gewesen und die Aufzeichnung davon. Und er hat den Titel World Modeling. Und das ist ein interessanter Talk, vor allem für eine Entwicklerkonferenz, weil er fängt so an, ja, also es gibt da irgendwie so Modelliersprachen, mit denen man irgendwie so eine Lebenssimulation modellieren kann. Aber das ist alles hässliche Mathematik und ich mache das alles mal mit Emoji. Und dann macht er so ein paar lustige Emoji-Gleichungen, so mit, ja, wenn ich irgendwie Population von Hasen, lalala, Population von Füchsen, Füchse fressen Hasen, so. Und wenn man das alles zusammenrechnet, kann man eben auch am letzten Ende eine Simulation sozusagen auf unsere Welt loslassen, also wenn man da genug Formeln aufbaut. Und das haben vor x Jahren schon Leute gemacht und man hat da immer neue Werte hinzugefügt und da kommen dann erstmal so, was den Untergang unserer Welt angeht, ziemlich erschreckende Ergebnisse
raus. Die Lösung steht natürlich auch drin.
Und ja, es ist tatsächlich
42.
So. Ja, 42, genau. Also ihr müsst bei Minute 42 schauen, was schwierig ist, weil der Talk nicht so lange ist.
Ja, aber das ist schwierig.
Das ist der Trick.
Ja,
das ist ja. Müsst ihr bei YouTube hinten an die URL dranhängen.
Ja.
Irgendjemand haut hier jetzt noch was unten dazu und ich glaube, das ist genau das. Ja, der Mike Lee spricht in dem Talk dann auch eine Forschergruppe an, beziehungsweise etwas aus den 70ern, denen man nie Beachtung geschenkt hat. Also man hat denen nie wirklich Beachtung geschenkt. Wir haben das auch mal bei uns in der Sendung gehabt, den man irgendwie damals immer gesagt hat, ja, Bullshit, ja. Und ja, über die letzten 20 Jahre hat man gemerkt, die haben fucking recht gehabt. Scheiße, also alle deren Vorhersagen, so was Population und so weiter angeht und Umweltverschmutzung und so, haben fucking recht gehabt oder waren noch am ehesten nah dran. Und vielleicht sollte man langsam mal auf die hören. Und die haben mehr oder weniger die Lösung dafür, wie es für uns einigermaßen gut weitergehen kann. Wie wir zumindest nicht in 100 Jahren alle tot sind, sondern nur die Hälfte von uns. Oder so.
Ja, nee, in 100 Jahren sind wir alle tot.
Ja, ja, aber die
nächsten halt nicht.
Hoffentlich.
Genau. Die übernächste Generation hoffentlich nicht.
Genau. Ja. So, und das entsprechend für eine Entwicklerkonferenz ziemlich interessanter Talk, finde ich. Also einfach thematisch und sollte man sich auf jeden Fall mal rein.
Also ich finde auch,
ich finde
auch das Paper, was darunter in dem Kommentar verlinkt ist, in dem einen relevanten YouTube-Kommentar, was ja eine überraschende
Sache
ist.
Es gibt nur einen relevanten
auf YouTube. Ja, es gibt tatsächlich auch nur eins.
Es ist auch nur eins relevant.
Aber das Paper sieht auch gar nicht so schwierig aus, weil es ist bloß ein ganz bisschen Mathe drin.
Nur ein bisschen.
Und es sieht alles aus wie Python, aber ich glaube, das ist irgendwas anderes.
Genau, schneidet euch nicht, ist nur ein bisschen Mathe.
Nur ein bisschen Python.
Gut. Dann.
Aber ich finde es super.
Fladdy hat jetzt noch was eingefügt hier.
Ja, mir ist gerade noch was eingefallen. Ich lese gerade mal wieder ein Buch, mal wieder was von William Gibson. Und das ist The Peripheral.
Oh, hat keine guten Arbeitsbewertungen.
Ja. Nö. Ich glaube, das liegt halt hauptsächlich daran, dass William Gibson einen Stil hat, an dem er sich erst gewöhnen muss, den ich mittlerweile, also ich fand ihn früher sehr anstrengend, ich fand die Geschichten und sein Worldbuilding ganz cool. Bei dem Buch ist es jetzt so das erste Mal, dass ich denke, oh, das ist wirklich cool und ich habe da total Bock weiterzulesen. Und bei den anderen war es mehr so, mich interessiert, was in dieser Welt passiert, aber es ist immer so ein bisschen anstrengend zu lesen. So.
Ja.
Aber The Peripheral ist cool, ist, also wenn man irgendwie mal John Neuromancer oder sowas gelesen hat, dann kennt man wahrscheinlich so das, was William Gibson so tut, nämlich einfach mal irgendwelche Dinge in den Raum werfen und sie dann erst ein paar Seiten später erklären.
Das ist eine gute Sache.
Wenn man sich dessen bewusst ist, dann macht es eigentlich auch ganz, ganz viel Spaß. Und ist ein Science-Fiction-Buch, was so in Stellen, ich möchte jetzt nicht zu viel spoilern, es geht um eine nähere Zukunft und auch eine fernere Zukunft.
Okay. So, passend
aber,
dazu.
Aber warte, ist eigentlich total langweilig, ich kaufe mir lieber ein SSL-Zertifikat bei Amazon.
Nice.
Okay, kann man machen.
Ja. Wenn man auf Amazon geht, ist es immer noch nicht verschlüsselt. Finde ich ja weird. Wahrscheinlich brauchen die deswegen die Route, aber die können sich für ihre ganzen www.amazon.de keine Zertifikate leisten.
Dauert zu lang, sie waren erstmal eine Route.
Ja, also das ist auch so ein typischer, also das finde ich auch ein bisschen weird, das ist ein typischer Fall von 3 Sterne bei 4, und 1,5 Sterne, 1,4 Sterne, 1,2 Sterne und 1,1 Stern Bewertung.
Ja, das ist halt so Standardverteilung.
Ja, das Geile sind trotzdem 3 Sterne und da habe ich jetzt so einen geilen Nexus 4 Handy-Akku, Ja. Warte, warte, ich habe es nicht gebraucht, aber ein Kumpel hat mir davon erzählt. Ja. Der hat auch 3 Sterne, ja?
Ja.
Die eine Hälfte sagt 5 Sterne, voll gut, mein Handy hält jetzt doppelt so lange. Und die andere Hälfte sagt, oh mein Gott, mir ist mein Handy in der Hose verbrannt. Und der denkt dann so, 3 Sterne?
Und in der Mitte?
Vielleicht nicht. Vielleicht ja. Willst du kein Handy, was der
hat. Das ist schon eine aber das Lustige ist, der hat, im Durchschnitt 3 der hat im Durchschnitt 3 Sterne Bewertung, hat aber kaum tatsächliche 3 Sterne Bewertung, ja, sondern ganz viele gute und ganz viele
ja, schlechte. Das ist halt das Geile, wirklich so, oh mein Gott, das Handy ist super geil und hält viel länger und dann sind aber auch Fotos, wie dieses scheiß Handy kaputt gegangen ist und denkst dir so, oh mein Gott, das sind keine 3 Sterne.
Das ist insofern interessant, als dass man das, was du gerade menschlich sozusagen angewendet hast, auch auf den Algorithmus sozusagen anwenden könnte. Das heißt, du hast gerade ein Muster genommen, ja, also dass das Bewertungsmuster von dem Buchartikel, den Flydi gepickt hat, rausgenommen und hast es auf einen anderen Artikel applied. Also Kunden, die das nach dem Bewertungsschema gekauft haben, kauften auch andere Artikel, die ein ähnliches Bewertungsschema hatten.
Das ist einfach so geil. Ist
scheißegal, welche Kategorie, aber das Bewertungsschema passt. Auf
jeden Fall. Sie mögen durchschnittliche Sachen. Andere Leute haben auch diese durchschnittlichen Sachen gekauft.
Sie sind schon eher so ein Durchschnittstyp. Ich schlage Ihnen vor, kaufen Sie noch so einen Nexus 4 Akku. Was, Sie haben kein Nexus 4? Schauen wir mal, kein hat Problem. Ähnliches Bewertungsschema, kaufen wir auch.
Kann trotzdem verbrennen. Ja,
da geht es ja tatsächlich nicht um durchschnittliche Bewertungen, sondern um polarisierende Produkte.
Genau, ja.
Ja, also genau, es kauft auch polarisierende
genau,
Produkte.
Genau, du musst so eine semantische Bedeutung an die Bewertung sozusagen dranpacken. Ja. Die semantische Bedeutung,
also,
da ist...
Sie mögen also Dinge, die polarisieren.
Ja, sie mögen...
Doch mal
hier, 50 Shades of Grey. Oh.
Sie mögen auch gerne Dinge, die billig sind, aber schnell kaputt gehen. Kein Problem, wir haben da eine ganze Reihe voll von Dingen einfach.
Ja, dieser Akku hält super lang, aber in 50% aller Fälle verbrennt er.
Genau, das ist Gambling.
Ja, genau, das ist so ein Danger.
Sie
mögen Kettensägen aus China. Ja!
Sie sind so eine Zockernatur.
Sehr schön.
Sie haben so einen Hang zum Masochismus. Da haben wir noch was für Sie.
Noch mehr Shades of
Grey. Bloß das Benzin für die Kettensäge ist leider auf dem Mars. Ja, das ist natürlich
das explodiert
total
dauernd.
Das Problem.
Das läuft mit Plutonium, aber ist ja kein Problem.
Oder so. Ja. Kommen wir zu diesen blöden Sachen. Die
Plutonium.
Plutonium ist eine gute Sache.
Plutonium, Kettensägen, die explodieren, Handy-Akkus, die explodieren.
Dinge meinst du.
Wenn dir sowas passiert, dann bist du direkt in der nächsten Kategorie, richtig?
Du brauchst
die Mimimi der Woche.
Ich stelle mir das gerade so vor. Vor mir explodiert eine Kettensäge und ich sage...
Na gut, ein Stern. Ja.
Noch schnell ein Foto machen, ein Stern.
So, und dann dazu schreiben wir, nächstes Fiakko hat länger gehalten.
Genau. Sehr gut. Also, Mimimi der Woche. Ich wollte Coemo auf Arch Linux benutzen und zwar mit meinem Ceph-Cluster. Und es ging nicht.
Jetzt können wir das bei wie war das? It's the Future. Können wir das jetzt gerade
durchspielen? Ja, genau. Genau. Also, es wird halt, Coemo wird unter Arch irgendwie ohne RDB gebaut. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich finde es scheiße.
Du bist dagegen.
Ich bin dagegen, genau. Weil selbst Debian Stable, sprich Debian 8, kriegt es hin, das mit RDB zu bauen. Ja, Ubuntu auch schon lange, aber selbst Debian Stable kriegt das mittlerweile hin. Also es sollte ja bei Arch jetzt auch mal kein Problem sein, hier den Support anzuschmeißen. Gut, okay, habe ich gedacht, na gut, baust es halt selber. Ja, man ist ja groß quasi, baut es selber. Mhm. Und dann, und eigentlich bei Arch, ja, du
200 Stunden später.
Ja, oh, das ist irgendwie auch immer so mein erster Gedanke, baust es selber.
Naja. Ja, so genau so war das dann auch 200 Stunden später und es läuft immer noch nicht. Also
dafür
ich habe dann Ceph installiert und bei Arch werden die Header ja eigentlich immer mit installiert. Ja. Also habe ich gedacht, okay, gut, kann ich jetzt Coemo mit RDB-Support bauen? Sollte ja eigentlich funktionieren. Sagt er, nö, findet er nicht, kann er nicht machen. Ich dachte, hä, wieso nicht? Die Header liegen noch an der richtigen Stelle. Nochmal mit meinem Debian verglichen, ja. Beim Debian 7 muss man es ja noch selber bauen, bei Debian 8 ist Coemo mit RDB-Support gebaut. Also mit meinem Debian 7 verglichen, ja, die Header liegen unter Arch und Debian 7 an derselben Stelle. Also muss es funktionieren. okay, du findest die Header nicht, dann gebe ich sie dir halt in den C-Flex per Hand einfach dazu. Und dann ging der ganze Weird Stuff los, dann ging plötzlich das Configure überhaupt gar nicht mehr durch und er hat irgendwie mich vollgelabbert mit irgendwelchen Fehlern, die einfach nicht sein können. Und dann habe ich einfach nach einer halben Stunde keine Lust mehr gehabt. Ich habe gedacht, leck mich doch am Arsch, dann benutze ich halt Debian oder OpenSUSE oder irgendwas anderes, wo es geht.
Hm. Ja. Und hat es funktioniert dann?
Ja, mit OpenSUSE oder mit Debian geht's, aber mit Arch Linux nicht. Nee, okay. Also, wenn die Header da liegen, muss er es doch bauen. Wo ist denn das fucking Problem? Aber er findet sie nicht.
Dagegen einfach.
Bau es ich, doch ein.
Ich blick's nicht.
Bau doch einfach den Shit.
Und dann, wenn ich es direkt angebe, ich habe es nochmal Ceph woanders hingepackt und gesagt, okay, pass auf, das Header-File liegt an der Stelle. Und dann ist es ganz baden gegangen.
Scheiße, Bernd.
Und ich stand echt davor und habe gedacht, hä? Nochmal einen Kollegen gefragt, der hat auch nochmal drüber geguckt. Gesagt, nee, es kann nicht sein, es müsste eigentlich gehen. So, und dann sitzt du halt da und denkst, du dachtest eigentlich, du hättest das ganze Zeug verstanden, aber irgendwie doch nicht. Ja, so. Ja, weiß ich nicht. Da fühlt man sich, als würde man das erste Mal in seinem Leben was kompilieren. Und
dabei war es schon das zweite Mal.
Ja, dabei war es mindestens schon das zweite Mal.
Das dritte Mal.
Naja. Jedenfalls, scheiße ist. Arch Linux ist blöd. Ich hasse Arch Linux.
Scheißverein.
Ja, Scheißverein.
Was hast du denn noch so alles?
Ich habe noch, ich habe ja vorhin schon erzählt, dass ich traurigerweise OpenVZ einsetze.
Warum machst du denn Quatsch?
Ja, ist halt so. Kann ich auch nichts ändern. Meine Studenten müssen auf virtuellen Maschinen arbeiten. Und die sind halt, das sind halt OpenVZ.
Kannst du nicht Docker nehmen?
Ja, das genau, bin ich gerade. Ich teste gerade Docker und OpenStack.
Mit
Leute,
mit
ich bin gerade dabei und OpenStack natürlich an Ceph anbinden, ja. Weil nur so wird ein Schuh draus.
Was für ein Schuh?
Der Testcluster steht schon. Also, es kann sich nur noch um Jahre handeln. OpenStack
um
ist total.
Java handeln?
Oh, Jahren.
Also, es kann sich nur noch um Java handeln. Oh.
OpenStack ist die Hölle. Ich sag euch, das ist die
Open
Hölle.
OpenStack gewinnt, das kann alles, oder?
Es kann, ja, das ist ja das Problem. Du brauchst,
nimm doch Kubernetes, 12 Cluster, das, direkt auf AWS deployen.
Das probiere ich.
Mit CoreOS.
Mit CoreOS, genau. Das mache ich dann als nächstes. Also so ein OpenStack-Cluster zu installieren, dass er halbwegs funktioniert, dauert schon mal 2 Tage. Und dann...
2 Tage sind ganz schön lange, Mann.
Ja.
Ist OpenStack nicht schon wieder draußen? Nimm doch SaltStack.
Genau,
nimm
oder
doch SaltStack.
Oder Eukalyptus, oder...
Nee, Eukalyptus ist doch OpenStack, du Spacko.
Nein, ist es nicht.
Ja doch, aber die benutzen es da drunter.
Ist ja egal, geht nicht.
Ist doch egal, geht nicht. Ist nicht okay,
es geht einfach. Geht einfach nicht. Und Docker, weiß ich noch nicht, bin ich noch nicht.
Doch, Docker, alles dockern. Dockerize, Kubernetes, Mann. Bam.
Naja, mal gucken. Also ich weiß noch nicht, wir testen jetzt mal... Will mir auf jeden Fall eine Umgebung bauen, dass die Studenten nächstes Jahr nicht auf OpenVZ-Containern laufen, sondern...
Die Studenten laufen auf OpenVZ-Containern?
Oh Gott!
Was habt ihr für Studenten? Wow. Ey.
Ja, das ist Posthuman. Das ist eine Posthuman-Uni.
Ja.
Komische Uni.
Ja, aber deswegen kann ich auch verstehen, dass sie nicht auf solchen Containern dann laufen wollen.
Ja. Stell dafür die Container raus und die sollen einfach Base-Jumping darauf machen oder Climbing oder was auch immer.
Ja, finde ich gut.
Mhm. Durch die Gegend rennen. Mhm. Genau, zu OpenVZ mit Debian 7 und MySQL gab es ein ganz, ganz komisches Problem. Letztes Semester ging es noch, dieses Semester ging es nicht mehr. Ich habe meine Aufgaben nicht angepasst, sie sollten halt MySQL installieren und das Ding ist nicht gestartet. Du hast apt-get install MySQL Server gemacht und das Ding schmeißt dir vor die Füße. Nee, ich finde InnoDB nicht. Ich kann mich nicht starten, tut mir leid. Zack, fehlgeschlagen.
Ja gut, dann einfach lassen, weil
ja, genau.
Eh keiner mehr.
Ja, genau, dann denkst du erstmal, what? InnoDB nicht gefunden, kaputt irgendwie. Okay, bei einem Studenten könnte ja mal sein. Sagst halt InnoDB ausschalten, mal ISAM wird schon irgendwie funktionieren, tut auch. Aber es ist halt trotzdem so ein ungutes Gefühl und die Lösung war dann irgendwie, InnoDB use native IO auf 0 zu setzen, dann... geht
ja,
tatsächlich.
Das ist ja auch total logisch, ich meine. Ja.
Dann kann man tatsächlich auch MySQL mit InnoDB starten, auf einem OpenVZ-Container mit Debian 7.
Macht total viel Sinn einfach.
Ich glaube, das hat damit zu tun, dass dieses IEO eigentlich auch nur eine Abstraktion ist, die in der libc implementiert ist, wenn ich mich daran richtig erinnere. Und dann könnte es sein, dass es aus irgendwelchen Gründen auf OpenVZ irgendwie nicht tut.
Ja, aber letztes Semester auf einer anderen OpenVZ-Maschine, also ich habe den Server gewechselt, ging es halt noch. Dieses Semester ging es nicht mehr. Letztes Semester war schon Debian 7, dieses Semester ist auch Debian 7. Das Einzige, was sich geändert hat, ist der Server. Okay, trotzdem sehr weirdes Problem.
Ich würde das hart den Studenten vorwerfen, das Semester ist schuld.
Das Semester ist total scheiße, ja.
Schlechte Studenten
dieses Jahr. OpenVZ, ja.
Also,
ist das Problem. Die haben es auch mit dem Mail-Server nicht ganz kapiert. Ich weiß nicht. Vielleicht erwarte ich aber auch zu viel.
Was?
Mail-Server, MySQL-Server.
Mail-Server müssen die aufsetzen?
Ja.
Wie bestrafst du denn den Studenten? Das ist okay einfach.
Ich sag einfach, die müssen hier, und sie müssen WordPress installieren.
Oh. Da gibt's doch, da gibt's bestimmt so ein CurlPipeSH und das ist fertig, oder?
Ja. Nee, das Ding bei WordPress ist, das müssen sie mal installieren, sollten sie mal ihr Root-Passwort vergessen, damit sie irgendwo wieder ein Backdoor haben.
Ja, stimmt doch.
Ja. Aber brauchst du nicht dafür auch ein, naja. Sind da schon mal Studenten angekommen und haben so ein fertiges 1&1-Hosting-Paket mit WordPress drauf abgezogen?
Oh, das wäre so nice einfach. So, ja, ich habe mein
WordPress. Der weiße einfach so fertige Docker-Container. Bam, fertig.
Ja, genau.
Ja, das waren meine Mimimis. Also es ist total scheiße. Arch Linux ist total scheiße. Und OpenVZ ist auch total scheiße. Drecksachen.
Alles scheiße.
Und OpenStack ist auch totaler Mist. Also alles ich kann verstehen, warum sich Leute einfach für 30.000 Euro das fertig kaufen bei Ubuntu, bei Canonical oder SUSE oder Red Hat.
Warte, du meinst diese eine Box, diese OpenStacker-Box?
Ja, da kaufst du einfach eine OpenStack-Box irgendwo für viel Geld und die funktioniert dann hoffentlich.
Nein, das ist halt das Geschäftsmodell. Das ist, die Open-Source-Software, die sackt halt so sehr, dass du dir irgendjemand damit mit Geld bewerfen willst, damit er es für dich macht. Ja. Das ist ja das gleiche Prinzip wie bei Oracle oder sonst was. Du kaufst dir erst für einen Haufen Geld die Datenbank, die sackt dann und dann musst du noch irgendwelche Consultants bezahlen, die auch sacken.
Die aber genau es so machen, dass zumindest die Datenbank nicht mehr sackt.
Ja, das ist ja. Nee, das ja.
Nicht, nicht mehr so doll sackt.
Nee, nee, ich glaube, du bekommst davon nichts mehr mit, weil du ja quasi.
Ich glaube, es setzt einfach irgendwann dann so eine Blindheit ein. Also du denkst dann irgendwie so, scheiße, Mann, ich habe so viel Geld drauf. Nee, das muss jetzt
Problem,
gut sein.
Das muss gut sein. Also die Consultants, die sind einfach dafür da, dass du sie dann hast und dafür bezahlst du ihnen dann halt Geld, damit, dass du sie hassen darfst.
Ah, also einfach mal hassen. Haben ja, also, wie hassen.
Das ist so hassen als Geschäftsmodell.
Hass ja. Als Geschäftsmodell.
Hey, Hass das ist Hasse.
Ja. Genau, hey,
Hass das ist heißt es dann einfach. Oh mein oh, Gott.
Das ist sogar ein
Explosion.
Oh mein Gott, ich bin so awesome.
Hass ist Hate as a Service, genau.
Oder Hass as a Service. Hass as a Service einfach.
Oh shit.
Wie geil ist das denn bitte?
Ja.
Fuck.
Also ich glaube, das ist das Geheimnis bei Consultants. Die sind einfach hauptsächlich dazu da, dass man sie dann
anhassen kann, ja.
Ja.
Ist das dann auch so ein Teil vom Bewerbungsgespräch bei Consultants in der Zukunft? Wie gut ist ihr Hassability-Score?
Nee, du wirst erstmal angehasst. Du wirst erstmal von dem Typen angehasst. Sie sind voll scheiße. Und er sagt, ja, ich weiß. Und er sagt, oh, sie sind dabei.
Nee, die sagen dann nicht, ja, ist okay, sondern die sagen dann aber Buzzword, und wir machen hier voll die Dinge.
OpenStack Kubernetes, bang.
Genau, OpenStack
Kubernetes, Rocket.
Rocket.
Self Cluster OpenStack.
Nicht Rocket, Rocket.
Ja.
Salt.
SaltStack, OpenSaltStack.
OpenSaltStack, auf jeden Fall. Double Salt. Was auch immer.
Double Salt.
Gut. Noch jemand was zum Weinen?
Ja, ich.
Android, Press-Releases. Pre-Releases.
Pre-Releases, scheiß Verein.
Pre-Releases.
Sie haben es immer noch nicht gelernt.
Dürfen die es überhaupt?
Das heißt, das nächste heißt doch jetzt Android XYZ, oder?
Nee, soweit sind wir
noch. Nee, das jetzige ist ja Android M, oder wie es schon abgekürzt wird, M-Word MNC.
Abgekürzt?
Ja.
Von Android M zu Android MNC
ja, abgekürzt? Nee, die abkürzt. Ja, es wird jetzt noch besser. Es wird gemunkelt, dass es Macadamia Nut Cookie heißen soll.
Oh mein Gott, das finde ich ziemlich awesome. Ich liebe Macadamia Nut Cookie.
El Capitan.
Macadamia.
Jedenfalls.
Macadamia.
Genau. Ingo singt wieder. Das Problem an der Sache ist einfach das, dass Google sich beim letzten Pre-Release von Android schon überlegt hat, dass sie jetzt einfach mal bei Pre-Releases keine saubere Versionsnummer mehr reinschreiben. Und das ist ziemlich doof. Weil
so,
irgendwann.
Lebt doch einfach damit. Es heißt Android. Android ist ein Rolling Release. Es wird halt immer besser einfach.
Genau. Android better.
Android better. Also das Problem ist,
du musst halt raten, wo du drauf läufst.
Bei Hockey App machen wir da so eine App und so ein SDK. Und
heißt
in
ja auch Hockey App.
Ja.
Gott.
Und noch nie gehört.
Scheiße, Bernd.
Und das Feature ist ja so mehr oder weniger, dass man da eben auch eine App runterladen kann dafür und dann kannst du halt Minimum OS angeben. Und also du kannst alle angeben, die App kann nur auf dem und dem Android OS installiert werden. Beispielsweise 4.0 oder 2.3.
Oder OpenWRT.
Und das wird eben in der, das ist halt historisch bedingt, wird halt in der Version angegeben und nicht im API-Level. Ja, also du sagst halt, es kann auf Android 4.0 installiert werden und nicht API-Level, weil es ist das 15.
Das heißt, so. ihr habt quasi Legacy-Shit und der muss jetzt...
Nö, das war ja immer so und das war ja auch gut so. Und es ist auch besser, das so zu machen, weil die zählen ja hintendran häufig mal den API-Level auch hoch, wenn sie nur ganz kleine Sprünge machen. Egal. Und mit Android 5.0, also Lollipop, haben sich das damals schon überlegt, dass sie nicht mehr, also wenn das Pre-Release rauskommt, dann steht da nicht mehr der saubere Versionscode drin in der konstante Build-Version-Code, sondern da steht dann halt L, also ein String. Und L kannst du schlecht mit 5 vergleichen.
Nein, du kannst es immer noch sortieren, quasi. Du kannst ja LMN, das wird ja eh noch hochgezählt dann, Buchstaben einfach.
So. Ja, also wir haben da halt bisher jetzt dann so ein Mapping eingebaut, das dann halt so die blöden Google-Versions von L auf 5.0 mappt und ich habe jetzt gerade alle Jahre wieder, müssen wir es halt immer machen, wenn Google dann eine neue Version vorstellt, dass wir dann jetzt halt auch M auf 6.0 mappen, weil wir glauben, dass es 6.0 heißen wird.
Das Problem, ne?
Das sagen die ja nicht von Google.
Was passiert bei 10? Da müsst ihr auch richtig sortieren, da müsst ihr nämlich Zahlen sortieren.
Ja, Zahlen sortieren?
Ja, es darf keine...
ja, also wir haben schon einen Algorithmus, der Versionsnummer miteinander vergleichen kann, sondern wir müssen das halt erst von in eine gescheite Versionsnummer kommen. Ich habe es jetzt einfach heute auch gefutureproofed, das heißt, ganz fies, ich habe das nicht gewollt, aber
das wurde Jahr 2000-Problem so direkt gelöst.
Nee, ich habe so ein Jahr 2000-Problem erst aufgebaut. Das wurde mir nämlich vorgeschlagen, dass ich einfach für alle Releases, die einen Buchstabe enthalten, da soll ich dann einfach in Zukunft, also auch welche, die wir nicht kennen, da soll ja einfach Versionsnummer 99 zurückgegeben werden.
Ja.
Ich glaube nicht, dass Android je auf Version 99 kommen wird. Außer sie stellen irgendwann auf den Release-Zyklus vom Chrome rum. Jeden Monat.
Android 200. Oder sie machen das wie Windows. Das ist dann Windows.
Ja, weißt du, was passieren wird? Sie werden Emojis nehmen. Und dann so, nein, was diese Kuhhaufen.
Zumindest.
Scheiße.
Zumindest haben sie da endlich mal noch ein bisschen Auswahl bei den Emojis. Nee, aber dann könnte ja dem Emoji ja jeder gleich sehen, was es ist.
Nee, sie können auch gleich neue Emojis direkt einführen, quasi. Mit dem neuen Release kommt dann das neue Emoji, was du dann als
genau.
Namen
weißt,
hast.
Das sind dann ein einziges Feature, ein neues Emoji.
Die Emojis, die es dann irgendwie bei Apple jetzt neu dazugekommen sind, da gibt es dann den gelben Daumen hoch und dann die unterschiedlichen Hautfarben, das ist jedes ein Release.
Ja, genau.
Oder für die verschiedenen Länder.
Oder halt Sticker, dann hast du halt einen Android-Sticker. Mhm.
Auf jeden Fall.
Der, weiß nicht.
Und was hast du so? Ja, ich habe Android Wink Skintone 2.
Skintone 2.
Ja. Nee, also finde ich einfach nur bescheuert, weil also man kann doch einfach eine saubere Versionsnummer reinschreiben.
Nee, kann man nicht. Geht nicht. Ist verboten.
Google, ey.
Das wäre zu einfach.
Echt, ey.
Das ist einfach quasi, damit du nicht aufhörst zu denken, sondern dass du immer schön dran bleibst.
Genau, also ich habe ja nicht genug zu tun.
Nee, ja, genau.
So,
okay, kommen wir zu den Picks, zu den schönen Sachen des Lebens. Jetzt endlich. Unsere letzte Kategorie, geschafft. Nachdem wir uns
jetzt haben wir mal
rumgeheult haben.
Habe ich noch was?
Ja.
Ich habe eine Infographic.
Ich glaube ja, das soll anders geschrieben werden. Da.
Was?
Dial-up, nicht Dale-up.
Dale-up.
Ja, sorry, verschrieben.
Da
hast du natürlich vollkommen recht. Dial-up Infographic. Die mal aufschlüsselt, was diese ganzen tollen Sounds, die dein Modem damals gemacht hat, bedeuten.
Die Opas erzählen wieder vom Krieg.
Und was da passiert ist
das
quasi.
Das haben sich doch ganz viele von den Alt-Nerds haben sich doch so als Poster an der Wand hängen.
Ja, aber ist ja ganz neu.
Ja, so ähnlich. Nee, das gibt's schon länger.
Gibt's schon länger, aber ich find's geil. Ich hab's jetzt erst entdeckt. Ich hab's entdeckt, ich find's super.
Als ich mich dem letzten mit meinem 56K-Modem mal wieder in dieses Internet einwählte.
Eigentlich müsste man das mal wieder machen, so eine Dial-Up-Party. Ja, auf jeden Fall. Einfach mal einwählen.
Eine Dial-Up-Party.
Dial-Up-Party, genau.
0900.
Erstmal den guten Dialer finden. So, wie lange bin ich jetzt drin? 15 Minuten? Dann könnte ich den.
Disconnect, aber. Aber ich muss doch noch Firefox runterladen.
Ja. Viele kennen ja diese Dialer gar nicht mehr, wo du dann die billigste.
Call war jeden Tag was anderes. Ja. Jede Stunde was anderes.
Ja, je nachdem, welcher am besten war, ja.
Web.de Smart Server.
Genau, Der Webdings war Surfer. Fuck yeah!
Kein Kommentar.
Nicht mehr deine Zeit oder schon wieder deine Zeit?
Nee, auch aber benutzt? Ich habe bei dem Laden mal gearbeitet.
Oh, da darfst du nichts mehr sagen, stimmt. Aber der Web.de Smart Surfer, das ist quasi Nostalgie aus meiner Zeit.
Yo, yo.
Nicht. Der hat sogar schon Farbe gehabt.
ISDN Flatrates.
Pappalapapp.
ISDN Flatrates.
Ja, ja. Smart Surfer, Mann.
Rich Kid.
Fucking Smart Surfer.
Bis die scheiß Telekom das irgendwann abgeschafft hat. Also gedacht hat, Flatrates, wir können noch Geld machen, wenn wir das pro Sekunde verkaufen.
Scheiß Verein,
scheiß Telekom.
Und jetzt haben wir wieder Flatrates.
Ja, gedrosselte Flatrates.
Geflattete Drosseln.
Flatline.
Also zumindest nicht daheim.
Egal. Weiter.
Da.
Ingo!
Was? Ich? Achso, ich habe gesagt, Pakete bauen unter Eichlings ist scheiße.
Scheißverein, ja.
Und eigentlich.
Was? Was ist der Trick? Wie macht man's?
Der Trick?
Nicht mit Arch Linux.
Nicht Arch Linux nehmen, genau. Aber eine Möglichkeit, Pakete für viele Distros zu bauen. Für Debian, Ubuntu, Fedora, Red Hat, SUSE, Blafu, Arch Linux, ist der OpenSUSE Build Service.
Kannst du das Ding der OpenSUSE Smart Server.
OpenSUSE Smart Server. Weiß ich nicht, ob der, der da auch Pakete baut. Auf jeden Fall habe ich dann da meinen Ceph reingehauen und habe es mir einfach bauen lassen.
Das ist auch ganz schön dreist von dir.
Einfach bauen lassen.
Gut, für Arch Linux habe ich es jetzt immer noch nicht hingekriegt, aber zumindest für...
gut, für Arch Linux
also.
Aber
dafür habe ich Chromium für OpenSUSE gebaut, ey.
Nice.
Und wenn ich schon mal dabei bin.
Nee, der OpenSUSE Build Service ist echt eine nette Erfindung. Gibt es schon ganz lange und ich habe es tatsächlich bisher noch nie verwendet gehabt. Aber du kannst dir da deine Pakete für verschiedene Distros einfach bauen. Du musst dann halt nur das jeweilige richtige Manifest für Debian und Ubuntu und für RPM-Pakete oder halt ein Package-Build für Arch Linux anlegen. Und sagen halt, was er machen soll. Und dann fahren die halt auch so einen kleinen Container hoch, der dann das Zeug baut.
Docker.
Ich weiß nicht, wie
sie es machen. Wahrscheinlich OpenVZ, wenn es OpenVZ ist.
Vielleicht machen sie es auch im OpenKZ. Ist mir auch egal.
Nee, okay. Komisch.
Wie sie diese Dinger bauen. Auf jeden Fall bauen sie dir für verschiedene Architekturen dein Paket und du kannst es dann auch in deine App-Source-List oder in so dein... Ding. Naja, etc. appsource.list.
Appsource.
Ja. Oder in dein, was weiß ich, in dein Zipper oder in dein deine Pac-Man-Sachen einziehen, reinziehen und direkt darüber.
Das ist natürlich
darüber.
Vollkommen unsigniert, was es A-OK macht, quasi.
Nö.
Natürlich ist unsigniert.
Also, du kannst es signieren mit einem Key und du kannst dir den Key runterladen und den reinziehen.
Nicht natürlich schlecht, das finde ich.
Aber hol die Waldfee.
Aber holla, die Waldfee.
Ja. Von daher ist es ein cooles Tool. Also das Problem ist, dass die Lernkurve ziemlich hoch ist. Also bis ich dann mal verstanden habe, okay, vor allem wenn du halt irgendwas hast, was Abhängigkeiten hat. Also mein Ceph mit RDB, mein QEMU mit RDB braucht natürlich Ceph als Abhängigkeit. Okay, wo kriege ich jetzt Ceph her? Gut, für OpenSUSE wird es schon gebaut. Liegt da halt in einem anderen, also OpenSUSE baut ja auch seine komplette Distribution mit diesem Build-Service.
Ja.
Und auch viele Community-Mitglieder benutzen halt den Build-Service und es gibt halt auch ein Repository, in dem Ceph drin ist und das kannst du halt inkludieren und dann baut er das zumindest für OpenSUSE relativ schnell damit und
ist ja voll praktisch.
Ja, oder du nimmst halt dort den Quellcode nur und kannst dir das dadurch einfach, also entweder kann das halt fertig dagegen linken, weil die Pakete halt schon rumliegen oder muss es halt nochmal neu übersetzen, aber auch dann musst du halt nicht das TGZ halt nochmal extra reinlegen in dein Bild, sondern er kann sich halt von woanders ziehen, weil er schon weiß, okay, es liegt in dem Repro auch noch rum.
Gute Sache.
Ja, also die Lernkurve ist leider ein bisschen hoch, bis man mal geblickt hat, was man da alles machen kann, aber es gibt auch ein Set von Kommandozeilen-Tools und die funktionieren so ein bisschen wie Git. Ja, da kannst du sagen, OSC, Checkout quasi, Sachen ändern, wieder hochschieben, die Metadaten ändern, einchecken. Oh yeah. Also es ja, ist so, als würdest du halt einen Git-Repro ein bisschen verwalten und wenn du es committest, fängt er halt an und die Einstellung alle richtig gemacht hast, fängt das halt an zu bauen und hast halt so eine Übersichtsseite, wo du halt siehst, okay, hat er es gebaut, ist er gerade im Wartezustand, weil er halt noch die Abhängigkeiten bauen muss Und hat es überhaupt funktioniert? Du kannst auch zugucken, eben wie er dann die Umgebung baut und dann das Paket baut. Oder er sagt dir halt, nee, ist fehlgeschlagen. weil er irgendwas nicht richtig gemacht hat. Traurigkeit einfach so.
Weil Pizza.
Ja. Aber es ist auf jeden Fall einfacher als, weiß ich nicht, deine 6 Distros, die du vielleicht verwendest, vorzuhalten und selber zu bauen. Also insbesondere halt, wenn du verschiedene Server mit verschiedenen OSs drauf hast. Also ich meine,
wenn du das selber antun willst, dann ja, kann man schon so machen.
Ja, ist halt so. Ist halt einfach so.
Ja, wenn es...
Ich weiß, es gibt Leute, die haben die Probleme nicht. Andere haben sie vielleicht. Ich wollte es jetzt schon tatsächlich nur für Debian, Ubuntu und Arch Linux haben und schon das auf 3 verschiedenen Systemen zu kompilieren, hatte ich keinen Bock. Also OpenSUSE Build Service, voll die richtige Sache dafür. Falls ihr auch so ein Problem habt, könnt ihr mal entweder stöbern, vielleicht werden eure Pakete, die ihr braucht, mit den entsprechenden Parametern ja vielleicht schon gebaut und ihr könnt die einfach reinziehen. Und ansonsten kann man das recht schnell selber benutzen. Wie gesagt, man muss sich so ein bisschen durch dieses Wiki, die Dokumentation ist eher so ein bisschen leidlich. Da können sie schon noch Sachen verbessern. Wenn man da aber dann erstmal sich reingehangelt hat, baut einem das Pakete für verschiedene Distros und man kann die dann halt einfach, du kannst halt das Repro dann einfach in die verschiedenen Distros einbinden und darüber auch updaten und hast es dann halt mit den Flags so kompiliert, wie du es brauchst und nicht so, wie der Maintainer denkt, es wäre gut für dich.
Gute Sache.
Ja. Maintainer haben nicht generell keine Ahnung.
Was?
Meistens gibt es schon, aber oft halt auch nicht.
Aber das ist halt auch eigentlich ein Job, den man nicht machen will, weil das einfach voll der Pain ist.
Ja, aber wie gesagt, ich brauche
da... Einer macht's, someone's gotta do it.
Ja, du kannst natürlich auch die Leute hart anpöbeln.
Ja.
Und sagen, warum ihr Sucker, macht ihr es nicht?
Und dann sagen die, lol.
Manche machen lol.
Gib mir doch andere, Geld.
Ja, du kannst ihnen natürlich auch was in den Hut werfen und gucken, ob es dann geht.
Genau.
Oder du machst den Scheiß selber. Und Scheiß selber machen, OpenSUSE Build Service. Eine Möglichkeit. Wenn du es ganz hart haben willst, kannst du dir den Build Service auch selber, also es ist ein Open Source Tool, du kannst ja auch den Build-Service selber bauen, dir raufstellen auf dein System und dir erstmal einen Build-Server-Service-Service-Server bauen.
Krass.
Und dann auf dem Server
Docker
OpenStack.
So langsam haben wir den Level an Meta und Rekursion erreicht.
Nee, jetzt, da geht noch mehr Docker.
Now you have my interest.
Also der Leadname hat den effing Packet Manager verlinkt und der kann das wohl auch quasi direkt für dich machen. Der baut dir dann auch so Pakete zusammen.
Ist, jo, ganz gut ist tatsächlich eine Sache, wo ich zumindest weiß, dass es der Marc schon eingesetzt hat und scheint mal verwenden zu können, weil es irgendwie okay ist.
Mhm. Gute Sache.
Ja, genau. Also der Chat sagt gerade, es heißt Open Build Service. Ja, Open Build Service heißt das Ding, was du dir installieren kannst, selber, damit es dir die Pakete baut. Und eine Instanz vom Open Build Service ist der Open SUSE Build Service. Und der ist halt schon fertig und man kann ihn einfach benutzen.
Ist das dann der Open SUSE Build Service Server, auf dem das dann läuft?
Ja, das ist der Build Service Server, auf jeden Fall.
Build Server Server.
Und was, wie heißt denn der Server, der Open Source?
Der Build Server Server ist der den Build Server Server betreibt.
Genau. Und ist es dann der Open
Server, der diesen Server dann ausliefert, also die Hardware davon, ist der Build Server Server Server. Ja.
Shipping.
Ist der denn OpenSUSE oder ist der nur Open?
Wie, was ist, wenn das auf einer virtuellen Maschine quasi drauf, also es in Wirklichkeit eine virtuelle Maschine ist und die auf dem Server läuft?
welches? Ja. Dann ist es
OpenSUSE Build Server Server
Bare Metal.
Server 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 Server.
Virtual Bare Metal Server.
Ich glaube 7-mal Server.
Auf jeden Fall, mindestens.
We have to go
deeper. Mehr Server ist mehr gut.
Genau.
Und mit jedem Server wird es einen mehr besser.
Auf jeden Fall mehr besser.
Ja. Schön.
Gut.
Goodie.
Next.
Ups.
Genau, ich habe hier noch einen Talk von der RailsConf 2015 von Justin Searles. Oder Searles. Je nachdem, wie man den ausspricht. Ich habe keine Ahnung. Sometimes a controller is just a controller. Da geht es so ein bisschen auch wieder um die Sachen, von denen ich vorhin schon geredet habe. So ein bisschen mit Leuten zusammenarbeiten und irgendwie Code schreiben, den andere verstehen und nicht immer super alles clever machen, sondern einfach vielleicht auch mal, ist es auch mal was wert, Dinge langweilig zu schreiben, wenn es den Sinn macht. Und da geht es im Endeffekt drum.
Oh. So, Dinge langweilig.
Groß im Ganzen. Also mehr um das Zwischenmenschliche, mehr um das, was gibt es vielleicht auch für Patterns, wo man sich selber mal an die Nase fassen kann und sagen kann, okay, ich muss jetzt hier nicht alles bis zur Endmeta-Ebene wegabstrahieren.
Vielleicht brauchen wir einen Controller für unseren Controller.
Ja. Den nennen wir den virtuellen Server.
Wir nennen unseren Controller dann Con-Controller-Troller. Weil der ist Meta in dem Controller drin quasi.
Auf jeden Fall.
Oder um ihn drumherum, je nachdem, welche Controller du quasi meinst.
Ja. Also ist ein ziemlich cooler Talk, der eigentlich überhaupt nicht technisch ist, aber die, ich würde mal sagen, auch wieder die härteren, also die schwierigeren Teile des Software-Entwickler-Seins bespricht und finde ich cool.
Sehr gut. Was ist das nächste?
Das nächste ist etwas älter, aber kam irgendwie die Woche nochmal hoch das und ich kannte es bisher noch nicht. Das ist ein Beitrag von Fox News, Fox Business oder so. Oh Gott.
Ja, das habe ich auch von
aus dem Jahr gesehen. 2013, wo sie den damalig noch CEO von GitHub, den Mojimbo oder Tom Preston Turner, interviewt haben, besucht haben und das ist einfach so genial, weil sie so also sie fragt ihn so völlig belanglose Dinge und tut so ein bisschen so, als versteht sie, wie Software gebaut wird. Das ist eigentlich nur so halb interessant, aber das eigentlich geilste ist einfach, dann haben sie an einer Stelle so The GitHub Dictionary. Repository. Repos are big chunks of code that can be edited by GitHub members.
Yeah.
Forked, the term for code editing.
That's so good.
Pull request is E-Note sent to the original code writer requesting edit rights.
Ja, da würde mich mal interessieren, was eine E-Note ist, aber ja.
Ja, das ist Electronic
E-Notification, Mann.
Ja, das sind E-Notifications. Das
elektronische ganz, Notifikation.
Wie normale Notifications, nur mit Emojis.
Nee, das hat der amerikanische E-Postbrief.
Ja, amerikanische E-Postbrief.
Okay. Auf jeden Fall.
Der NSA-Brief. Ja. So, ich habe auch noch was Gutes. Und zwar a compilation of robots falling down
at the DARPA Robotics Challenge. Ja, das ist so gut.
So schön. Das sind einfach quasi ist 1:13 von Robotern, die umfallen. Und die sehen einfach so clumsy aus.
Voll besoffen halt einfach nur. Der Geist ist schon in dem YouTube-Video irgendwie der zweite, der einfach so nur nach vorne kippt und du merkst so richtig so, ja, pff, so hat einfach nicht Eindruck, damit er irgendwas fuck dagegen macht.
Ich find's auch bonk. Großartig, der bestbewertetste Kommentar oder der meistgelikte Kommentar ist auch einfach Dörper.
Das ist die Dörper-Challenge.
Die Dörper-Robot-Challenge.
Ich hab's mir tatsächlich angetan und ich hab die, den Winning-Entry bei der Dörper-Robotics-Challenge angeschaut und, das sind quasi 5 Aufgaben, die sie lösen sollten, so irgendwie ein Loch fräsen mit Standard-Tools und so. Das ist eigentlich schon ziemlich cool. Das einzige Problem ist halt einfach, wie fucking langsam sich diese Roboter bewegen. Und denkst du so, oh mein Gott, macht schneller. Und das erste, was ich getan habe, ist auf 2-fache Geschwindigkeit gestellt. Das war viel, viel zu langsam einfach. Ich habe mir so 4-fach oder 5-fach gewünscht, weil es so langsam gewesen einfach. Aber das Geile ist, die Roboter, sind komplett autonom. Das heißt, sie sagen quasi, bekommen nur gesagt, was sie zu tun haben und dann machen die das. Ja. Und dafür ist es eigentlich schon wieder ziemlich geil, aber es ist halt echt, echt langsam.
Das ist so geil, weil man, also da ist zum Beispiel eins drin, wo man sieht, er hat die Aufgabe, irgendwie so ein Valve, also so ein Drehrad an so einem Rohr zu drehen. Ja. Und das, er greift halt einfach 20 Zentimeter daneben in die Luft und dann dreht er irgendwie ganz viel Kraft in der Luft rum und verliert das gleich und fällt so langsam um. Ja. Oder einer muss irgendwie auf so einem Auto aussteigen oder so und du siehst irgendwie auf einmal so, fangen die Beine unten die Servomotoren einfach an, nur wild zu zucken wie so ein epileptischer Anfall und dann fällt er einfach raus.
Schön. Schon echt super einfach.
Und gewonnen hat, also du meintest jetzt, du hast gesehen, wer da gewonnen hat, also wer genau. Die meisten Aufgaben geschafft hat, wer am schönsten umgefallen ist.
Nicht, wer am schönsten umgefallen ist. Ich weiß auch nicht mal, wie die heißen, das war, glaube ich, koreanisches Team.
Klar doch. Wie immer.
Fucking Programmer, ey. Ist nicht okay. Ja. Sind einfach eine andere Liga.
Hat noch nebenher noch StarCraft-Simulation gespielt.
Gleichzeitig, deswegen war auch so langsam, ansonsten wäre natürlich viel schneller gewesen.
Ja.
Der hat einen Perfect Run hingelegt. Das heißt, kein Mal
kein
sich
Fehler.
Irgendwie vertan, keinen Fehler gemacht, nicht umgefallen.
Aber und er ist auch fertig geworden innerhalb von
40 Minuten.
Gab es eine Zeitvorgabe?
Ich weiß nicht.
weiß nicht genau, aber 40 Minuten hat er gebraucht und er war echt schnell. Okay. Und alle anderen waren noch viel, viel, viel fucking langsamer. Fuck. Das Video geht irgendwie 10 Stunden oder 8,5 oder sowas, echt lang. Genau,
ja, das Koreas Team
Kaist, K-A-I-S-T. Coole Sache auf jeden Fall. Ah, hier hat einer Fast Motion eingestellt für den Entry. Ich verlinke das mal, weil der ist echt voll langsam. Und ich weiß gar nicht, wie viel schneller das geworden ist. Ganz kurz schauen. Ich gucke kurz nach hier. Oh, steht nicht dabei. Jedenfalls ist es irgendwie zehnfache Geschwindigkeit und ist immer noch voll langsam.
Okay.
Aber Heidi?
Silicon Valley?
Ja, ich habe vor kurzem mal wieder eine Fernsehserie angefangen zu gucken. So als Nebenbei-Programm, um mich einfach so ein bisschen seicht belustigen zu lassen. Und da bin ich auf Silicon Valley gestoßen, was eine ganz nette Fernsehserie ist, die so ein bisschen die ganze Silicon Valley Startup-Szene parodiert. Also man kann sich so ein bisschen vorstellen, wie so die ersten paar Staffeln von The Big Bang Theory so auf Silicon Valley getrimmt. Ist ganz lustig. Also so auch so mit diesen Leuten, die auf einer Bühne stehen und TED-Talks gehen und dann andere Leute, die denen dann drohen, oh nein, wenn du mir jetzt nicht hilfst, dann gehe ich wieder aufs College und hole meinen Abschluss nach. Und ich bin kein Dropout mehr.
Also Schande.
Scheiße, ja. Bernd.
Ist ganz amüsant. Und da werden halt auch so sehr viele Stereotypen, die man so aus irgendwelchen Blogposts oder sowas kennt, dann halt auch irgendwie durch den Kakao gezogen, so vom Venture-Kapitalisten über irgendwelche super esoterischen Firmengründer, die dann irgendwie ihre Spirit-Guides im Büro haben und so. Schöne also ist ganz lustig.
Klingt realistisch.
Auf jeden Fall.
Glaube ich jetzt schon so, oder?
Wahrscheinlich ist es alles viel schlimmer, als wir uns das vorstellen.
Auf jeden Fall. Alles schlimmer. Ja.
Gut, dann HTML5, Generic Walkers.
Genetic. Das ist ziemlich cool.
Genetic Walkers.
Genetic.
Das Generic sind noch, ist aber auch gut.
Also passend zu dem Robots Falling Down ist dieses Genetic Walkers. Es ist quasi eine Simulation von Läufern, von Läufer, also Läufersimulationen, die sich genetisch quasi durch, wer ist am weitesten gekommen, quasi weiterentwickelt. Und irgendwann hast du dann, wenn du lang genug wartest, hast du dann quasi einen Läufer, der eine bestimmte Zeit weit kommt. Und zwar durch genetische Mutation von dem Läufer selber. Und das ist eigentlich eine ziemlich coole Sache. Und ich habe es mal wieder gefunden, weil das schon voll alt ist, irgendwie von 2010 also oder
der
so.
Verändert seinen eigenen genetischen Code.
Genau, wie er läuft.
Genau, also um das mal zu beschreiben für die Leute, die das jetzt nicht direkt sehen, das ist quasi so eine HTML5-Animation, wo so einen ganzen Haufen von irgendwelchen Männchen auf einer Linie hin und her laufen sollen, die so vor und zurück schwingt und mehr oder weniger dazu da ist, die Läufer umzuwerfen.
Nee, das sieht nur so aus, das ist quasi der Point of View, der schwingt gar nichts, sondern sie sollen einfach nur geradeaus laufen.
Achso, die sollen nur geradeaus laufen?
Ja, das ist quasi die Kamera, die da links und rechts schwingt.
Ah, okay.
Und je weiter der Läufer kommt, desto besser ist quasi sein genetischer Code und desto eher wird er dann auch quasi für die nächste Mutation beziehungsweise für die nächste Evolution hergenommen.
Ja. Und quasi je länger man das im Browser laufen lässt, je besser werden dann halt dementsprechend auch die Läufer.
Genau. Und dann wenn du es lang genug laufen lässt, dann siehst du auch quasi, wo das Problem bei diesen genetischen Algorithmen ist. Nämlich an irgendeiner Stelle hast du dann das lokale Maximum erreicht. Das heißt, der Läufer kommt dann zu so einer Schräge und er konnte davor quasi nur geradeaus laufen. Und er läuft dann aber bis zu dieser Schräge hin und dann fällt er halt immer nach vorne. Und egal, wie lange du dann bis zu diesem Zeitpunkt wartest, der Läufer müsste sich quasi komplett neu orientieren und seinen kompletten Code neu ändern, damit er einen anderen Weg findet, diese Schräge zu meistern, die halt viel später erst kommt. Mhm. Und das ist eigentlich ganz cool zu sehen. Im Browser kann man auf Animationsquality auf None machen und dann gehen quasi diese Simulationen viel schneller durch. Ist auf jeden Fall eine coole Sache und gibt es auch schon vor lange. Trotzdem cool.
Gut, wer noch ein paar Spiele braucht, das Humble Bundle All-Stars gibt's gerade.
Und Steam Summer Sale, das heißt, versteckt eure Geldbeutel.
Nein, holt sie raus, kauft alles leer.
Was dann ist es Steam wieder. Powered.
Genau, es gibt das, Nicht auf Steam gehen, weil dann ist es vorbei.
Was? Nicht auf Steam gehen? Nicht auf Humble
Bundle. Alles Geld weg.
kommen. Alles Geld weg. Alles, euer ganzes Taschengeld, alles weg.
Also, so oder so, es gibt halt All-Stars, irgendwie World of Goo, ja, Sachen, die Braid, Sachen, die wir hier öfter schon vorgestellt haben, wenn jemand irgendwas daraus noch nicht gekauft hat, kann das vielleicht jetzt kaufen.
Oder auch nicht.
Oder auch nicht.
Man spielt die Spiele leider eh nicht.
Das stimmt, aber World of Goo habe ich tatsächlich gespielt.
Stimmt. World of Goo habe ich davor aber schon gespielt, weißt du.
Ja. Nee, tatsächlich, ich habe es mir über das Humble Bundle damals gekauft.
Ich habe nur World of Goo, habe ich glaube ich, das war so eine der ersten Folgen, wo ich mal bei Radio Tux zu Gast war.
Oh oui.
Da habe ich glaube ich irgendwie auch World of Goo, da gab es mal ohne das Humble Bundle so eine Aktion von wegen, zahl so viel du willst.
Ja.
Das Coole ist, du kannst eins von den Games direkt im Browser zocken. Also das Dust Force, was normalerweise eigentlich native ist. Und das ist ziemlich cool. Oh. Gewinn. Und was, ja.
Genau. Ja, okay.
Macht's oder nicht, oder?
Ja. Gebt aus oder nicht. Oder lasst's.
Gebt aus oder nicht, genau. Ja.
Oder spielt mal wieder Spiele. Also oder ich meine, es soll ja Leute geben, die haben mehr Zeit als wir und deswegen.
Glaube ich nicht.
Doch, spiel Spiele. Scheiße. Spielt mehr Spiele.
Ja.
Oder holt die ganzen alten Spiele raus und spielt die.
Nee. Doch.
So. Code lesen. Was für Code?
Code. Code lesen. Ja, also
ich. Code lesen.
Code.
Achso.
Auf jeden Fall. Also dieses, was man so in den Computer eintippt, nicht das, was man tut.
Hier kommt Code. Ohne Helm und ohne Gott. Einfach Code. Es ist okay. Spät. Es ist spät. Es tut mir leid. Ich baue rapide ab.
Uns, ja.
Mir ist letztens aufgefallen, dass ich aus irgendwelchen Gründen ziemlich Spaß dran habe, Code fremder Menschen zu lesen. Und ich habe jetzt.
Du bist krank, um sie auszulachen, oder?
Nee, tatsächlich. Also ich habe jetzt vor einer Weile, also ich habe aufgrund dessen habe ich mir auch mal so ein Screencast-Video von James Edward Gray gekauft. Das ist auch so einer, der in der Ruby-Community relativ bekannt ist.
50 Shades of Grey.
Nein, James Edward Grey, das ist was anderes.
15 Shades of James Edward Grey. Mm.
Ja, da geht es im Endeffekt auch darum, so wie liest man aktiv Code, und er macht das so ein Beispiel von so einer kleinen Template-Engine, die er so auseinandernimmt und da mal drüber liest, und das ist irgendwie so ein einstündiges Video, wo man so auch viel dabei lernen kann. Und ich habe so vor kurzem mal aus Spaß an der Freude, jetzt nicht unbedingt, weil ich es benutzen wollte, sondern einfach nur, weil es eine kleine Codebase ist, die man mal innerhalb von kurzer Zeit verstehen kann, habe ich mir mal Cuba angeguckt und den Code da durchgelesen. Das ist ein Micro-Framework für Ruby, für Web-Applikationen. Man kann einfach mal gucken, das sind so ein paar hundert Zeilen Code, wie funktioniert denn so ein simples Web-Framework, was so Routing-Layer und eigentlich sonst nicht viel mehr drin hat. Und jetzt habe ich mir letztens mal vorgenommen, wenn ich mal ein bisschen Zeit habe, dann gucke ich mir den Code von Rhoda an, was auch wieder so eine Webgeschichte ist, die so ein paar Dinge anders macht. Unter anderem gibt es da noch ein Plugin-System und so weiter, was mit drin ist. Und bin ich über einen Podcast auf beide Projekte gestoßen, weil beide, also auch die Autoren beider Projekte waren vor kurzem irgendwo mal im Ruby Rogues Podcast und finde ich ganz spannend, so Sachen, also so Dinge, die man vielleicht irgendwie mal an einem Mittag einfach mal angucken und verstehen kann, und dann weiß man, wie ein kleines Web-Framework funktioniert. Finde ich super.
Gute Sache auf jeden
und
Fall.
Und man lernt vielleicht auch den einen oder anderen Trick oder die eine oder andere Geschichte, wie man bestimmte Probleme, die bei sowas auftreten, elegant lösen kann, oder einfach wie der Code strukturiert ist oder sonstige Dinge. Einfach mal angucken, wie andere Leute Code schreiben.
Gut. Gute und Sache. Matt hat endlich seine Uhr verstanden.
Ja, ich weiß jetzt endlich zumindest die 8 wichtigen Dinge über die Uhr.
Und was sind das?
Dank dem Matt Inman von The Oatmeal. Das letzte ist einfach das Beste. Also wenn ihr irgendwie den Text da nicht lesen wollt, ist ganz klar, ganz runter scrollen. Wobei das auch bei dem ersten mit dem Heartbeat Bilder, ist schon ziemlich Bilder, geil, mit Bilder, dem Monster Bilder. Und ansonsten
Heartbeat.
Ganz am Schluss, einfach ganz wichtig. Und ansonsten will ich noch ein Zitat irgendwie kurz rauspicken, und zwar: Phone calls suck. I'm filing receiving a phone call on my Apple Watch in the same category as stuffing pickles up my butt. I have pickles, I have a butt, it's something I can do, the opportunity is there, but it's not something I'd ever want to do.
Schön.
So ist das. Yes, also einfach generell, also und bei mir fällt das auch so in die Kategorie so Content erzeugen, also so komplett auf der Uhr ist sowas von behindert. Also ich will doch keine SMS oder keine Nachricht irgendwie diktieren. Und selbst Siri, also auch so schon Siri auf dem iPhone, fand ich immer peinlich irgendwie in der Umgebung so, Siri!
Okay, Siri, du
nach Hause! Das, ja. Aber speziell telefonieren damit.
Siri, ich bin so blöd, mein Auto zu finden. Wo ist es?
Aber das wäre schon wieder lustig dann, weil da ist man eh so hart betrunken, wenn man das quasi machen muss.
Genau, und dann sollte man ein Auto fahren.
Nee, da will man sich dann noch reinlegen natürlich. Oder nach Hause gefahren werden vom Google Car. Sorry. Aber das, ich glaube, wenn du Siri sagst, dass du Google Car hast, so, du, was? Was machst du? You betraying me.
Yeah. I'm sorry, Dave, I can't do that.
Ja, genau. I bring you to Apple Car. Car Dealer.
Geh 1 Kilometer geradeaus, then turn left.
Und dann spring die Böschung darunter.
Ja, genau.
Aber Siri, warum? Ich hab dir gesagt, du willst doch dein Auto wiederfinden, oder? Da hab ich's geparkt, haha.
Aber da muss man echt nur noch sagen, Kid, komm her gefahren. Oder?
Nicht? Wenn's mir gut.
Schön wär's.
Ja. Wenn es so funktioniert. Aber da musst du auch ganz nah von dem Mund halten, damit dich keiner hört.
Geht.
Aber so hat er das immer gemacht. Er hat es immer so davor.
Direkt in seinen Mund reingestopft.
Der Freedom George und hat gesagt, hier komm, Kid, komm her. Und dann kam der Kid und ist irgendwo über irgendwas drüber gesprungen.
Ja, gut. Auf jeden Fall.
Immer über drüber gesprungen.
Über Dinge drüber springen. Ja, Autos, die mit über Autos. Dinge drüber springen.
Genau. Wunderbar, hätten wir das auch geklärt. Dann sind wir durch, oder?
So
also
schon.
Geistig ja schon länger, wie ihr mitgekriegt habt.
Ein bisschen.
Mit der Sendung auf jeden Fall auch.
Wäre mir neu.
Mit der Sendung so hart einfach.
Aber ist doch schön. Haben wir
auch schön.
Auch schön, dass wir mal wieder so richtig durch sind.
Auch schön, dass wir mal wieder richtig schön mit der Sendung fertig sind.
So. Ja. Und dass wir einfach mal ab und zu richtig kacke sind.
Nee, wir sind dumm, unlustig und geschmackslos.
Geschmackslos.
Geschmackslos und außerdem können wir keines Deutsch.
Auf jeden Fall sind wir geschmackslos.
Geschmackslos.
Wir schmecken, also wenn man uns essen würde, würden wir nach nichts schmecken, deswegen sind wir geschmackslos.
Ja, ich glaub. Also
bitte diese Sendung nicht essen.
Geschmacksneutral.
Uns bitte nicht essen.
Geschmacksneutral. Also ich glaube, wenn ich mich lecke, dann...
Jetzt hört's auf.
Jetzt ist genau.
Also ich glaube, bei dem Wetter ist der Ingo auch schon ein bisschen würzig.
Ja, salzig. Ich wollte gerade sagen, das ist ein bisschen salzig.
Also nicht ganz geschmackslos.
Nee. Ist also
nur geschmacklos.
Ein bisschen salzig,
würde ich sagen.
Ich glaube, wir hören.
Und lustig auf jeden Fall.
An dieser Stelle auch.
Ich glaube, wir lassen das mal.
Weil besser wird's auf keinen Fall.
Nee. Schlimmer geht immer.
Nun gut.
Also, ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Pass auf hier auf.
Habt Spaß.
Am Gerät.
Dinge.
Und
Computer,
Internet. Bis zum nächsten Mal. Und lasst euch nicht vom Bundestag hacken. Guckt nicht in irgendwelche Glasfaserkabel.
Ja.
Genau, beratet keine Hamster.
Ab 9 Uhr wird zurückgehackt.
Was, ab 9 Uhr wird was?
Zurückgehackt.
Zurückgehackt. Genau. Na dann, ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Ciao.